nur nach dem Ort. Eins und tauschen mit zwei Zeichen.
Mein Vater ist im Gefängnis, wegen einer Sache, mit der er nichts zu tun hatte.
Wenn mein Mann sich den Wecker aufmerksam anhören und auf ihn Acht geben würde, könnte das seinen schwachen Finanzen wieder aufhelfen.
In den letzten 10 Jahren sind zahlreiche Kunstdiebstähle in dieser Gegend vorgekommen.
Wir sind sehr besorgt, weil Bert Klopp verschwunden ist.
Nein! Auch lassen Sie uns nicht! Hören Sie auf!
Halt Sie fest!
So, das war dein Freund. Wenn du ihn halt wiedersehen willst, mit allen 10 Fingern und beiden Ohren und so, dann tu, was ich dir sage.
Wann? Dann? Warum? Darum? Also was?
3, 27, 4, 36, 5, 19, 8.
Spät. Jetzt könnt ihr fleißig raten. Von mir erfahrt ihr nichts.
Ein Rätsel? Nein. Wohl mehr blanker Unsinn.
Was war denn das?
Thomas, ist dir was passiert?
Nein.
Was ist hier los?
Alles gut, Jungs. Aber schau mal, was ich hier hab.
Ja, was soll das sein? Ein blöder Wecker oder was?
Na, setz dir das mal hin. Kommst hier reingestürmt ins Wohnzimmer, schmeißt alles rum. Ja, noch keinen Soundcheck gemacht, ja, kommt hier reingestürmt. Ja, ich hab hier so einen komischen Wecker gefunden, weil ich mich ja auf unsere Folgenbesprechung heute vorbereitet habe. Und dann habe ich in so einer alten Kiste gekramt und hab das gefunden, Benjamin.
Gib mal her, kann ich das knicken?
Zu spät. Wenn du es ganz oft auf den Tisch jetzt so nimmst und so immer so bam, 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 geht's kaputt.
Was ich merkwürdig finde, wenn ich den Wecker so drehe,
da
irgendwas wirklich, ist da schon was locker.
Kaputt. Ja, da ist schon was locker drin. Ja.
Dieses eine Geräusch und dieses lockere, ich drehe ihn mal nicht mehr so einfach. Okay. Ich gebe ihn mal weiter an Olli.
Ja. Kann der Wecker eigentlich noch mehr, außer nur dumm rumschreien? Also er zeigt die Zeit an und wenn du aufstehen willst, dann schreit er.
Leuchtet der vielleicht im Dunkeln?
Der leuchtet, wenn man oben auf den Knopf drückt. Guck, wir machen jetzt nochmal.
Guck mal, durch meine Fragen. Es meckern ja immer viele über meine Fragen, aber dadurch kommen immer Zusatzinfos raus.
Coole Sache. Jetzt hast du mal 2 gute Fragen gestellt und jetzt tust du wieder so, als wären das gute Fragen.
Zwei, ich
zähle nur eine.
Ja, ich auch eigentlich. Ja, okay.
Achtung, pass auf. Ah, jetzt ist er
aus.
Habt ihr gesehen? Ich dachte, Leute, beim Schreien würde er leuchten. Das würde doch irgendwie cool sein. Darf ich nochmal? Ich habe mir noch nicht so erinnert.
Klar, und ich habe eine Frage an euch.
Ja.
Könnt ihr mit so einem tickenden Wecker einschlafen?
Ich liebe das, ja. Ja, doch. Ich hatte früher eine, den habe ich noch, den Wecker, den Walt Disney-Wecker. Den habe ich seit meiner ersten Klasse. Der steht bei mir jetzt in der Vitrine. Dieses Klickern, der muss doch mal aufgezogen werden und alles. Mhm. Ich werde auch nachher mal ein Foto schicken davon. Dieses Klickern hat mich immer sehr an... wenn ich dieses Klickern heute noch höre, erinnert mich das wirklich an meine Grundschulzeit.
Und ich kann bei so einem Wecker...
Hab ich mal geschlafen.
So Weckern, die ticken, kann ich nicht einschlafen.
Aber tickt weil
der
ich, denn?
Doch, der tickt. Der tickt also vorhin hat er, vielleicht ist er jetzt kaputt. Ja,
das kann gut sein. Aber ich höre den... Ist er an, aufgezogen und so? Müsste er jetzt...
Der ist an, der hat eigentlich schon getickt.
Du kennst doch, wenn man im komplett Dunkeln liegt und alles abgeschirmt ist, dann wird jedes kleinste Geräusch richtig laut. Und bei mir im Kopf ist es dann so, dass ich mich dann darauf konzentriere und dann wird es immer lauter.
Ach, wie ich schlaf betrunken beim Fernsehgucken ein. Da ist das gestört.
Das ist ganz gestört, oder?
Ja, also ich mag sogar so eine Geräusche, weil ich ja auch so ein leichtes Ohrenfiepen habe und so. Deswegen finde ich es gut, wenn irgendwie Geräusche im Zimmer sind.
Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe ganz oft den Fernseher halt an.
Ja.
Und oder bin halt ganz früher mit einem Hörspiel eingeschlafen.
Also ich schlafe immer mit Podcasts ein.
Wo ich immer wieder wach geworden bin, ist, wenn die Kassette zu Ende war und der Knopf hochgesprungen ist. Das war bei meinem Kassettenrekorder so laut, dass ich davon eigentlich immer wieder aufgeschreckt bin.
Oh, das erinnert mich an was. Kennst du das? Du bist doch nicht am Einschlafen und weißt aber, die Kassette geht ja nur noch 5 Minuten.
Mhm. Und du weißt, du wirst dann wieder wach.
Du musst aufstehen.
Nee, aufstehen. Ich hatte ihn ja immer neben meinem Bett, also alles griffbereit und so. Aber
trotzdem. Okay, mein Handy. Heutzutage ist so, ich stelle einen Timer bei meinem Podcast, 1,5 Stunden. Und ich schlafe nicht ein und es sind noch so 15 Minuten. Und dann weiß ich muss an mein Handy ran, muss nochmal an den Timer und 30 Minuten länger stellen.
Also, dass du denn zu spät kommst. Dann bist du eigentlich schon wach, während du das machst.
Ja, und allein schon die Gedanken im Kopf. Ich muss vorher einschlafen.
Dann hast du schon verloren. Ich hasse es, wenn man generell aufwacht und dann merkt, oh Gott, du musst in 20 Minuten aufstehen oder so. Dann braucht man gar nicht mehr einschlafen. Also braucht man sich nicht mehr umdrehen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale. Ja. Die lang ersehnte Ausgabe nach der unendlichen Sommerpause, die irgendwie gefühlt diesmal gar nicht so lang war.
Ich weiß gar nichts
von der Sommerpause.
Ihr beide hier, Twitch, Feuerteufel.
Ach, und das war jetzt die Sommerpause zwischen der Sommerfolge, zwischen der Twitch-Folge und dem jetzt hier?
Anscheinend, ja. Na gut, ich weiß nicht, wann die Folge erscheint, weil wenn das heute wieder so eine epische Länge von 4 Stunden wird, brauche ich auch 80 Stunden, um die zu bearbeiten.
Ah, das wird heute keine 4 Stunden
Folge. Schätze mal, die geht so 1:30.
Ja, das glaube ich auch nicht, aber so 2:30 möchte ich
so. Ich habe schon im Vorgeplänkel gesagt, ich freue mich schon die ganze Zeit auf diesen Gag, der hier auf meiner unsichtbaren Moderationskarte steht. Heute, lieber Olli,
ja?
Ist es mal wieder soweit. Wir sind mal wieder bezahlte Huren.
So, Thomas, tut mir leid. Ich muss jetzt diesen Gag, den ich eingangs auch schon gemacht habe, muss ich jetzt bringen. Liebe Hörer, haltet euch fest. Also das Gag-Feuerwerk ist gestartet und lässt sich nicht mehr aufhalten, denn wir besprechen heute die 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker. Das heißt, wir sind heute Uhrenhuren. Das Blöde ist...
Das ist Bam ins Gesicht gerade gewesen.
Ja. Nee, das Schreien hören die jetzt nicht, weil die alle so gelacht haben jetzt über den Gag, so, dass das Schreien jetzt total untergegangen ist. Also, aber trotzdem danke, dass du es ein bisschen untermalt hast.
Ja, ich finde gut, dass ich nicht in jedem Gag eingeweiht bin. Also, danke.
Ja. Wir kennen uns schon so lange, ich weiß schon, wen ich ansprechen kann, wer reagiert und wer nicht.
Das hast du gut gemacht.
Das heißt, sind wir heute, lieber Olli, richtige Uhrensöhne.
Ja, aber so, oh Gott, wie viele Gags kommen da heute noch?
Ja, heute können wir das mal echt... Oh Gott, Baby.
Benjamin wird leicht übel, wirklich.
Ja? Nein, alles gut.
Benjamin, warum sind wir denn heute Uhrensöhne?
Es ist eine Patreon-Folge sozusagen, durch Patreon gesponsert von einer Person, die sich diese Folge sehr gewünscht hat. Und schon seit ein paar Monaten, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist.
Mindestens ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Und ohne Witz, seit diesem halben Jahr habe ich auch schlechte Laune, weil wir diese Folge heute besprechen.
Oh, ich kann es nicht nachvollziehen.
Es hat nichts mit dieser Person zu tun, sondern es hat was mit der Folgenauswahl zu tun.
Es gab aber durchaus schon schlechtere Folgen, wo ich danach schlechte Laune hatte, als ich die Notizen fertig hatte und keine Lust hatte, herzukommen, die zu besprechen. Stop.
Wir müssen ja noch gegenseitig die Punkte aufschreiben.
Ach ja.
Wenn ihr jetzt so viel spoilert.
Ja. Haben wir ja schon.
Genau. Ich nicht, ihr wisst gar nichts eigentlich.
Wir spielen jetzt
ein bisschen was, weil ich bin ein bisschen was,
wir spielen jetzt das alte Spiel. Bevor wir in Medias Res gehen, schreiben wir jetzt im Geheimen unsere Punkte auf, die wir davor gegeben und wie wir die anderen beiden einschätzen.
Thomas, hast du denn schon professionell erzählt, um welche Folge es sich handelt, bevor wir die Punkte aufschreiben?
Olli hat es gerade schon gesagt, wir besprechen Der seltsame Wecker und ich würde gleich zu den allgemeinen Fakten kommen.
Sonst hätte mein wir sind heute Uhrenhuren witzig funktioniert.
Ich dachte, das ist der Folgentitel, Uhrensöhne.
Nur weil...
Nein. Nicht der Untertitel der Folge.
Ja. Und wir haben so ein super Cover bekommen für diese Folge, das muss man echt mal sagen.
Wirklich schön.
Ein weiterer Hörer von uns, ihr merkt, wir sourcen alles aus an euch, liebe HörerInnen.
Man schneidet einen an dem Podcast, das weiß
ich nicht. Ich suche noch jemanden, der meine Notizen macht.
Richtig, das ist die nächste Evolutionsstufe. Leute, die uns die Notizen vorher machen, damit wir uns nicht mehr hinsetzen müssen. Und jemand, der diese Folge hier schneidet. Ja, das ist die nächste.
Und dann suchen wir noch 3 Leute, die sie besprechen. Und dann sind wir eigentlich, und wir kassieren dann bloß noch.
Ja, okay, die müssten aber genauso aussehen und genauso klingen wie wir, damit es auch authentisch bleibt.
Also das ist das umfangreichste Hören, was ich, glaube ich, je für eine Folge gemacht habe. Und lesen. Ja.
Es war mal wieder eine extreme Mammutaufgabe.
Wir können ja mal kurz aufzählen. Also es gibt von dieser Folge hier ein Hörbuch, besprochen von hier Henning.
Henning Mai.
Eis Henning. Dann das Buch haben wir gelesen, also Thomas und ich jedenfalls, was auch dicker ist, weil es älter ist. Hast du mir ja gesagt, die älteren Bücher scheinen dicker zu sein. Ist mir auch aufgefallen.
Die älteren Bücher haben mehr Inhalt, weil erstens meistens so, die haben so 144 Seiten Umfang und sie sind enger geschrieben, was den Zeilenabstand angeht.
Dann haben wir zu dritt, eine Stunde oder anderthalb Stunden den Live-Auftritt gesehen vom seltsamen Wecker.
Auch traurig, dass wir es nicht schaffen.
Den zu Ende, wirklich. Ja. Wir haben mal die Highlights-Wand dabei, glaube ich.
Ja, wir haben dann danach unsere alte Harald Schmidt-Show vorhin angesehen.
Und gegessen.
Dann habe ich die alte Version gehört, oder? Vom seltsamen
Ich habe die alte Version, die Thomas mir geschickt hat, gehört.
Genau. Und dann habe ich heute noch, und Thomas kennt die ja dann wahrscheinlich auch, die neue Version vom seltsamen Wecker gehört. Also mit der neuen Musik.
So wie man sie inzwischen bei Spotify hört. Oder wie man sie im Handel auf CD bekommt.
Also ich krieg hier bald eine Macke von diesem Wecker.
Ja. Ja. Jetzt hast du natürlich schon diese ganzen allgemeinen Fakten ein bisschen vorweggenommen, deswegen ist es gleich extrem langweilig, wenn ich die nochmal wiederhole, aber mit meinen Daten dahinter. Ich habe meinen Zettel fertig, ich habe eure und meine Punktzahl aufgeschrieben.
Okay, mein Zettel auch fertig.
Mein Stadt ist ja hier wie ein Uhrwerk.
Mann, es läuft ja wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja,
ja, also wie wir hier schon so miteinander abgestimmt sind, wie die Zahnräder eines Weckers ineinander greifen.
Richtig,
ja.
Schlag auf Schlag.
War nicht schlecht, oder? Mensch. Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht.
Doch. Doch. Denk mal drüber nach, dann wird es auch bei dir gongen.
Oh Gott, danke, das war gut. Danke, Thomas.
Okay, jetzt verstehe ich es. Genau.
Präsentiert von Patreon. Ich finde, wenn wir diese Patreon-Folgen machen, sind wir auch irgendwie mehr engagierter, weil wir wissen, wir haben
also Geld.
Wir haben Geld bekommen. Und hier schon mal der Hinweis, bevor ihr in 4 Stunden abschaltet und nicht mehr nach dem Abspannen von unserer lieben Leonie angesagt bekommt, wie ihr uns erreichen könnt. Auch ihr könnt eine Wunschfolge äußern. Für ganze 150 Euro seid ihr dabei.
Ja, das ist Gott, das schäme ich mich richtig.
Ich auch.
Das schäme ich und sag das nicht.
Und der Hinweis.
Ohne Gummi allerdings mehr.
Wenn ihr 2 bis 3 Jahre Zeit habt, also so ein bisschen Geduld mitbringt, dann kriegt ihr die auch irgendwann.
Ja, innerhalb eines halben Jahres könnte man das schon hinbekommen, also, oder?
Nee, das Problem ist, ein Hörer von uns, und das will Benjamin nämlich gerade sagen, das ist uns ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist uns sehr unangenehm.
Ja, es gibt mindestens zwei, die sich noch was gewünscht haben, und das wollen wir im Oktober machen, weil der eine, der wünscht sich das als Geburtstagsfolge.
Ja, das wird alles knapp.
Ja. Und einer, der das schon auch vor 1000 Jahren.
Aber du lässt ja Thomas auch nicht ausreden. Für 150 Euro dürft ihr euch eine Folge wünschen und für weitere 150 Euro besprechen wir die dann.
Okay. Nein, aber das ist ein bisschen unangenehm, das stimmt schon.
Wie lange warten die jetzt?
Na, bei der Folge heute ist es, glaube ich, wirklich jetzt ein halbes Jahr.
Ja, das also geht ja noch. Das
ist ja so, aber der andere wartet, glaube ich, schon, ja, ich würde sagen, beinahe ein Jahr.
Ja.
Aber da muss er jetzt wird es wieder eklig, hört zu. Ist auch ein bisschen unfair, was er sich für eine Folge gewünscht hat, weil die Folge, die er will, die gibt es nicht als Hörspiel, sondern ausschließlich als Buch.
Und Thomas und ich haben schon eine Idee, wie wir das umsetzen, ist aber auch nicht ganz einfach.
Ja, weil wir zu doof sind, Pfeifen
zu kaufen. Witzig, wir wollen als Cover nur ein Bild, wo wir eine Pfeife im Mund haben. Das schaffen wir nicht.
Das schaffen wir nicht in den Tabakladen, ja.
Na und Tweedjacken braucht ihr noch.
Genau, weil wir haben ja schon 150 Euro, die wir quasi für so eine Pfeife investieren können, damit wir da sitzen, so wie so. Wollen wir das jetzt einfach mal erzählen, was wir geplant haben? Wir wollen wie so eine Art Buchclub da sitzen, so in so Sesseln und dann so Pfeife. Und dann vielleicht noch so ein Cognac-Glas in der Hand und dann sagen, also in Abschnitt 4 des dritten Kapitels war ich ein bisschen erstaunt über die literarische Erzählweise des Autoren. So ungefähr wollen wir das machen.
Und das wollt ihr die ganze Folge so durchhalten?
Nein. Und der andere macht dann so mit der Pfeife so.
Das wird ja großartig.
Oder wir beide machen das so zwischendurch, einfach mal so 5 Minuten, so ein bisschen Ruhe reinbringen.
Vor allem, jetzt denkt ihr so, wie, das ist ja hier ein Audioformat. Ja. Das könnt ihr auch so machen. Wir wollen es dann eigentlich bei Twitch live übertragen.
Ich denke so, okay.
Ja, genau, wir erzählen das jetzt auch, damit derjenige, der sich das voll gewünscht hat, jetzt merkt, was wir uns für Gedanken schon gemacht haben für ihn.
Ich glaube, derjenige hat schon mal gesagt, er mag Twitch nicht. Ist auch witzig.
Ja, na gut, dann wird es halt ein YouTube-Format. Ist doch egal. Na gut,
ich würde es erstmal bei Twitch live aufnehmen. Ja sowieso, denn genau, und dann geht's auf YouTube und dann wird es das natürlich.
Podcast.
Nett, im Endeffekt. Ja, und auch als Hörspielkassette. Ja. Ich bin dran. Hier, Minninger, der hat hier Kontakte, ne? Der will das als Hörspielkassette rausbringen. Aber das Witzige ist, ich habe schon so überlegt, immer wenn wir sagen, ja, wir machen das bald, wir warten ja eigentlich nur, dass es die Folge irgendwann vielleicht doch als Hörspiel gibt, weil dann ist es einfacher für uns.
Wie groß ist da die Chance?
Ich hoffe, es gibt ja diese Planetariumsfolgen. Mhm. Und da gibt es ja inzwischen schon die 3. Staffel. Da nehmen sie immer so Folgen, die so ein bisschen außerhalb der Norm sind. Da nehmen sie keine regulären Folgen, sondern Sonderfolgen.
Master of Chess zum Beispiel.
Nee, das war vor den Planetariumsfolgen, lange vor den Planetariumsfolgen. Aber zum Beispiel sowas wie diese Graphic Novels. Die 3 Fahrzeichen und der 3-jährige Totenkopf zum Beispiel ist eine Graphic Novel. Gibt es als Planetariumshörspiel und inzwischen.
Ich habe gar nichts gefragt. Was zeigt er uns jetzt?
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Das hier war ursprünglich mal ein Comic, eine Graphic Novel. Und gab es dann als Umsetzung für Planetariums-Hörspiele. Genau, und ich hoffe, weil diese Shoot-the-Works-Folge ist ja so eine Sonderfolge gewesen, dass sie die auch als Planetariums-Folge machen, weil es fehlt noch eine von der 3. Staffel. Die erste ist diese komische Maya-Folge. Die zweite ist wieder eine Graphic Novel und ich hoffe so sehr, dass Shoot2Works ein Hörspiel wird für Planetarium.
Eine Crossover-Folge zwischen den drei Fragezeichen und Biene Maya?
Mach nochmal den Gag, Olli.
Ja. Okay, jetzt kommt, der klingt ja nicht mehr so spontan, aber ich versuch's nochmal. Ist der Thomas? Ist die Folge Die drei Fragezeichen und das Grab der Maya eine Crossover-Folge zwischen Die drei Fragezeichen und Biene Maya?
Dann frag doch unseren befreundeten Partner-Podcast Die zwei. Die haben nämlich schon über diese Folge in epischer Länge gesprochen.
Ein Partner-Podcast, ich habe mit denen noch nichts gemacht.
Benjamin, hast du dich wirklich, hast du gerade über diesen Witz so gegluckst?
Ja, ich fand den
wirklich?
Ja.
Oh, Benjamin.
Ja, Olli, wirklich, du weißt doch.
Also wir sind wirklich.
Das sind ja so die Wortspielmeister.
Ja, wirklich. Ja. Vor allem stelle ich mir wirklich so eine, also Kommissar Reynolds ist denn Flip? Willi ist Peter, also von der Art her passt das.
Ja, ich kann weiß ich denn. Aber
okay. Mein Justus, ich kann nicht mehr.
Wer ist eigentlich die Synchronstimme von hier, Willi?
Eberhard Storek, der zum Beispiel die ganzen Reime für die Paulchen Panther
Cartoons
geschrieben hat.
Ist so geschrieben.
Und der bei Vicky und die starken Männer diesen kleinen Wikinger da, ich glaube, wo immer der Helm über die Augen ist, hat er gesprochen.
Also war nicht so erfolgreich. Ja.
Der war eigentlich Dialogautor und Regisseur und hat auch so manchmal Rollen gesprochen. Gut. Kriegen wir eigentlich noch die kompletten Namen von den ganzen starken Männern vom Wiki zusammen?
Ich nicht, weil ich habe das nie geguckt.
Ihr habt nie Wiki gesehen?
Nee,
also Faxe war genau der dicke Wikinger.
Faxe ist ein Bier.
Das fand ich früher mal witzig, wenn ich das gesehen habe. Also so
bei Faxe,
als Zwölfjähriger, diese große Bierdose.
Ja, die größer war als du.
Das ist ein Liter und Faxe ist richtig
räudig. Ist richtig ekelhaft. Oder das finde sogar ich widerlich. Ja,
das ist wirklich räudig.
Das ist richtig ekelhaftes Bier.
Wirklich. Also wenn du wirklich überhaupt keinen Stil hast und so, dann trinkst du Faxe.
Das ist schon 1000 Jahre, muss ja irgendjemand schmecken.
Ja, ich musste mal Schande gestehen, schon mal mit meinem Schwager Faxe getrunken.
Also Thomas
kann. Aber dann zelebriert man das auch so irgendwie, es schmeckt scheiße,
komm, ja, wirklich.
Also Thomas kann ja mal die Namen.
Weil es witzig ist, es aus einer Literdose zu trinken eigentlich. Ja. Deswegen trinkt man es.
Verrückt. Ich weiß die Namen überhaupt nicht mehr. Ach, warte mal, der Vater hieß, glaube ich, Halvar, der Vater von Vicky. Ja. So, wie?
Thomas, das verlangst du ja. Ich habe jedes Mal Angst, dass Benjamin überhaupt die Namen der drei Fragezeichen noch zusammenkriegt. Ja, und jetzt verlangst du ja sowas.
Okay, ich muss jetzt wirklich mal was machen nach über 3,5 Jahren Podcast Die Zentrale. So wie übrigens das ursprüngliche Konzept mal war. Der Nerd, also ich, der Casual-Hörer, von dem ich anfangs dachte, der kennt sich super aus. Ja. Und der Noob, Neuling. Und man muss jetzt wirklich sagen, also das ist jetzt wirklich kein Schleim.
Bleib nicht voll.
Benjamin hat sich wirklich sehr gelehrig gezeigt und hat, lass mich bitte ausreden, hat sich wirklich so in die Materie reingestürzt, dass er kein Noob mehr ist, sondern er kennt sich inzwischen sehr gut aus. Besser als du.
So, Thomas, jetzt bist du richtig gemein, weil ich wollte extra eingrätschen, um diese elegante Kurve zu nehmen, dass ich selber sage und ich ordne mich sogar gerne ihm unter. Dann hättest du mich jetzt nicht so
so ein Fakt.
Man muss es sagen, also ich, wenn wir eine Folge hören, lese ich ja und mach und tu und so, aber die Folgen, die Olli kennt, da ist er Experte.
Das stimmt. Alle drei.
Aber immerhin.
Und davon hatten wir schon zwei. Nee,
aber ich meine, das stimmt, also meine Tage hier sind bald gezählt.
Poltergeist und Vatomsee. Ja. Ach so, nee, ich wollte noch zu Ende sagen, weil dann bist du wieder dazwischen gegrätscht, dass Benjamin wirklich so viel Einsatz gezeigt hat und jetzt kommt ja der beste Witz, dass es jetzt schon HörerInnen von uns gibt, habe ich bei Twitter gelesen, die wirklich ernsthaft schreiben, mir gefallen die neuen Folge Zentrale nicht mehr, weil Benjamin sich zu gut auskennt und er nicht mehr die Figuren durcheinander bringt. Das ist der Hammer.
Oh. Also,
dass er jetzt weiß, wer ist Bob Andrews und wer ist Andreas Fröhlich, er weiß es inzwischen.
Gut, aber nach 3,5 Jahren musste man damit rechnen, dass das passiert.
Die sagen, ich höre jetzt Folge 1, da hat er noch keine Ahnung.
Aber auch hier ist es so, bei alten Folgen habe ich überhaupt keine Ahnung, wer Bob oder Peter ist. Die hören sich mir zu ähnlich an, habe ich schon mal gesagt.
Aber dass wir jetzt inzwischen schon an dem Standpunkt sind, dass man sagt, Baby kennt sich so gut aus, dass dieser
die drei Detektive.
dieser Esprit und dieser Charme der alten Folgen ist schon längst weg. Guck mal, wir werden jetzt hier bezahlt.
Guck mich nicht an, Thomas. Ich bin immer noch sauer, dass du mich hier so degradiert hast und mir die Chance genommen hast, wirklich einfach die Sache hier so ganz elegant über den Tisch zu bringen.
Na gut, wenn du das Mikrofon aussagst, du hast ja recht.
Was?
Wie hat denn der Keks geschmeckt eigentlich? Du hast uns ja gesagt.
Na, er hat ja noch zwei. Ich war noch bei Subway vorher und habe uns jedem einen Cookie mitgebracht.
Wie schmeckt der denn?
Gut, sind auch noch relativ frisch, weil die frisch gebacken wurden.
Wir sind heute übrigens wieder bestens versorgt. Benjamin hat Thomas hat frische Cookies mitgebracht. Ich habe alte Süßigkeiten von der Tankstelle mitgebracht. Und wir haben jeweils ein Getränk. Ich habe eine Spezi. Benjamin hat eine Clubmate Granatapfel. Und Thomas hat eine Fritz-Cola.
Ja.
Mhm. Du meinst eine Rotz-Wasser-Cola?
Eine Rotz-Wasser-Cola,
natürlich. Richtig. So. Gut.
Sehr interessant, dass ihr jetzt wisst, was
ihr. Also, wie gesagt, diese Folge heute wurde sich von einer Hörerin gewünscht. Und weil sie schon so lange wartet, müssen wir jetzt ran, Jungs.
Ja.
Was ich übrigens sagen wollte, vielleicht war der Begriff Partner-Podcast bei die zwei falsch gewählt, aber es sind, ja, Freunde. Weil ich war da ja schon zu Gast.
Ach so.
Das sind Freunde, die
das machen. Hab ich mir nicht angehört.
Ja, darum sind wir ja auch keine Freunde.
Und das Schöne ist, ich bin bald wieder zu Gast. Und dann bespreche ich mit denen die Folge Der Feuerteufel.
Ja. Oh. Kannst ja unsere Notizen nehmen.
Habe ich auch überlegt.
Willst du meine Notizen mitnehmen?
Nö.
Okay.
Ich habe eine eigene Meinung.
Das wäre mir neu.
Oh, ja. Jetzt werde ich sauer.
Ja, ist okay, das ist meine Rache.
Oh Gott, das ist auch so primitiv, immer Rache zu nehmen und nicht einfach mal...
Nein, das ist mein gutes Recht, das ist nicht primitiv. Das ist natürlich jetzt für dich kannst du es natürlich gut sagen, weil dann wärst du natürlich schön raus aus der Sache.
Benjamin, du wolltest was sagen?
Der seltsame Wecker. Vom Gefühl her, wenn ich so über die drei Fragezeichen lese, ist es ja eine sehr große, bekannte, beliebte Folge.
Ja.
Was würdest, und auch du, Olli, was würdet ihr sagen? Liegt es am Cover, an der Geschichte oder an was liegt es?
Ich würde wirklich sagen, ich glaube am Cover und am Schrei. Das ist meine Meinung. Weil das Cover, ich finde, wir kommen ja zum Cover nochmal, ich finde das Cover wirklich ansprechend, ja. Umso enttäuschender ist nachher die Rolle, die dieser Wecker tatsächlich in dem Hörspiel spielt.
Das ist jetzt schon aber alles Fazit, ne?
Beinahe. Oh, fast, ja. Und halt der Schrei an sich, also ein schreiender Wecker ist, was relativ, macht neugierig, sagen wir mal so.
Ja. Was würde Thomas sagen, so der ja jetzt auch so in den Fankreisen, in den nerdigen, was ja für im Rocky Beach Forum?
Ja, jetzt nicht mehr.
Nein, da kennst du ja die Meinung. Warum ist die Folge so beliebt?
Ich kann mich da Olli nur anschließen. Natürlich, aber für mich auf Platz 1 natürlich der Schrei, dass die meisten, weil das Hörspiel startet ja auch mit dem Schrei und den kennen die meisten und alle sagen ja auch immer, dass sie regelmäßig einpennen bei den Folgen, aber das ist ja das Omnipräsente, was man sofort am Anfang der Folge ins Gesicht gedrückt bekommt. Cover von Iger Rush, großartig. Es gibt aber auch eine Menge Leute, man könnte sagen, es ist eine berühmt-berüchtigte Folge, weil wenn man so Kommentare liest, gibt es ganz viele, die sagen, ich konnte die Folge nie hören, weil der Schrei am Anfang hat mich entweder genervt oder ich fand den zu gruselig, zu laut, zu unheimlich. Dass es da Leute gibt, die sagen, ich höre die Folge deswegen nicht.
Wenn ich das produziert hätte, das wäre so ein Lob für mich, wenn Leute sagen würden, die fanden den Schrei zu gruselig.
Ja, oder selbst eigentlich zu laut, weil das heißt ja, also wenn der Schrei nicht übersteuert ist, ja,
das ist das schon wieder.
Aber wenn der nur so laut ist und so...
zu laut Mark sagen die sich die einfach sich nicht trauen zu sagen, dass er ihnen zu gruselig war. Deswegen würde ich das auch als Lob nehmen.
Ja, deswegen, also da bin ich auf Ollis Seite. Eigentlich ist das ein Lob, wenn ich mir die Folge nicht anhören kann, weil sie zu gruselig ist.
Ja, dann lasst uns doch gleich darüber sprechen. Nicht sagen, Olli, ich frage Benjamin, wer hat denn diesen kultigen Schrei ins Mikrofon gebrüllt? Ich weiß, dass du es weißt, Olli, deswegen bitte nicht gleich sagen.
Zu spät.
Ich kann ja sagen, wer an der Uhr gedreht hat.
Paulchen Panther.
Ja.
Sehr lustig.
Aber
ich fand ihn ganz gut.
Aber
ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Er weiß schon, wann ich einen Witz scheiße finde, wann nicht.
Okay.
Du Uhrensohn.
Kann ich dir sagen, wer das war? Warte.
Oh, er weiß es nicht.
Doch,
er weiß
doch, es doch. Nicht. Warte.
Ja, jetzt hier schön im Trivia-Faktenblättern, ne?
Warte doch. Warte.
Er überlegt, man sieht's. Also.
Jetzt muss ich gleich, obwohl mir alles sich innerlich dagegen sträubt, aber ich muss gleich Olli das Wort überlassen.
Warum?
Zähl bis drei und ich brüll's einfach ins Mikrofon.
Na, bitte nicht brüllen.
Nein, ich brüll nicht so laut wie der Wecker.
Auch wenn es uns schon seit 3,5 Jahren gibt und Leute sagen, ich höre lieber die alten Folgen, ein bisschen Professionalität sollte schon sein. Und denk dran, das ist bezahlt.
Gib mir Mühe.
Mir fällt der Vorname nicht ein, aber es war Klock.
Okay. Er hat nicht Unrecht.
Ja.
Er hat nicht ganz Unrecht, ja.
Heike Dine Körting Klock.
Naja, Heike Dine Körting ist richtig. Genau, Benjamin. Die Regisseurin Heike Dine Körting hat, wo ist der Wecker? Diesen Schrei persönlich.
Der Wecker ist weg. Wir können den Schrei jetzt hier nicht mehr einbauen.
Ich muss mal dazu sagen, ich lese mit Absicht die Ach, oh, das englische Wort. Trivias.
Trivias.
Trivias. Trivias nicht.
Du kannst auch Hintergrundfakten sagen.
Ja, mache ich mit Absicht nicht, weil ich dir gerne Fragen stelle, die mir einfallen. Und ich habe mir das schon fast gedacht, weil das ja so eine alte Folge ist.
Mhm.
Und hat sie gut gemacht.
Ja, sie hat auch, man muss auch sagen, öfter mal.
Also wir
füßen gerade ein bisschen. Oh. Wir kommen uns wieder näher.
Oder du hast ja drei Füße.
Olli, kannst du mal diesen Privatmoment zwischen mir und Benjamin bitte sein, einfach mal.
Ihr bezieht mich nie mit ein bei sowas.
Ja, aber du hast eine Art und Weise, dich wieder einzubringen. Ja. Themawechsel! So. Das ist ein Insider, den versteht keiner. Soll ich zu einem allgemeinen Fakten kommen? Schlage ich jetzt einfach mal vor.
Allgemeines.
Benjamin hat es ja schon eingangs gesagt. Es wird jetzt wieder extrem langweilig, aber ich rate das jetzt einfach runter, weil es gibt wirklich so viele Medien, die diese Folge behandeln.
Mensch, da bleiben die Hörer doch bestimmt dran.
So, die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker. In Deutschland ist es Buch Nummer 4. Wurde veröffentlicht im Jahr 1973. Eine andere Quelle behauptet 1970. Ich glaube aber der RockyBeach.com in 1973. Der Autor ist wieder mal der Erfinder Robert Arthur, also der Erfinder der Serie. Und wenn wir so weitermachen, haben wir bald alle Folgen von ihm durch. Der Originaltitel von dem Buch trägt den schönen Namen The Mystery of the Screaming Clock.
Ja? Gibt es noch eine andere Folge, die so spät nach hinten geschoben wurde?
Ja, jetzt vom Robert Arthur als Hörspiel?
Ja.
Gut, wir haben ja schon öfter mal besprochen, dass Heike-Dine Körting damals nicht chronologisch vorgegangen ist, sondern sie ist einfach so. Ich glaube, in irgendeinem Interview hat sie jetzt gesagt, genau, beim Bobcast, Folge 11, Gespensterschloss. Da wurde thematisiert, warum ist ein Gespensterschloss, was ja im Original Folge Nummer 1 ist, als Buch, erst die 11 geworden. Weil sie damals ja immer so ein bisschen nach den Covern gegangen ist und weil sie auch früher wohl immer so Kinder gefragt hat, was lest ihr gerade, was könnt ihr mir empfehlen, was findet ihr gerade toll? Und irgendein Kind ist wohl damals mit die drei Fragezeichen angekommen und hat gesagt, hier, ich lese gerade das, den Superpapagei, das ist super, macht es nochmal, Tante Heike. So.
Thomas, eine Frage?
Nee, ganz kurz, nur Benjamins Frage zu beantworten. Ja, es gibt zwei Fälle von Robert Arthur. Einmal die silberne Spinne und den verschwundenen Schatz. Verschwundener Schatz ist Hörspielfolge Nummer 22, was echt spät ist, weil er die ersten 10 geschrieben hat. Und silberne Spinne ist die 24.
Ist ja echt spät.
Ja, naja, weil sie irgendwie so gesagt haben, ach komm, die ist nicht so doll, die schieben wir ein bisschen nach hinten.
Und baut bei den alten Büchern nichts in der Geschichte auf?
Doch. Baut.
Ja.
Fehlt komplett dieses Musikstück übrigens in dieser Folge?
Nein, stimmt.
Weil du die alte Version gehört hast mit Carsten Bohn, ne? Ja, da ist sie nicht dabei. Das war die Frage?
Nein, die Frage ist, hier steht in meinen Unterlagen, dass diese Folge 45 Minuten 35 geht. Du hast mir aber eine geschickt, die geht 43:38.
Die Carsten Bohn Musikstück-Version geht 43 und okay. Die neue Version geht ein bisschen länger, weil wahrscheinlich die Musikstücke länger ausgespielt werden.
Und somit hatte die Frage, die gar nicht die Frage war, doch ein bisschen mit der richtigen Frage zu tun.
Sehr gut. Ja.
Aber du hast meine nicht beantwortet.
Wie viele Fragen habt ihr
denn? Bauen die Bücher die ersten, also das ist jetzt
Buch. Stimmt, 21, du hast gesungen auf seine Antwort.
Ja, du hast baut.
Du wärst voll im Interview.
sitzt du bei Stern TV und ja, so gefragt und so.
Was Herr Freitag. Sagt sie zu dem Krieg?
Ja, was sagt sie zum Krieg?
Was sagt sie zum Krieg? Ah, kennen Sie die Switch-Folge hier mit Hitlers Helfer? Mit der Frau, die immer die Suppe für Hitler gekocht hat? Und dann steht hier Michael Kessler, der immer Hitler bei.
Und sagt, ich kriege keine Luft, Krieg!
Es ist so ein lustiger Sketch. Ist die Suppe, sie ist zu scharf? Und krieg keine Luft. Und dann steht er draußen auf dem Balkon und dann merkt er plötzlich, weil vorher hat er so geredet. Ja, und dann krieg. Und alle Passanten unten bleiben stehen und sagen, ja, krieg.
Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist noch in der Antwort drin, dass du das auch erklärst.
Dann guckt dir der Moderator von Stern TV auf die Uhr. Ja, wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Ja, danke, dass Sie hier waren, Herr Freitag.
Ja, aber
die. Da steht, wir haben noch 13 Minuten.
Nee, da mache ich den Kommissar Reynolds aus sprechende Totenkopf. Guten Tag.
Ich glaube, die ersten Folgen, das sagtest du mir mal, da ist es ja so ein bisschen durcheinander mit der Geschichte.
Na gut, die ersten 5 oder 6 Folgen bauen aufeinander auf. Das ist ja so extrem lustig. Ja. Wir erinnern uns, wir spulen mal wieder zurück. Wir gehen ins Buch vom Gespensterschloss. Justus Jonas gewinnt bei einem Preisausschreiben die 30-tägige Nutzung des Rolls-Royce von dieser Autoverleihfirma Gilbert. Deswegen haben sie ja zu Beginn den Rolls-Royce und können den nutzen. Mhm. Für 30 Tage. Weil Justus im Schaufenster so
was gezählt hat.
Ja,
ne?
Genau, da war nämlich die Frage, wie viele Bohnen passen in dieses Glas? Und er hat irgendwie 3 Tage gerechnet, laut Bob.
Hat er sich ausgerechnet?
Nee, er hat sich selber sonst geholt und gegessen.
Er hat so überlegt, ist dieses Glas genauso groß wie mein Magen?
Dann hat er so viele Bohnen gegessen, dass nichts mehr reinpasst und hat die gezählt, die er gegessen hat. Genau. Er hat ihm schlecht, hat er gesagt, jetzt ist Schluss.
Und innerhalb dieser 30 Tage, wo sie den Rolls-Royce nutzen können, lösen sie im Original. Sie lösen zuerst Gespensterschloss, dann den Superpapagei, dann die flüsternde Mumie und dann kommt die Geisterinsel und dann kommt, glaube ich, der Fluch des Rubins.
Die lösen in 30 Tagen 5 Folgen?
Das ist nämlich der Gag. Im Fluch des Rubins, habe ich damals auch erzählt in unserer Folgenbesprechung, ist schon wieder 2 Jahre her. Justus ruft bei dieser Autoverleihfirma an und sagt, ja, ich brauche die Dienste von Morton. Dann sagt der Mr. Gilbert, ist vorbei, 30 Tage sind um. Und dann sagt Bob, scheiße, oder Peter sagt, wir haben gar nicht gemerkt, dass die 30 Tage um sind. Und jetzt halte ich fest, die haben nicht nur Gespensterschloss-Fall gelöst, Superpapagei, flüsternde Mumie, Geisterinsel, spielt ja nicht mal in Rocky Beach, sondern, glaube ich, an der Ostküste. Und dann waren sie noch eine Woche im Ferienlager, sagen sie, im Fluch des Rubins. Mhm. Das haben sie alles in diesen 30 Tagen gemacht.
Wie viele Folgen besprechen wir eigentlich so in 30 Tagen?
Wir?
Ja.
0,2.
Ich weiß nicht. Ich habe ja eigentlich gedacht, wenn wir spätestens 50 werden, haben wir alle 3 Fragezeichen-Folgen durch. Wenn wir aber bei dem Tempo bleiben, 8 Folgen im Jahr, schaffen wir das nicht.
Ja, ist gut, dann wären wir nie arbeitslos, was das angeht zumindest. Ja. Die Quelle wird nicht versiegen.
So, Originaltitel The Mystery of the Screaming Clock. Ist The Three Investigator Buch Nummer 9. Wurde veröffentlicht am 12.07.1968. Ob das 12.07. jetzt stimmt, weiß ich nicht. Es handelt sich hierbei um Hörspiel Nummer. Dauert mir zu lang.
12. Ich greife mal ein, Benjamin. Ja.
Hörspiel Nummer 12, veröffentlicht am 1.03.1980.
Ganz kurz.
Mit einer Länge von circa 43 Minuten.
Das interessiert mich jetzt wirklich. Also Thomas hat hier die Kassette vors Gesicht gehalten. Wo war jetzt deine Herausforderung, die 12 zu sagen?
So schnell die 12 zu finden ist es nicht.
Okay, danke, Benjamin. Du hast die Frage beantwortet.
Ja, gut. Warte mal, hier ist er doch.
Ich wollte. Jetzt,
Thomas, der war gut. Ja. Also, Thomas hat gerade, ich muss ganz kurz den Gag den Hörern erzählen. Thomas hat gerade nochmal auf das Cover gezeigt und hat auf die 12 auf den Wecker gedeutet. Ja, also, steht die Folgennummer sogar 2-mal auf dem Cover.
Ich rege mich richtig auf, weil ich wollte als Witz sagen, weil ich nur diese Zahl gesehen habe, weil ich 12.
Das hat ja prima geklappt.
Das hat gut geklappt. Ja.
So. Dann gibt es auch noch ein Hörbuch, gelesen von Henning May, veröffentlicht am 21. Februar 2020. Er füßelt wieder. Mit einer Länge von ca. 3 Stunden 53 Minuten. Dann gibt es auch noch eine Podcast-Folge vom Bobcast, der Haschimitenfürst, mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Veröffentlicht am 18.07.2022. Und da habe ich Kritik gelesen, dass die eigentlich in dieser Podcast-Folge fast nur über die Live-Umsetzung vom seltsamen Wecker sprechen und wenig über das Hörspiel selber. Aber und
das verstehe ich nicht. Der Bobcast Haschimitenfürst. Das zwei Bob, Bobcasts, ja, Podcasts oder.
Naja, das ist der Untertitel. Bobcast, also Bob Andreas Fröhlich.
Danke.
Der Haschimitenfürst. Und der Haschimitenfürst. Was ist denn ein Haschimitenfürst, Benjamin?
Das kommt doch in einer Folge vor.
Ja, in welcher?
Der Haschimitenfürst.
Silberne Spinne.
Sehr gut, Olli. Weil. Hör jetzt auf, das kitzelt.
Ich bin
es
gar nicht.
Weil nicht. Im Hörspiel von der Silbernen Spinne bekommt Bob eins auf den Dez und verliert sein Gedächtnis. Und das ist nur im Hörspiel. Da sagt er nämlich, weil sie sagen zu ihm, komm, wo hast du die Silberne Spinne? Das ist so eine kleine Anhänger, ja, so eine Figur. Wo ist sie hin, Bob? Du hast sie als letzter gehabt. Und dann sagt er, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe einen Haschimitenfürst im Kopf. Steht nicht im Buch. Ist auch nicht von dem Skriptautor H.G. Francis. Nein, das war von Andreas Fröhlich improvisiert. Sein Vater hat es wohl mal gesagt.
Ist auch was Erfundenes, aber definitiv.
Genau, ist definitiv was Erfundenes. Okay. Was der Vater wahrscheinlich immer, weiß ich nicht, bei, wenn er das Zimmer verlassen hat, immer gegen das Heizungsrohr bei der Tür gelaufen ist.
Hat die Mietenfürst nochmal!
Ich habe ja die Silberne Spinne noch nicht gelesen oder gehört. Welche Folge ist das?
Na, Hörspiel Nummer 24, Buch Nummer
weiß ich nicht. Die mag ich sehr, die Folge. Ausgedachte Geschichte kann ich jetzt schon sagen von Andreas Fröhlich. Ich hasse so eine ausgedachten Sachen, nur um irgendwas aufzubauen. Denn mit, wie alt war er da? 13 und hat dann einfach so sein Hörspielskript und hat dann so gesagt,
Hashi. Da muss so. Ich ihm aber recht geben. Ich gucke bei allen Making-ofs, die ich so gucke, wo sie so erzählen, wie das und das entstanden ist, denke ich immer, ja, bla bla. Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja? Also du meinst, wir hatten ja letztens das Gespräch, wieso früher die
Synchronsprecher.
Wie die Synchronsprecher am Tisch standen, so mit einer Zigarette im Mund, abends noch Bier gesoffen, so standen die so am Tisch und jetzt ist da Andreas Fröhlich
okay.
Und denkt sich einfach einen Text aus und die klatschen alle. Und
kurze Erklärung, ich höre derzeit sehr viele Synchronsprecher-Podcasts. Es gibt einen, der heißt Hart 4 und da sind dann auch wirklich viele bekannte Synchronsprecher bei, die dann erzählen, so wie diese alte Riege von damals, so zum Beispiel der Sprecher von Steven Seagal oder hier aus der Blob, wie hieß er denn nochmal hier, Bälle. Bälle, Mann.
Ja, ich weiß
wer schon. Ist er denn? Der ist jetzt vor kurzem gestorben, weil er auch so gesund aussah.
Ich heiße Eckhard Bälle und ich habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Dabei hat sich meine Stimme in den vergangenen Jahrzehnten ganz schön verändert. Dem Rock'n'Roll sei Dank. Überhaupt ist die heutige Sprechergeneration im Vergleich zu meiner ganz schön verweichlicht. Und keiner weiß mehr, wie man nach dem Studio richtig feiert.
Mann, wie heißt der denn? Bälle.
Na, der auch, hast du ja schon gesagt.
Ja. Der hat auch den Hut in Harry Potter gesprochen, der dann sagt irgendwie, ich glaube, du bist Gryffindor. Eckehard heißt der.
Eckehard,
genau. Eckehard Bälle. Leider jetzt in diesem Jahr gestorben. Und der war zum Beispiel auch Synchronregisseur und so. Und der war in diesem Hart 4 Podcast zu Gast. Und das ist auch seine Nichtin oder seine Enkelin. Ich weiß gar nicht, was
sie ist. Seine Nichtin?
Ja, die macht den Podcast.
Die macht, genau, die heißt nämlich Jacqueline Bell. Und die waren verwandt. Und dann erzählt er auch immer so, du weißt ja, wie das früher war. Da haben die ja noch so auf Band aufgenommen und so alles. Ne? Da mussten die Takes ja auch immer noch so manuell ausgewechselt werden. Und dann haben wir halt abends da einmal gesessen. Und dann haben wir da auch halt mal ein bisschen mehr getrunken und haben gefeiert.
Und so haben wir 103 Takes hatten wir nach eineinhalb Stunden Mittagspause. Die Aufnahmeleitung hat sich
erfasst.
Naja, klar, die Tramitz und Hallen wollten immer zum Tennis. War Sommer und dann sind die immer 4 Stunden Tennis spielen gegangen. Und da kannst du natürlich nicht so viel trinken. Wir sind natürlich dann schon, wir haben natürlich alle immer was zwischendrin getrunken. Aber,
das war die Zeit damals, ja.
Ja, klar, aber ich höre es also in fast keinem. Wenn ich mal durch Zufall irgendeinen Film höre, in dem ich spreche, dann weiß ich vielleicht noch, da und da war ich, aber ich war bestimmt irgendwie ein bisschen gehalten. Über 30 Jahre lang.
Und dann immer so dieses typische, waren das noch Zeiten, heute steht man ja mal allein vorm Mikrofon und wird geixt, nennt sich das, wenn du allein aufgenommen wirst, dann wirst du geixt. Früher waren wir...
Warte mal, du wirst geixt?
Geixt heißt das in der Fachsprache, wenn du aufgenommen wirst für Synchron.
Wenn du alleine aufgenommen wirst, heißt das einfach, du wirst geixt.
Wirst du geixt, genau. Okay. Und dann standen wir mal im Ensemble im Studio, wir hatten so viel Spaß. Und dann merkst du wirklich so zwischen den Zeilen, da ist aber ein bisschen mehr als Alkohol geflossen. Manu Lubowski, der Sprecher von TKKG, hier, der Klößchen. Der war da auch zu Gast und der war ja früher, hatte der eine Rolle bei Beverly Hills 90210. Und die haben früher auch immer im Ensemble aufgenommen, die ganzen Sprecher. Und dann hat er auch so zugegeben, da hat ja auch mal jeder mit jedem. Wo man so wirklich merkt, irgendwie, die haben alle mal irgendwie abends mal gefeiert und morgens nebeneinander aufgewacht, so, du hast doch gestern mit dem geschlafen.
Was erschwerend hinzukam, früher war das ja ganz normal, dass man auch in den 90ern noch zu dritt, zu viert, zu fünft vor dem Mikro war. Also Beverly Hills allein, da waren wir zu fünft, da haben die Leute gekotzt immer, wenn wir zusammen waren, weil wir halt immer nur Unsinn gemacht haben oder sehr viel lachen mussten. Das gibt's ja gar nicht mehr.
Was ging da damals ab im Studio?
Naja, unabhängig davon, dass, glaube ich, jeder mit jedem mal zusammen war, glaube ich, auch untereinander.
Sind wir wieder beim Knattern,
mein Gott. Das war, und wirklich, also wir haben schon ganz gern gefeiert und ich weiß, mit einem Regisseur, dass wir, glaube ich, wirklich um 2 oder um 3, also 15 Uhr, abbrechen mussten, weil wir das eine oder andere Gläschen getrunken hatten. So war das.
Ich glaube, das ist nur so eine romantische Vorstellung, die sie sich gerne selber
So Bauarbeiter waren ja früher auch so.
Aber ich verstehe mal nicht, dass Olli da mal gleich so ablehnt ist. Du denkst, es ist erfunden.
Nein, so erfunden nicht, aber...
Erfunden ist Hashimoto.
Ich sag mal so...
Ja, ist es ja. Achso, die Geschichte ist erfunden.
Ja.
Ich sag mal so, dass sie vielleicht mal gefeiert haben, glaube ich ja, aber bestimmt nicht jeden Abend und jeder ist denn mal neben einem anderen aufgewacht, jeden Morgen wieder und er wurde wieder neu aufgenommen. Ich denke mal, es war schon ein bisschen anders, aber ich glaube, ja, deren Fantasie oder deren...
Du darfst nicht vergessen.
Erinnerung, deren Nostalgie spielt in auch einen kleinen Streich.
Du darfst nicht vergessen, früher war so ein noch sehr, sehr was Wildes. Ich sag das mit Absicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die ganzen Bud Spencer-Filme. Mhm. Übersetzt unter anderem von Rainer Brandt, der dieses Schnodderdeutsch und diese Sprüche immer hatte.
Morgen greift deine Zahnbürste ins Leere.
Zum auch Beispiel. Bei den so. Und in den ganzen Synchronsprecher-Podcasts sagen die immer, dass irgendwann so die großen Firmen wie zum Beispiel Disney gesagt haben, wir wollen das alles nicht mehr, wir wollen da mehr Struktur rein. Und das quasi bei diesen Synchronsprecheraufnahmen für so Blockbuster, da ist immer ein Supervisor aus Amerika, der auch darauf achtet. Und deswegen, kam auch, also die sagen immer alle, das hat Disney eingeführt, dass die Leute geixt werden und dass sie halt nicht mehr so eine freie Übersetzung haben wollen, sondern dass du dich schon, du darfst gleich, dass die halt wirklich das... sich die Synchronstudios extrem ans Original halten.
Ich kann aber verstehen, dass da jemand aus Amerika jetzt mal doch dabei sein wollte, weil ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich finde das immer wieder erstaunlich. Ich habe mal auf Netflix, gab es mal ein paar Bud Spencer-Filme und da habe ich auch mal den Vergleich Original und Synchron gemacht. Und da gibt es so eine Szene, so.
Hast du schon dreimal in diesem Podcast erzählt?
Wirklich, nee, möchte ich nicht nochmal
erzählen. Ja, gut, du musst es jetzt erzählen.
Du kannst ja rausschneiden.
Nee,
okay. Und
da war das,
aber ich weiß nicht mehr, in welchem Film die Szene, wo Bud Spencer sich hinlegen soll und der und dann auf Englisch so sagt so Terence Hill zu ihm so, hey, looks a little tired, we have to go to sleep. Sonst haben sie so ganz ruhige Stimmung und auf Deutsch so, du machst jetzt den Schnarchemann. Und da dachte ich so, wenn das jetzt so, also angenommen, die Schauspieler können sich an die Szene erinnern und sehen das jetzt im Englischen, erinnert sich an die englische Fassung mit dem
Ego
to Sleep und dann so, du machst jetzt den Schnarchemann. So,
pass auf, aber warum hast du es nicht auf Italienisch gehört?
Ja, weil ich Italienisch ein bisschen eingerostet bin.
Aber sind jetzt auch ein paar Filme bei Disney Plus? Ich glaube, da ist zum Beispiel von diesem langweiligen Film, wo sie auf der Insel sind, hier, Movin', weißt du nicht mehr. Nee. Der ist, glaube ich, bei Disney Plus im italienischen Original. Pass auf, hier, das ist jetzt das Skript von Rainer Brandt mit, du machst jetzt mal den Schnarchemann. Und jetzt sitzt so der amerikanische Supervisor im Hintergrund so, ich finde diese Stelle nicht.
Schnarchemann.
What he says, so wie bei Asterix, what he says.
Nee, ich musste übrigens so lachen eben, weil das hat sich angehört, als ob Disney
ja.
Rainer Brandt nicht mehr wollte.
Rainer Brandt hat mal
in einem
Interview gesagt, er hat das bestimmt ironisch gemeint, aber er ist schuld, dass jetzt diese ganzen Synchronfirmen immer so einen Supervisor vorgesetzt bekommen, weil er so gemacht hat, was er wollte.
Na gut, kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja...
Na, laut Olli ist das alles romantisiert und erfunden.
Ja.
Und eine gute das Folge heute.
Bei dem Bud Spencer-Film, dass das schon wirklich so war.
Ja. Da merkt man es wirklich, dass es ohne ist. Das hätten auch wir machen können.
So. Und jetzt habe ich vor kurzem auch von Hart 4 eine Folge gehört, die habe ich schon privat erzählt. Da war der Sprecher von Bud Bundy zu Gast. Und der ist auch, der macht ganz viel Synchronregie.
Der macht wirklich viel, also ich sag mal so, seine Stimme kenne ich auch aus ganz vielen Filmen, Nebenrollen und so. Also die Stimme kennt man wirklich.
Na, er war auch mal so Station Voice für ProSieben.
Mhm. Ach so?
Ja, ist er aber nicht mehr. Hat er erzählt übrigens auch in dem Podcast.
Er war also Stationssprecher.
Man nennt es so Station Voice, die sie diese Trailer machen. So, heute Abend auf ProSieben. Jason Statham in the Transporter. Und der ist ja auch Synchronregisseur und Synchron-Dialogbuchautor. Und der hat dann erzählt, als er damals angefangen hat mit Schrecken in der Familie. Da war er 10. Und der Synchronregisseur war auch so ein alter Hauding. Und da hat er auch erzählt, er sagte, naja, diese Leute damals, die waren ja auch nicht immer so nett. Und er erinnert sich an eine Szene, Bud Bundy sollte rappen, so ein Vierzeiler. Und er hat es nicht hinbekommen. Und dann stand da der Typ, das war übrigens der Sprecher von Buck. Ja, der war auch.
Den Off-Text von ihm, also
ja,
er hat ja nur Off-Text.
Aber. Genau, aber der hat auch bei Schrecklich nette Familie Synchronregie geführt. Und dann sagt er, da steht der Typ vor mir, gefühlt mit 23 Zigaretten im Mund. Unter ihm alles so Teppich und dann sagt er, warum bist du zu dämlich, den Text einzusprechen und so? Und er hat nur so geguckt, wenn jetzt die ganze Asche auf den Teppich fällt, sind wir alle tot.
Ich glaube, so war das jeden Tag in den Synchronstudios, glaube ich.
Nee, die haben gesagt, früher wurde man auch mal ein bisschen unsanfter, Gott, wurde so mit den Leuten umgegangen.
Weil es ein Job ist wie der andere auch. Du wirst von jeder wird mal auf Arbeit angeschrien. Wir sollten langsam zur Folge kommen,
Ich möchte noch, Bamin hat ja gesagt, er hat auch das Hörbuch gelesen von Henning May gehört. Da möchte ich gerne noch mit dir drüber sprechen.
Genau, weil ich habe schon gemerkt, wir haben eine unterschiedliche Meinung.
Richtig, aber du hast eher die Meinung, wie sie im Internet steht, habe ich das Gefühl. Ich habe auch eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht. Da habe ich gefragt, wie unsere HörerInnen das Hörbuch finden. Die meisten haben sogar gesagt, nicht gehört. Und da haben auch ein paar in die Kommentare geschrieben, konnte ich nicht hören, hat mir nicht gefallen, weil er das so langweilig und monoton vorliest.
Ich bin mir ziemlich sicher, es waren auch ein paar Abstimmungen, die geschrieben, wo gut war oder so.
Natürlich.
Es gab ja auch ein paar Bewertungen, die positiv waren bei der Abstimmung, bei Die Zentrale auf Instagram.
Richtig. Aber du kriegst es ja auch so mit, wenn du, weiß ich nicht, bei Amazon guckst oder irgendwo in den einschlägigen Foren. Viele haben gesagt, konnte ich nicht hören, der ist mir zu langweilig oder ich find's anstrengend.
Es ist fast so ähnlich wie bei den Liedern von Gantreit hier. Wie heißt die Band?
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Henning May. Er heißt May.
Ja,
Henning May Gantreit. May
Gantreit oder so. Ich finde, dass er eigentlich eine ganz tolle Stimme hat und viel zu wenig aus seinem Stimmpotenzial macht. Auch bei den Liedern.
Ja.
Die plätschern so vor sich hin manchmal. Und ab und zu gibt es aber Lieder, wo der mal so ein bisschen schreit oder noch emotionaler wird. Und die sind richtig gut. Aber ansonsten plätschert es so vor sich hin. Die haben jetzt in der Corona-Zeit ein Album gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was so ein bisschen depressiv ist. Was total hinplätschert. So liest er auch dieses Buch. Er benutzt in meinen Augen viel zu wenig die Stärke seiner Stimme. Der hat eigentlich so eine tolle Stimme und liest für mich zu monoton. Weißt du, was das Schlimme ist? Der
Annen-Mai Kantereit heißt
sie. Annen-Mai Kantereit, genau. Die Fanpage auf Instagram.
Ja.
Die 34.000 Abonnenten haben oder so.
Noch fast so viel wie wir.
Der hat mich abonniert, derjenige.
Schön.
Und jetzt meckere ich, dass ich, obwohl es ist ja kein Meckern, ich
finde,
der hat ganz großes Potenzial und nutzt es nur so 50%.
Oh, der große Benjamin sagt zu ihm, er hat ganz großes Potenzial. Das ist nett
von dir. Wir müssen mal langsam weg von dieser Einstellung, irgendwie jetzt meckern wir und es machen uns unbeliebt.
Meckern. Ich meine, es ist ja Pose, also ich finde, er kann es besser eigentlich.
So, pass auf. Ich hatte die Band nicht auf dem Schirm. Ich habe die, glaube ich, das erste Mal live 2017 oder so als Vorband bei Beatsteaks gesehen in der Wuhlheide. Ich kannte die nicht. Ich habe nur gemerkt, wie alle jungen Frauen auf einmal so aufgeregt waren und sich gefreut haben. Ja. Und die sind alle sehr damals auf die Band abgegangen. Da waren sie noch so Shootingstars. Und dann hat der gesungen und da gab es ja schon den Song Jeden Morgen. Das ist übrigens mein Lieblingssong. Ja?
Nee, von den Chartstürmern. Ja.
Das ist unser Lied.
Das ist unser Lied, Thomas.
Ja, sie haben vom Chartstürmer Jeden Morgen gecovert.
Jeden Morgen kommt er schon so früh aufstehen. Man hat ja keine Zeit, jeden Tag zur Arbeit. Man hat ja keine Zeit, jeden Tag zur Arbeit.
Da habe ich so gedacht, krass, in dem Moment, wo ich ihn das erste Mal live gesehen habe, da hat mich seine Stimme extrem an Rio Reiser erinnert.
Genau.
So mit der Kraft und diese Art, dieses schon eher so, ich kann das ja nicht nachmachen. Deswegen, ich mag die Stimme auch. Er kann so viel aus der Stimme machen. Es gibt ein paar Lieder, die sind mir auch zu langweilig. Manche Lieder sind mir zu monoton. Aber seine Stimme ist wirklich Bombe.
Das meine ich. Die ist eigentlich wunderbar. Genau so, wie ich sie mag.
Jetzt war natürlich die Kritik, warum, weil das ist ja aus dieser Family and Friends Sache, dass Prominente diese drei Fragezeichen Klassiker neu einsprechen. Bela B. zum Beispiel, habe ich noch nicht gehört.
Ich ja.
Oliver Kalkofe, der wird übrigens nochmal demnächst wichtig in diesem Podcast hier.
Der spricht doch auch irgendwo mit, ne, in irgendeiner Folge.
Bald in der Wohnung?
Ich hoffe. Ich hatte keine Lust, das Buch zu lesen. Höre ich das Hörbuch, lasse ich mir vorlesen, spare ich mir selber das Lesen. Wirklich, ohne Witz, nach 7 Sekunden habe ich ausgemacht. Weil ich dachte, oh nee, kann ich nicht hören.
Nach 7 Sekunden, also das ist schon ein bisschen krass.
Da wäre bei einer Kassette noch nicht mal das leere Band durchgelaufen.
Wiss ich, das ist der seltsame Wecker von Henning May. Oder
nein, das habe ich noch gehört, als er anfängt zu lesen. Als er anfängt zu singen. Ja.
Achso, deswegen konntest du dich auch alles gesungen hat.
Und da habe ich auch gedacht, so, oh Thomas, jetzt hab dich mal nicht so albern. Ich fand es halt wirklich gewöhnungsbedürftig. Und dann dachte ich so, okay, wenn du das jetzt fünf Minuten hörst, hast du dich dran gewöhnt. Und auch mit dem Hintergrund im Kopf, alle finden den nicht so toll, wie er das vorliest und so. Dann habe ich es gehört. Und irgendwann dachte ich so, es ist okay, weil ich habe diese Assoziation. Stell dir vor, Olli, dein Bruder, du gehst abends ins Bett, du bist jetzt noch klein und dein Bruder liest dir eine Drei-Fragezeichen-Folge vor.
Ja.
Ungefähr so. Ich finde, er klingt wie ein großer Bruder, der sagt, hier, ich lese dir noch ein Kapitel aus Der seltsame Wecker vor.
Das ist ja doch wunderbar warm.
Diese Assoziation hat für mich, und damit konnte ich umgehen, weil ich dachte,
ach so,
wie als wenn mein großer Bruder mir jetzt eine Geschichte vorliest. Nicht professionell, nicht außergewöhnlich, aber so ein bisschen charmig.
Also du findest das okay. Also wie würdest du es denn bewerten?
Wie ich schon gesagt habe, ich finde ihn sehr monoton und langweilig, aber mit diesem, ich habe mich ja selber überlistet, dass ich dachte, naja, wie mein großer Bruder, der mir was vorliest, dann konnte ich das mir anhören. Dann ging das.
Aber fehlt dir nicht so ein bisschen so in den Action-Szenen jetzt hier, im Hörspiel ist ein bisschen übertrieben, aber findest du das nicht ein bisschen auch da, so die gleiche Stimmlage? So?
Also ich finde, dass er Eugenie mit besserem französischen Akzent spricht, okay, als okay, der Sprecher von Eugenie selber im Hörspiel. Okay. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
oder den Carlos. Carlos ist ja eigentlich ein Spanier.
Das ist schon ein bisschen witzig, wie er die spricht. Aber ja. Ich meine generell halt so diese, wenn was schneller
ja,
sein soll.
Es ist oder ein bisschen einschläfernd.
Würdet ihr mir dieses Hörbuch empfehlen?
Wir empfehlen dir jedes Mal, Olli liest das Buch oder Olli hört dir das an und du machst, ja, mach ich. Und dann weiß ich zwei Wochen später so privat und Olli, nur kurz heute.
Geht mir nur um diesen speziellen Fall.
Ich werde das irgendwie hinkriegen, dass du das Buch zu Panik im Park liest. Weil wir besitzen alle drei dieses Buch.
Hab ich schon gelesen.
Ich weiß. Ich hab's ja auch da. Und ich will, dass wir irgendwann hier sitzen und alle drei das Buch gelesen haben. Und jetzt, liebe HörerInnen, kommt ihr ins Spiel. Ballert Ollis Instagram-Profil voll mit bitte lies Panik im Park, damit wir hier mal hören, wie du ein Buch findest.
Hat ein bisschen was von John Carpenter. Die Geschichte wirklich jetzt.
Ja. Du wolltest doch was anderes sagen, ne?
Nee.
Ja, dass die Zeit voranschreitet.
Dass die Zeit voranschreitet, wir langsam mit der Folge vielleicht anfangen sollten.
Kommen wir zum letzten allgemeinen Fakt, der ist leider ein bisschen länger.
Ah, super.
Die letzte Umsetzung ist, wir haben schon angesprochen, Der seltsame Wecker, Live and Ticking 2009.
Ich glaube, das kann man sehr schnell abhandeln.
Das ist nicht die letzte Umsetzung, weil die letzte Umsetzung war ja das Hörbuch.
Ja, aber über die wir noch nicht gesprochen haben.
Ach so.
So. Vom 24.10.2009 bis 15.11.2009 gingen die Originalsprecher mit einer Bühnenversion des seltsamen Weckers auf große Deutschland-Tournee. Die 20. und letzte Live-Aufführung des Weckers fand am 21.08.2010 in der Berliner Waldbühne statt. Mehr als 15.000 Zuschauer kamen, weshalb die drei Sprecher Rohrbeck, Wawritschek und Fröhlich am Ende der Vorstellung, also auf der Bühne noch, eingerahmte Guinness-Rekord-Urkunden für größtes Live-Hörspiel auf der Bühne überreicht bekamen.
Glaube ich nicht.
Ja, diesen Rekord knackten sie am 9.8.2014 erneut in der Waldbühne mit der Bühnenfassung vom Drei-Fahrzeichen-Live-Stück Phonophobia. Da kamen über 20.000 Leute. Das Hörspiel der Tour konnte man sich nach der Veranstaltung auf einem USB-Stick kaufen. Es gab keine Tour-CD, betonte damals die Produktmanagerin Corinna Wudrich, da man das Angebot mit dem USB-Stick halt abdecke. Das heißt, wenn wir in Berlin zu der Aufführung gegangen sind, haben wir uns danach am Stand den USB-Stick gekauft vom gleichen Abend. Deswegen haben sie gesagt, gut, 20 Aufführungen, 20 Live-Versionen braucht man nicht in den Handel bringen.
Hab ich schon verstanden.
Dafür gibt's ja die DVD und die Blu-ray, wo du es nochmal in Filmfassung siehst.
Thomas guckt mich dabei so an, als wenn er mir das jetzt ganz speziell erklären muss, weil ich so dumm bin.
Nee, ich hab Augenkontakt,
Mann. Achso, das finde ich gut, ja.
Aber ja. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne weitermachen. Ja?
Die Verhandlung ist geschlossen,
euer Ernst. Es erschien dann noch von der Bühnenfassung eine DVD und Blu-ray, nämlich am 5. Februar 2010. Dieser Auftritt geht ungefähr circa 2,5 Stunden. Es ist auch Zusatzmaterial drauf, das müssen wir jetzt aber nicht besprechen. Und vor ungefähr 3-4 Wochen haben wir hier zu dritt gesessen, weil ich war ja am 24.10. Auftakt der Tour. Ich war sogar zweimal da. Ich habe beide Auftritte in Berlin gesehen, hier im Berliner Tempodrom. Am ersten Abend war ich mit meiner damaligen Freundin und am zweiten Abend war ich mit einem Kumpel, gemeinsamen Kumpel von mir und Benjamin. Das heißt, ich habe es zweimal hier live in Berlin gesehen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gedacht, ich brauche den USB-Stick nicht, weil ich habe es ja zweimal live gesehen. Das kann auch mit reingespielt haben. Weil ich das immer ein bisschen nervig finde, wenn ich jetzt erzähle, wie ich dieser Auftritt damals war, ob Alfred Hitchcock im Publikum saß und so, das jetzt zu beantworten, habe ich gedacht, ich leihe aus der Bibliothek die Live-DVD und gucke die mit Bami und Olli, bevor wir diese Folge heute besprechen, an. Und Bami hat schon gesagt, wir haben nur eine Stunde geschafft, dann haben wir Harald Schmidt geguckt.
Darum die Frage, war Alfred Hitchcock im Publikum?
Ja. wir haben die erste Stunde zusammen geguckt. Ihr habt noch nie vorher gesehen, wie so eine Bühnenshow mit den Originalsprechern von 3 Fragezeichen abläuft.
Ich hab's mir ungefähr so vorgestellt.
Genau, wollte ich jetzt fragen, wie waren eure Eindrücke? Und Olli, fang du doch mal bitte an.
Ja, also ich, wie gesagt, ich hab's mir auch so vorgestellt. Es war ein bisschen Show darum. Wo ich jetzt, ich muss gestehen, mir ist erst beim Hören der Folge Seltsamer Wecker, zum ersten Mal aufgefallen, dass ich diese Folge tatsächlich noch nie gehört habe. Ich dachte mal, ich hätte sie gehört, weil dieser Wecker, dieses Bild vom Wecker mit dem Gesicht ist mir so omnipräsent im Kopf, dass ich auch dachte, auch den Schrei habe ich schon öfter gehört, dass ich dachte, na, die Folge hast du schon auch irgendwann schon mal gehört, aber tatsächlich nicht. Und jetzt muss ich sagen, die Bühnenshow, soweit ich mich an diese Stunde, die wir hier zusammen geguckt haben, erinnere, war ich ja doch extrem vom Hörspiel ab, oder?
Also die hält sich mehr ans Buch.
Also ich habe hier keine Karaoke-Version.
Die Bühnenfassung hält sich schon mehr an den Ablauf vom Buch, aber ist natürlich ein bisschen lustiger, so mit Insider-Gags und Abweichungen. Genau. Na, im Hörspiel gehen sie in die Telefonzelle. Aber auf der Bühne machen sie so einen Gag, dass sie so tun, als wären sie so in der Telefonzelle.
Eingequetscht, alle drei drin.
Genau, und die Gesichter berühren sich so ganz eng.
Auf der Bühne setzen die sich ja auf so einen Penis.
Ja.
So wird zumindest erzählt. Ist es hier diese Katzenlady, wo sie das machen, die Martha?
Genau, ich glaube, für die Bühnenfassung haben sie aus der so eine spirituelle, leicht bekleidete, luftige Hippie-Frau hier gemacht. Das
ist einfach nur eine verrückte und Katzenfrau.
Die machen dann mit ihr so eine Yoga-Session. Das ist ja nicht weder im Buch noch im Hörspiel. Das ist halt nur wirklich für die Live-Fassung gemacht worden. Und ja, es wird angedeutet, dass sie da so ein große Sitzgelegenheit hat, die wohl aussieht, wie du schon gesagt hast, wie ein Penis. Mhm. Und dann kommt dann halt so ein Gag von Peter. Das sieht ja aus wie ein riesiger. Und Bob sagt, setz dich einfach hin. Brüller. Mhm. Publikum ausgerastet. Mhm. Ihr habt's gesehen. Mhm. Und ein Hörer von uns hat jetzt schon, weil ich heute gepostet habe, wir nehmen diese Folge auf, hat schon gefragt, wie findet ihr denn diese Meta- bzw. anzüglichen Gags in der Bühnenfassung? Da sind ja öfter so Sachen. Zum Beispiel die Szene, wenn Harry in dem Uhrenzimmer die ganzen Schreie den drei Detektiven vorführt. Dann hört man dann so, hört man hier die Uhr. Oder die hier. Oder die. Oder die.
Und dann sagt Bob, da kann ich die nochmal hören?
Genau, sagt Bob.
Ich finde diese Gags albern, aber die funktionieren auch nur mit großem Publikum. Weil das Publikum ja doch ein bisschen, wie gesagt, wenn man in so einem großen...
Nein. Das Publikum war doch.
Man ist ja doch ein bisschen aufgepeitscht, wenn man so in so einem Publikum sitzt. Bist man lacht auch? Ja doch. Hm? Ich kenne dich ja selber. Also wenn ich bei Wosch im Publikum gesessen habe, habe ich über Sachen gelacht, wo ich dann im Nachhinein daran denke, so, das können wir ja nachvollziehen, oder?
Ich glaube, 0,02% kennt Wosch.
Na gut, oder
unsere Hörer müssten ihn inzwischen kennen.
Ja, ich so wollte gerade sagen. Aber Thomas, du kannst es doch auch sagen, du saßt ja im Publikum, man ist doch schon animierter zu lachen, obwohl man es nicht lustig ich finde einfach nur, weil die Masse lacht. Also nicht, weil man jetzt nicht lachen will, sondern es ist einfach, die Stimmung ist einfach da.
Also sehe ich aus zwei Perspektiven. Ja, natürlich habe ich mich gefreut, mal die Sprecher live zu sehen. Und es ist schon ein Event, muss man sagen. Ja. Ne? Weil da halt wirklich, es ist ja eine Mischung aus Theater und Hörspiel. Weißt du? Und diese visuellen Effekte werden ja spärlich eingesetzt. Klar, ich bin der Meinung, ich habe, glaube ich, damals auch gelacht, wo der Gag kam mit irgendwie, darf ich den letzten Schrei nochmal hören?
Ja.
Bestimmt.
Ja, Lachen hast du mitgelacht.
Genau, ich bin ja so Mitläufer. Genau.
Du bist sogar der Erste, der gelacht hat. Die anderen haben dann mitgelacht, haben mich von dir anstecken lassen.
Aber es gibt auch Momente für mich, wo ich wirklich ehrlich bin, das ist für mich Fremdschämen. Und wirklich, da bleibe ich dabei. Wenn während so einer Live-Aufführung die Karte vorgelesen wird, und die Karte ist ja Kult, die drei Detektive, 3 Fragezeichen, bla bla bla. Kommt in jeder Folge vor. Nicht in jeder Hörspielfolge, ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel, Benjamin, aber so gut wie. Und jedes Mal, auch bei Master of Chess war das, du kennst die Folge.
Ja, ja, ich hab die damals mitgeschnitten.
Wenn die Karte überreichen, rastet das Publikum aus.
Wie siehst du das, Benjamin? Das kann ich schon wieder verstehen.
Es ist doch nur die Scheißkarte.
Das kann ich schon wieder verstehen, also da weil das ist ein Kultmoment.
Ja, also da muss ich sagen, bin ich eher so auf Ollis Seite, also ich finde das toll, wenn man da so was Kultiges.
Ja, eher als, die setzt sich auf den Penis, ist ja ein Brüller.
Ganz kurz, das ist wie wenn die Ärzte zu spät am Ende des Konzertes spielen, ne?
So ungefähr. Der Evergreen, oder wenn wir jetzt da sind und da würde jetzt die Baummusik kommen.
Nee, wenn wir jetzt da sind, der weiße Kleiderschrank kommt rein.
So, hier, da würde auch brüllen. Ja.
Natürlich.
Und wenn du dich oder, da fremdschämen würdest.
Oder Bamin sagt, glaube ich nicht.
Ja, der Live-Auftritt.
Genau.
An und für sich gut. Mhm. Dafür aber, dass da so viele Leute sind und so ein großes, so eine große Bühne, finde ich, müsste da mehr Interaktion sein. So mehr mit Bild und
ja, jetzt ist natürlich schon ein bisschen
Ton über deinen mickrigen Fernseher, ist natürlich auch schwierig.
Ja, und schon eine Beleidigung.
Ja, da wird natürlich der Sound schon ganz gut gewesen sein, wenn Musik und so eingesetzt.
Vergisst aber eine wichtige Sache, ja, weil du gerade sagst, du hättest gerne mehr visuelle Bilder. Am Ende ist es ein Hörspiel. Und ein Hörspiel spielt sich wo ab? In deinem
in der Penisgruppe,
ja, in deinem Kopf.
So ein Live-Auftritt finde ich aber schon, ja, denn ist es ja kein Hörspiel mehr, sondern ein Live-Auftritt, könnte man jetzt auch sagen.
Sagen Sie aber, es gibt auf dieser DVD ja auch einen Audiokommentar mit Kai Schwind, der Produktionsmanagerin Corinna Wuttrich und mit Andreas Fröhlich, wo sie sagen, es ist kein Theaterstück, es bleibt am Ende trotzdem ein Hörspiel.
Nein, aber ich finde, bei so einem Live-Auftritt, selbst ich würde zum Beispiel schlecht finden, wenn wir so einen Auftritt haben und wir nur drei am Tisch sitzen und nur erzählen. Da muss ja auch irgendwie visuell so ein bisschen mal oder Musik dazwischen, haben sie ja gemacht. Aber sowas finde ich toll.
Ich wollte gerade sagen, es wurde ja, also am Rahmenprogramm genau, hat es eigentlich wurde nicht
ja
gemangelt.
Ja, und Thomas der Geräuschemacher nicht zu vergessen.
Thomas hat sich über den Regen auf der Videowand oder auf der LED-Wand gefreut.
Ich habe gesagt, es ist so einfach und billig umgesetzt und trotzdem stimmig.
Ach, einfach und billig hast du nicht gesagt.
Nein, es ist billig ist wieder abwertend gemeint, es ist so simpel gelöst. Ja,
ja, also ich fand's, also fangen wir mit der Folgenbesprechung an.
Nee, ich will schon deine Meinung mal wissen.
Ja,
nicht
ja,
immer nur was anreißen und dann merken, oh, jetzt wird's ja peinlich.
Gesagt, oder? Du hast ja schon die Meinung Nein. gesagt, oder?
Ja, also ich war erstaunt, dass Thomas das so hervorgehoben hat. Er hat ja sogar, erinnerst du dich an die Sache, Benjamin, mit dem Regen an der Videoleinwand? Ja. Wo er gesagt hat, das müsst ihr euch angucken, das ist so gut, das ist so,
so
gut.
So hab ich's nicht gesagt.
Sag so ein bisschen. Ja,
aber ich bin auch ein bisschen künstlerisch. Ich war nicht schlecht, aber jetzt nicht aufwendig oder teuer. Also,
es war für mich so, also die offensichtlichste Lösung für diese Sache in dem Moment, also als Szene. Deswegen fand ich es halt jetzt nicht so hervorstechend.
Gut, jetzt müssen wir, ja.
Jetzt war Thomas aber auch vor Ort, vielleicht sah das auch irgendwie besonders gut aus, weil
ich glaube, wir versauen uns gerade die Stimmung für die folgende Folgenbesprechung.
Naja, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesagt, was die allgemeinen Fakten angeht. Ja.
Es gibt Wecker, die klingeln. Wecker, die schnarren, Wecker, die Musik ertönen lassen oder einen mit Glockengeläut aus dem Schlaf holen. Einen Wecker aber, der einen furchterregenden, schrillen Schrei ausstößt, haben Justus, Bob und Peter noch nie erlebt. Und einen solchen haben sie soeben auf dem Schrottplatz aufgestöbert. Kein Wunder, dass diese seltsame Konstruktion die Neugier und die Fantasie der drei Detektive anstachelt. Wer hat einen solchen Wecker gebaut und warum? Als sie das herauszufinden versuchen, geraten sie unversehens auf die Spur eines raffinierten Kunstraubes. Doch ehe sie ihn aufklären können, gibt es manche harte Rätselnuss zu knacken.
Kommt jetzt die obligatorische Frage, wie finden wir den Klappentext? Verrät er zu viel? Verrät er gar nichts? Ist er zu lang? Ist er langweilig? Die Frage
würde jetzt kommen, ja.
Genau, ich frage aber heute dich.
Ach so. nö, ist schon spannend so.
Ist gut, oder? Ich habe auch gar nicht zugehört. Kommen wir mal zu Ollis Lieblingsrubrik, die Sprecher. Mhm. Wir müssen das mal Leonie einsprechen lassen.
Also, na, über die Stammsprecher brauchen wir nicht mehr sprechen. Wir haben hier den Felix Karl-Ulrich Mewes. Name Mewes, den ich auch schon öfter gelesen habe, wo ich jetzt aber nicht genau weiß.
Hat in den ersten Folgen sehr oft mitgesprochen. Mhm. Auch bekannt, also ältere Generation wie wir, der Grobi aus der Sesamstraße.
Ah, ja? Mary Wirklich? Smith, ja. Gesprochen von Maria Benders, Harry, Marco Beddies, Mr. King, nee, Mrs. King, Helga Bammert, Julie Taylor, Renate Pichler, sagt mir alles überhaupt nichts. Martha Harris, Eva Gelb.
War Benjamin ein Witz? Nee, oder? Bei mir steht, warte mal, also, Marga Marsberg als Martha Harris.
Bei mir steht Eva Gelb. Das
ist ja witzig. Irgendwie ist es hier alles ganz komisch verrutscht.
Benjamin, hast du den Eintrag hier geschrieben mit Eva Gelb? Eva Gelb, natürlich. Das klingt so nach dir.
Ja, Carlos ist Hans-Werner Kuhn. Jetzt kommt eigentlich so der erste Sprecher nach hier, Karl-Ulrich Mewes, den wir alle kennen.
Gerald Kramer, Volker Brandt, das ist die Synchronstimme von Michael Douglas.
Richtig.
Zahlen, Konterzahlen. Kommt nachher noch ein Mega-Gag. Ja,
ja, dann
Jared Watson, Werner Cartano, Victor Eugene, Wolfgang Kubach, ich möchte nicht vorgreifen, aber mit einer grottigen Schauspielleistung, muss ich wirklich sagen.
Gut, jetzt hast du vorgegriffen.
Ist eigentlich witzig, wenn man sagt, ich will nicht blablabla und genau das macht man dann.
Und das haben wir noch gar nicht gesagt. Es handelt sich ja hierbei um das letzte Hörspiel, was wir besprechen mit Eugenie. Ja. Wir sind durch. Weil wir haben
Dann ist es ja ein feierlicher Moment, richtig, heute. Die letzte Eugenie-Folge. Genau. Ich werde die nicht vermissen, das sage ich dir gleich. Ja.
Verstehe ich gar nicht.
Und einem großartigen Kommissar Reynolds at his best heute, ja. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Weiß ich gar nicht. Horst Frank heute, wirklich großartiger Auftritt, auch wenn es nur 5 Minuten sind.
Weniger, es sind glaube ich 10 Sätze oder so. Mehr
Horst hat er Frank nicht. Ist super.
Ja. Mr. Jenkins, Lothar Zibel.
Richtig, sehr schön. War jetzt nichts wirklich Aufregendes bei. Halt, Volker Brandt ist dabei. Und man merkt auch wieder, dass diese Folgen 10 bis 15, die müssen halt wieder parallel produziert worden sein. Denn eine Folge, die ihr schon besprochen habt, das Bergmonster, Folge 14, da ist ja auch Michael Douglas. Also man merkt, er war wahrscheinlich im Studio, hat einmal diese kleine Rolle gemacht und natürlich die etwas prominentere Rolle in das Bergmonster.
Und wer wird noch gesprochen? Von Peter Passetti?
Der Erzähler. Alfred Hitchcock. Einmal in der Rolle als Alfred Hitchcock als Erzähler und einmal als Alfred Hitchcock, der im Büro sitzt.
Holt mich komplett raus, kann ich jetzt
Komm, sagen. Da kommst du immer durcheinander, ja.
Also gefällt mir, das geht nicht.
Muss ich aber auch nicht sagen. Rein.
Also er ist der Erzähler und dann ist das so ein komischer Satz und dann ist er auf einmal...
Ich mag das.
Ich möchte an dieser Stelle eine Sache sagen, ich freue mich ja immer über Alfred Hitchcock, aber das ist eine der Folgen, wo ich finde... Wo er wirklich.
Hätte ihn weglassen können.
Ja, er ist langweilig, definitiv. Weil er nicht gut spricht. Weil es ist nichts so, überleg mal, wie er in der unheimliche Drache ist. Irgendwie so hier, ja, das war der Film und kann ich euch noch helfen und so.
Ja, er spricht wie der Erzähler.
Ja, weil hier ist einfach nur so, Bert Klock, ja, ich kannte ihn. Und ja, schönen Tag noch.
Ja, und so wie du das eben gesagt hast, er spricht wie der Erzähler.
Ja, und also, was mich besonders traurig macht, das hat ja, glaube ich, Andreas Fröhlich auch schon in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, gesagt. Aber jetzt durch den Bobcast erfährt man ja doch mehr Hintergründe. Der Peter Passetti war nie bei den gemeinsamen Aufnahmen mit den Jungs. Der wurde immer separat aufgenommen. Und wenn man das weiß, man merkt es so krass, dass er separat, so geixt ist, kann man sagen, aufgenommen ist, dass er gar nicht mit Oliver Rohrbeck redet. Ich finde, man merkt es so krass in dieser Folge. Weil er auch
so emotionslos. Aber auch die Alfred-Hitchcock-Szenen werden immer alleine mit ihm aufgenommen.
Immer, ja? Aber Thomas Fritsch war auch nie gemeinsam im Studio mit den Jungs. Der wurde dann eingeladen, hat dann irgendwie für 3, 4 Folgen.
Na gut, der agiert ja auch nie mit den Jungs. Aber ja. Alfred Hitchcock agiert ja mit den Jungs. Da dachte ich, dass er da wenigstens damit bei
gewesen ist. Nein, ist nicht so.
Interessanter Fakt.
Man erfährt jetzt, wie gesagt, viel durch den Bobcast an Hintergrundinformationen. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte.
Also hat Andreas Fröhlich sich schön zurückgehalten bei uns. So.
Aber.
Ja, allerdings, ja. Ja, na gut, der durfte ja nicht, dann hört ja keiner mehr den Bobcast.
Ich will aber noch eine lustige Anekdote erzählen, was Horst Frank alias Kommissar Reynolds angeht, ist auch im Bobcast erzählt worden. Da wird Andreas Fröhlich gefragt, und wie war der so, also mochte der euch Kinder oder war es so, es gab ja auch so Schauspieler, die gesagt haben, Kinder geht weg, ich will nicht mit denen in einen Raum sein, ich nehme meine Spur separat auf.
Ja, Peter Passetti.
So. Und dann sagt der Andreas Fröhlich, nee, Horst Frank, der mochte uns, der wollte auch immer mit uns zusammen aufnehmen. Und dann erzählt er, dann war das früher so, dann hat man noch im Studio geraucht. Mhm. Alles heute undenkbar. Und dann hatten die so fette, schwere Vorhänge vom Fenster. Alles hat gestunken, überleg mal, vor Kindern, vor 13, 14-Jährigen. Und da mochte der uns. Und dann gab es wohl irgendwie 1986 so ein Gewinnspiel. Gewinne einen Hubschrauber-Rundflug über Stuttgart mit den Sprechern von 3 Fragezeichen und dem Sprecher von Kommissar Reynolds. Und Heike-Dine Körting. Ja? Jetzt stell dir mal diese Situation vor, der Horst Frank in dem Hubschrauber so mit den 3 Jungs.
Stelle ich mir unfassbar witzig vor.
Ich ja.
Also sympathisch.
Ja. Wie alt waren da die 3 Sprecher?
Na, 86 waren sie ja schon älter. Da waren sie bestimmt schon Mitte 20.
Okay, oder, dann geht's ja.
Oh. Oder Anfang 20.
Ich stelle mir gerade vor, da sind jetzt so 3 Zwölfjährige und dann kommen andere 12-Jährige mit im
Hubschrauber. Und Horst Frank.
Kommissar Reynolds dazu. So, und jetzt kommt eine Geschichte. Da bin ich jetzt mal, jetzt würde ich sagen, glaube ich nicht.
Horst Frank ist auch ein cooler Name, muss ich sagen, oder?
Jetzt kommt ein Part von der Geschichte, wo ich sage, wo ich jetzt die Babyrolle einnehme und sage, glaube ich nicht. Fröhlich behauptet, seine Mutter hat noch eine Videokassette, wo dieser Hubschrauberflug so privat so gefilmt wurde. Und diese Videokassette steckt in einem alten VHS-Rekorder fest und er kommt da nicht ran.
Obwohl, wenigstens kreativ erzählt. Obwohl ich glaube, Horst Frank wäre, glaube ich, für diesen Zweck ungeeignet. Er würde wahrscheinlich den Hubschrauber verpassen.
Aber wenn ich unbedingt die Kassette haben will, gibt's.
Habt ihr das verstanden? Er würde den Hubschrauber verpassen.
Naja, weil er doch von seinem Schreibtisch aus die Situation überblicken
kann. Doppelgänger und nein, der Hubschrauber startet und er ist nicht drin. Und dann sagt er, dann will er eigentlich noch einsteigen, ob er noch mitgenommen hat. Ach, ich erreiche niemanden. Dann haben sie wahrscheinlich irgendwo gemietet.
Das Cover.
Jetzt lasst uns auch noch das Cover noch schnell besprechen und dann sind wir wirklich
gut. Das ist wirklich gut, weil das Cover finde ich wirklich ansprechend und ich finde es im Vergleich zu den anderen Covern nicht Aiga Rush Stil technisch passend.
Ah, das habe ich ja schon gesehen. Die genau. Alternativcover.
Genau, die Alternativcover hier in diesem Bildband, die geheimen Bilder. Da sieht man dann auch so die ersten Entwürfe immer.
Das ist ja furchtbar hier mit dem Mund. Das finde ich ja ganz schrecklich. Das ist von
Rolling Stone.
Ja, wirklich. Mhm.
Es ist für mich ganz schwierig, dieses Cover zu besprechen. So als Bild kriegt es von mir, weiß ich nicht, so als Wecker eine 9 oder 10. Ich finde es wirklich toll. Aber jetzt in Bezug auf das Hörspiel, wenn man ehrlich ist, total zu 100% unpassend.
Aber Thomas, stimmst du mir zu, wenn ich sage, das ist überhaupt nicht, wenn ich mir die anderen Cover angucke, so Aiga Rush-Stil?
Doch.
Sehr, nein, weil es sehr geradlinig ist, alles sehr, sehr, wie soll ich sagen? Nee,
ich finde das Cover super und
ich finde es ja super.
Aber nein, und ich finde wirklich, es sieht nach ihr aus. Also ich kann das nicht beschreiben. Das
sieht aus wie ihr Gesicht.
Ja, sie hat sich selber abgezeichnet.
So meinst du das, Thomas?
Ja? Nein, du meinst das, aua.
Entschuldigung, ich muss mich ja auch mal hinsetzen.
Ja, aber nicht treten.
Ich habe meinen Fuß bewegt, tut mir leid.
Das ist wieder der Nachteil, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir bald online nur noch aufnehmen.
Ich auch, wirklich.
Oder? Der Einzige, der es nicht hinkriegt, ist. Auf jeden Fall, ich finde, es ist ein schönes Aiga Rush-Bild und ich finde, es ist genau ihr Stil.
Zum Glück habe ich letzten 2 Minuten nicht zugehört.
Aber zur Folge passend, ganz ehrlich, das macht doch die Folge ein bisschen kaputt. Du hoffst die ganze Zeit auf so einen unheimlichen Wecker.
Naja, deswegen kauft man die Folge. Dafür ist ja das Cover auch da. Es darf ja auch ein bisschen betrügen, in Anführungsstrichen. Ja. Aber es hat tatsächlich nichts mit dem eigentlichen Wecker zu tun. Aber ich glaube, diese Freiheit dürfen sich bei den Covern auch rausnehmen.
Darf man.
Aber trotzdem kann man ja enttäuscht sein.
Ja,
definitiv. Es gibt Godzilla-Filme, alte japanische, da ist Godzilla 1,5 Minuten zu sehen. Mhm. Ganz groß, Godzilla kämpft gegen Frankenstein und weiß nicht, wie die alle heißen.
Godzilla und gegen Frankenstein.
Und da kommt, ja, so heißen die Filme, wirklich jetzt.
Ah, okay.
Und es kommt kein Frankenstein vor.
Mhm. Ja, das ist ein bisschen Betrug, wenn der Film heißt Godzilla gegen Frankenstein. Ja,
aber das ist doch auch Betrug.
Nee.
Gut, aua. Oh. Fangen wir an, Benjamin. Ich habe mir probiert, nämlich meine Notizen diesmal nicht so ganz akribisch irgendwie jetzt vorzulesen, wie Justus kommt rein, er sieht einen Stuhl, er setzt sich hin. Ich fange nur mal an. Ja, ihr könnt ja dann dazu.
Justus kommt rein, er sieht einen Stuhl, er setzt sich hin.
Die Folgenbesprechung.
Szene 1, der schreiende Wecker. Justus hat einen seltsamen Wecker in einer Schachtel auf dem Schrottplatz gefunden. Wenn man diesen anschließt und auf Wecken stellt, hört man einen unglaublich lauten Schrei, der immer intensiver wird. Als Bob und Peter aufgeregt angerannt kommen, da sie ja den Schrei gehört haben, im Buch arbeiten sie gerade auf dem vorderen Teil des Schrottplatzes, führt Justus ihnen das Ganze nochmal vor. Wenn man die Uhr nicht auf Wecken stellt, tickt sie ganz normal. Zitat Peter, die Uhr schreit also nur, wenn sie auf Wecken steht. Bob, kapiert? Und jetzt habe ich mir wieder notiert, Bob reagiert wie Benjamin. Natürlich!
Ja, aber zu Recht. Ich meine, da sitzen 3 Detektive, die gerade ergründen, wie so ein Wecker funktioniert. Also wenn man das also auf Wecken auf anhat, dann kommt der Weckton. Und wenn man den aushat, dann kommt der Weckton nicht. Verrückter Wecker, wirklich.
Ich hatte Benjamin wirklich vor Augen, weil, weißt du, welche Szene ich meine? So, Peter so, natürlich. Hast du das kapiert, Bob? Und dann so wirklich so ein bisschen arrogant. So, natürlich.
Ja, weil Justus sagt ja auch, Wecker muss ja eigentlich schnarren oder ticken oder sowas. Und da denke ich so, okay, in welcher... Oder jetzt mal ganz ehrlich, Olli, du hast einen Wecker.
Ja.
Wie viel verschiedene Töne kennst du so bei so einem Wecker? Oder Geräusche? Oder
meinst du jetzt allgemein einem Wecker oder allgemein?
Allgemein.
Naja, so 3-4 verschiedene Töne habe ich selber schon gehabt.
So 3-4 verschiedene Töne. Und vielleicht gab es das aber auch früher nicht. Ich weiß nicht, was daran so besonders ist. Ich frage mich die ganze Zeit, was hat Justus jetzt eigentlich? Ein Wecker, der einen Alarm schlägt.
Benjamin, die sind ja noch nicht fertig mit der Nachforschung. Ich werde ihn abstellen und den Wecker nochmal anschließen. So, jetzt kommt natürlich wieder die übliche Hörspielszene. Na, also. Also jetzt fand ich nicht schlecht.
Laut Andreas Fröhlich, der Lacher ist echt. Weil Oliver Robeck irgendwie so ein bisschen so, er hat ja irgendwie einen echten Kasten in der Hand oder so. Und dann so, in der rutscht ihm so aus Hand. Also, und deswegen, das, der Lacher ist wohl echt.
Finde ich gut, ja, weil das kam tatsächlich auch authentisch rüber, diese Sachen.
Das stimmt.
Und da ist der erste Detektiv überrascht, wenn der Hebel, Alarmhebel nicht auf Wecken steht, ist der Wecker wie eine normale Uhr. Ja. Super Detektive, wirklich!
Ich habe das auch extra markiert, wirklich, diese zwei Sachen. Peter? Sie schreit also nur, wenn sie auf Wecken steht. So, und Justus... Ja,
wieder einen harten Fall hier. Ja.
Und Justus, denn damit haben wir den ersten Teil des Rätsels gelöst.
Ja. Krass. Und das Geile ist, mein nächster Satz in meinen Notizen ist, auf jeden Fall möchte er hier Ermittlungen anstellen. Also ich glaube, das habe ich unbewusst direkt dahinter geschrieben.
Ja, aber der erste Gag ist doch schon, dass er sagt, irgendwie, ich finde es ein bisschen sonderbar, dass der Wecker schreit. Und dann sagt Bob ja auch so, und das nennt der Junge sonderbar. Ja, das ist ja wohl das Bekloppteste, was ich je gesehen habe. Außer dem Wecker war noch ein Zettel in der Schachtel, der anscheinend am Wecker befestigt war. Und darauf steht eine seltsame Botschaft. Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha. Und dann los, man höre und staune.
Hier war der erste Mal der Moment, wo ich schon keinen Bock hatte.
Genau, so Zitate von Zetteln und Rätseln aufzuschreiben. Und es wird ja noch ein bisschen schlimmer. Naja. Und der Zettel ist genau so zurechtgeschnitten, dass er unter die Uhr passt. Also, dass man ihn unter den Fuß der Uhr ankleben könnte. Und tatsächlich, es sind Klebereste zu finden.
Genau, er kratzt Leimspuren ab.
Da sind Leimreste dran. Genau. Unter der Uhr und an dem Zettel auf der Rückseite.
Nächster Fall ist gelöst.
Das fühlt er mit dem Finger.
Gut, aber sie sind 12. Ja, okay. Das ist für sie halt toll. Und
für Kommissar Reynolds ist das, glaube ich, auch ganz toll. Also ich glaube, das ist so, damit können sie ihm noch was beibringen.
Bilde bloß nicht ein, das ist interessant. Guten Tag.
Guten Tag. Du musst dabei immer vom Mikro ein bisschen weggehen, weil also, ich dann dabei raus.
Guten Tag.
Ja, wo man ja ehrlich sein muss, hätte ich jetzt so eine Uhr gefunden und diesen Zettel würde ich schon für 4,5 Sekunden nachdenken. Was ist das für eine Nachricht? Okay, ihr nicht. Okay.
Naja, das Rätsel ist schon mal, also für uns alte drei Fragezeichen Folgenbesprechungshasen ist es so, oh Gott, schon wieder eine Rätselfolge. Ich habe keinen Bock.
Obwohl ich sagen muss, da hat Benjamin recht, wenn ich als Zwölfjähriger irgendwie eine Kiste mit einem Wecker ist eine Sache, aber dann so eine handgeschriebene, merkwürdige Nachricht, das ist schon ein bisschen spannend.
Man muss auch darauf hinweisen, die lag im Müll. Im Buch ist es so, dass Justus die von Onkel Titus bekommt und der hat sie von so einem Schrotthändler bekommen, der ihm immer wieder mit Material versorgt. Und da ist halt die Aussage, das hat der Müll gefunden und Onkel Titus hat es mir gegeben.
Ja, da kriegt er, glaube ich, $40 für oder so.
Hier finde ich auch witzig. Jetzt kommt ja der Hörer ins Spiel, der wieder so ein bisschen der Erzähler ins Spiel, der wieder so ein bisschen die Metaebene durchbricht und sich an die Hörer wendet. Habt ihr gut kombiniert?
Moment, vorher kommen noch Geräusche, weil Justus rumkratzt.
Genau, das hatten wir schon.
Unten am Leim, da ist das in die Gravur kommt.
Genau.
Das hatten wir noch nicht.
Ah ja, stimmt. Naja, es kommt aber auch dann. Ach so, stimmt, das ist eine Gravur. Ich finde hier witzig, die Gravur in dem Wecker ist A. Felix. Mhm. Jetzt kommt hier Dumbatz Peter. Was soll das heißen? Das ist ein Name, du Idiot. Also hätte ich jetzt geantwortet, weil das ist ja wohl eindeutig ein Buchstabe, Punkt und ein Nachname.
Also es ist ganz wichtig. Moment, wir möchten nochmal kurz die Reihenfolge. Also er kratzt am Leim rum und es kommt die Gravur. Er kann die nicht lesen, weil er keine Lupe hat. Weil das so klein geschrieben ist.
Stimmt.
Und jetzt kommt der Erzähler. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich habe dreimal hingehört und habe es nicht verstanden. Und der Erzähler sagt als erstes, Mordanschlag scheidet als Antwort auf die Fragen wohl aus.
Verstehe ich nicht. Ich habe die Lösung.
Das habe ich gar nicht
notiert. Ich habe die Lösung, weil, pass auf, im Buch stellt nämlich Justus die Überlegung an, der Wecker könne schreien. Also sie fragen sich ja, warum schreit ein Wecker? Und Justus sagt, na vielleicht sollte jemand geängstigt werden oder vielleicht sogar zu Tode erschrocken werden. Also das Instrument eines raffinierten Mordanschlags. Diese Überlegung fehlt ja im Hörspiel. Damit macht dieser Fingerzeig vom Hitchcock, ergibt keinen Sinn, weil dieser Dialog fehlt. Ja. Und deswegen, warum, und das hat mich schon als Kind
gestört. Warum denken die nicht so weit?
Das hat mich als Kind gestört, dass der sagt, Mordanschlag scheitert also aus. Und da habe ich so gedacht, wer soll denn jetzt umgebracht werden?
Ich habe natürlich das Buch gelesen und habe ein bisschen jetzt noch. Aber du gibst mir recht, nur dieser Satz ist total unlogisch.
Also, ja, muss man ja sagen, da hat der Skriptautor doof gekürzt. Und hat, sagen wir mal so, er hat was gekürzt, hat aber dann nicht sinnvoll weitergekürzt und den Mist drin gelassen.
Das Schlimme ist, merkt er, ich meine, das Skript wird geschrieben und es geht ja dann noch durch ein paar andere Hände, bevor es dann zur Aufnahme kommt. Und selbst während der Aufnahme merkt das keiner?
Erstens, man darf immer nicht vergessen, ich glaube, vor 40 Jahren hatten die noch nicht so eine Qualitätskontrolle. Da gab es, glaube ich, nur Frau Körting, die das Skript von dem H.G. Francis bekommen hat. Und dann gab es wahrscheinlich noch jemanden, der vielleicht im Hintergrund noch aufgepasst hat, dass alles reibungslos an Technik geht. Das sagt ja auch der Fröhlich. Früher saß da immer nur Frau Körting in der Regie. Ja. Heute sitzt da ja noch Minninger mit. Ja? Und die haben ja auch sowas wie eine Produktmanagerin und irgendjemand, der nochmal rüber guckt, dass so eine Fehler nicht durchkommen.
Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber wird der Erzähler generell gekürzt oder wird es immer komplett übernommen?
Ich brauche mehr Details.
Also die diese Fingerzeig-Sachen zum Beispiel, werden die zum Beispiel immer 100% übernommen oder wurden die auch schon mal gekürzt? Also du
ob die auch keinen Sinn machen, werden die trotzdem übernommen?
Genau, weil ich glaube, die werden immer übernommen, oder?
Ja, also nicht jeder Einzelne. Es gibt
später, aber die übernommen werden.
Es gibt später im Buch einen Fingerzeig.
Die übernommen werden.
Die werden übernommen.
Nicht gekürzt werden.
Die werden eigentlich 1:1 übernommen.
Das meine ich.
Ach so, die werden fast.
Die werden auch mal auf die Hälfte runtergekürzt. Na, also aber
doch.
Du meinst aber den Wortlaut. Anzahl,
aber du meinst den Text selber.
Ja, genau, der Text
wird Wortlaut wird eigentlich 1:1 übernommen, so, aber dann fehlt mal ein oder zwei Sätze. Es kommt ja später noch ein Fingerzeig, der nur im Buch ist, der mich ein bisschen aufgeregt hat, weil ich den total scheiße fand. Da bin ich zum ersten Mal jetzt bei dir, dass ich sage, das hat mich so ein bisschen rausgebracht.
Okay.
Weil du immer sagst, du magst diese Fingerzeige nicht, weil die ja eine deutsche Erfindung sind und von der Übersetzerin, geschrieben und eingesetzt wurden.
Na, ich bin schon ein bisschen fasziniert, dass du sagst, selbst dass die Szene bei Alfred Hitchcock dich ein bisschen rausgeholt hat.
Ja.
Staunlich, wirklich.
Mhm.
Finde ich gut, dass du langsam mein Niveau erreichst.
Okay, ich mach mal weiter. Laut Erzähler werden die drei Fragezeichen von Morton im Rolls-Royce, den sie kostenlos nutzen dürfen, wird nicht erklärt im
Hörspiel. Habe ich auch geschrieben, das wird wirklich nicht erklärt, ja.
Es wird im Hörspiel zwar so explizit erwähnt, aber nicht warum. Sie fahren jetzt zu diesem Laden von dem Mr. Felix, der sich in einer unscheinbaren Seitenstraße des Hollywood Boulevard befindet. Und ich habe hier geschrieben, in meinen Notizen, ich war ja in den USA, ne?
Ach, wirklich?
Ich habe den Laden nicht gefunden, also ist es gelogen.
Also ist ab hier vorbei. Also kann Benjamin hier ruhig mal sagen, glaube ich nicht.
Und ich kann sagen, stimmt. So, Avril Lavigne hat übrigens einen Stern auf dem Hollywood Boulevard bekommen.
Im Laden von Mr. Felix, der anders als auf der Live-DVD übrigens kein Nickerchen hält,
angekommen. So ein schlechter Gag.
Zeigt ihm Justus die Uhr und sie hören sich den Schrei an. Felix erinnert sich an die Uhr, möchte aus Datenschutzgründen aber nicht sagen, wer sie beauftragt hat. Jetzt erfahren wir, dass Justus die Uhr im Müll gefunden hat. Glaube ich jetzt erst an der Stelle tatsächlich. Was er seltsam findet, denn diese Anfertigung war ja bestimmt teuer. Vielleicht ein Versehen und sie möchten dem Besitzer die Uhr gerne zurückbringen. Jetzt natürlich Scheiß auf Datenschutz, jetzt gibt er eben die Daten. Ich weiß auch gar nicht, ob in den 80ern Datenschutz überhaupt auch in Deutschland eine große Rolle gespielt hat.
Das muss man sich mal vorstellen.
Aber heute wäre das, wir möchten ihm die Uhr zurückgeben. Na dann hier alle Daten, Name, Adresse.
Na zuerst war er ja für Datenschutz.
Genau,
er will das ja nicht rausrücken. Aber nachdem Justus gesagt hat, sie lag im Müll. Ja, hier hast du alles. Aber er hat ja nicht die Adresse, sondern nur die Telefonnummer.
Naja, immer, trotzdem.
Vielleicht wollen wir mal nicht übertreiben, wann spielt es? Ich weiß gar nicht, ob das früher
60er
war.
Jahre, also vom Buch her.
Vielleicht war das gar nicht so leicht, die Adresse durch die Telefonnummer rauszukriegen.
Die Adresse hat Felix auch nicht. Also, wie du schon gesagt hast, gibt er in die Telefonnummer. Von einer Telefonzelle aus rufen sie, er heißt Mr. Clock, was natürlich alle sehr seltsam finden. Und hier auch der Finger zeigt, der auch in der Live-DVD vorkam von Alfred Hitchcock, dem geneigten Hörer, der Englisch spricht, blablabla, fällt auf.
Und das heißt Uhr. Das ist ein Kultspruch, dieses für alle Hörer, Leser, die nicht der englischen Sprache mächtig sind. Clock bedeutet auf Deutsch Uhr. Und da sind ja die Leute live auch ausgeflippt.
Auch zu Recht.
Der Erzähler war ja Helmut Krauss, Gott habe ihn selig, hier der Nachbar von Herr Lustig.
Ja, Herr Schulke.
Ja. Herr Lustig! Das haben sie halt 1:1 übernommen und da sind die Leute auch auf abgegangen, weil das ist wirklich auch ein guter Kult, weil wir lachen heute drüber, weil wir wissen, was Uhr ist. Aber jetzt denk nochmal zurück.
Das finde ich sogar gut, so für Kinder, die das lesen oder nicht in der Schule.
Na, vor allem überleg mal, 80er Jahre, noch keine Globalisierung und so, nur Englisch später in der Schule, ist es halt schön gemacht.
Aber das wurde ja eigentlich eingedeutscht, so die Bücher hätten ihn auch Mr. Uhr nennen können.
Vor allem, Entschuldigung, jetzt esse ich gerade. Im Englischen ist es ja ein Wortspiel, ne? Der heißt ja eigentlich Albert Clock. Die kürzen ihn aber immer mit Bert Clock ab. Oder im Englischen wird er mal abgekürzt mit A. Clock, also A Clock.
Eine Uhr.
Richtig, ist ein Wortspiel.
Okay. Wahnsinn. Von einer Telefonzelle aus rufen sie Glock an. Justus wendet einen gerissenen Trick an und gibt sich als Mitarbeiter vom Fernmeldeamt aus und erzählt was von Verbindungsproblemen und dass sie die Adresse benötigen, um dem nachzugehen. Und
natürlich gibt die Frau 60er Jahre sofort die Adresse preis, weil sie hat diesen seriösen Anrufer ernst genommen.
Aber hätte er nicht eigentlich auch sagen können, ich habe hier wirklich einen merkwürdigen Wecker, ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Sind es so, glaubst du, dann hätte sie dann gesagt, nee, mache ich nicht und legt auf, oder?
Na, die ist ja ein bisschen verpeilt, ist ein bisschen naiv. Möchtest du bitte aussprechen, in welcher Straße die wohnen?
Franklin Street. Ich habe es gut ausgesprochen. Ja,
wirklich,
ich
weiß gar nicht, was er jetzt hier so rumgluckst.
Ja. Entschuldige, ich muss halt immer lachen, wenn er Englisch redet.
Na gut, auf jeden Fall.
Die Dame, ganz kurz. Ja. Er ruft ja an und er tut ja wieder so, als wäre ein Erwachsener, ne?
Genau, da stellt er seine Stimme wieder.
Im alten Hörspiel funktioniert es nicht, weil Oliver Rohrbeck ist ja hier wirklich 14 oder so. Mhm. Und auf der Live-DVD ist er über 40. Und da geht er ja so ein bisschen so in diese, hallo, herzlich willkommen, ich bin hier von der, weiß ich nicht, von irgendeiner...
Ne? Von der Telekom,
ja. Ja, hier ist von der Telekom und so. Da funktioniert es, weil er da plötzlich eine erwachsene Stimme hat. Ja?
Aber früher gab es ja wahrscheinlich keine so Klamauk-Anrufe. Und da haben die Leute
damals
schon...
gab es die, heute gibt es sowas nicht mehr. Wer macht denn heute sowas noch?
Alle Enkel, Trickerpresser.
Ach so, nee, du meinst Betrüger. Ich meine jetzt Klamauk, dass Kinder in die Telefonzelle gehen und Spaß anrufen machen. Nee,
das ist schon.
Es gibt ja keine Telefonzelle mehr.
Wenig, es müssen noch.
Sehr wenig.
Pro eine gewisse Einwohneranzahl muss es noch Telefonzellen geben.
Ach so. Habt ihr jetzt schon gesagt, dass im Hintergrund während des Telefonats, oder wolltest du es gerade sagen?
Wollte ich gerade. Entschuldigung. Kannst du, aber darfst du jetzt gerne übernehmen, weil ich habe ja schon ganz schön viel erzählt.
Also im Hintergrund hört man einen Schrei, so ähnlich der Uhr, die wir so gehört haben. Nicht ganz so laut. Eine Jungstimme ruft dann, leg auf, leg auf.
Kannst du den Schrei mitkriegen?
Nee.
Ich glaube, der geht irgendwie so.
Sehr gut, Thomas.
Danke. Ja,
war, glaube ich, sehr nah dran.
Dann hört man, also die Jungstimme im Hintergrund muss ja der Frau das Telefon entreißen und aufknallen und Justus so ganz trocken aufgelegt.
Was ich interessant finde, eigentlich ganz gut, keiner spricht über den Schrei. Keiner sagt, dabei auch.
Genau, das kommt erst später. Ich glaube, im Buch kommt reden das erst.
Darüber, aber nicht im Hörspiel.
Aber das ist ein guter Abschluss der Szene, finde ich auch. So aufgelegt und dann kommt so genau. Musik. Die auch in der Neufassung ist, weil das ist alte Orchestermusik und keine Carsten Bohn Musik. Deswegen ist die noch im neuen Hörspiel drin.
Die ist auch im neuen Hörspiel und die finde ich richtig gut, weil das ist, man kann eigentlich fast sagen, das ist das Hauptstück. Oder? Das kommt viermal vor. Es gibt zwei. Einmal die Carsten Bohn Musik. Ja. Und dieses Stück. Das kommt auch einmal mit so einem Paukenschlag oder ich weiß nicht, was es ist.
Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja.
Ich würde auch gerne weitermachen.
Ja.
So, pass auf. Szene 3. Die drei Detektive machen sich auf den Weg zur
Franklin Street.
309.
Eine Mrs. Smith öffnet.
Das hättest du Benjamin auch sprechen lassen sollen.
Und Justus erkundigt sich nach Mr. Clock. Doch die Frau kennt niemanden mit diesem Namen. Das Haus gehöre einem Mr. Hadley, der Uhren gesammelt hat. Dann kommt der Sohn Harry dazu und schließt halt die Tür vor der Nase, den Jungs. Justus kann gerade noch fragen, ob Mr. Hadley vorhin so laut geschrien hat am Telefon. Was Harry mit, ja, das war er, das war sein Todesschrei, beantwortet. Und Achtung, Peter sagt, sie haben jemanden umgebracht, den werden sie jetzt begraben. Und Bob sagt, sollen wir die Polizei rufen?
Nein.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, sie haben offensichtlich keinen Sarkasmusdetektor.
Also ich glaube nicht, dass Peter sarkastisch ist.
Nein, ich meinte den Harry, weil der Harry sarkastisch war.
Ach so, und du meinst, dass die anderen beiden es nicht verstehen.
Genau, die raffen das nicht. Es geht ja noch weiter, pass auf. Justus lässt sich ja nicht so leicht abweisen. Er will unbedingt in das Haus. Als Bob, pass auf, nachfragt, sollen wir jetzt einbrechen, sagt er natürlich nicht und klingelt erneut.
Das finde ich übrigens witzig, weil der öffnet jetzt wieder, so nach dem Motto, wer ist denn da? Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Witz mit Flanders und dem Telefonwahlautomaten. Weißt du noch, wo Homer diesen Telefonwahlautomaten
hat? Ja, der hat nachts immer bei ihm anruft.
Und Flanders, und er hat nur Flanders Nummer drin und der geht immer wieder nachts ran und immer mit, ja, wer ist da? Ach, schon wieder der Scheißautomat. Dann klingt jetzt eine Minute später wieder, ja, hallo Flanders. Mach doch das Telefon aus, das kann ja auch was Wichtiges sein.
Meine Mutter.
Ja, und hier kam mir das auch so vor, wie da klingelt wieder jemand und nervt. Und eigentlich hätte er wissen müssen, dass es wieder die sind. Und die machen trotzdem ganz normal die Tür auf.
Ich finde viel witziger. Bob fragt, sollen wir einbrechen? Er sagt nein. Justus, er klingelt neu. In einer neueren Folge hätte er bestimmt gesagt, Peter, zück dein Dietrich-Set. Weil da steigen sie ja ständig irgendwo ein.
Na, aber jetzt schon.
Also. Das wäre witzig. Pass auf. Während der Harry die Tür schließt, nimmt Peter schon sein Dietrich-Set und steckt es schon so ins Schloss. Und dann so,
er macht der Tür auf, hat jetzt in der Hand und dann so, ah ja, sie haben,
und dann
sie haben geöffnet.
Hier schon wieder.
Ja. Was hast du da in der Hand?
Wieso haben die Bob nochmal das Dietrich-Set weggenommen?
Keine Ahnung, vielleicht mochte Marx das nicht. Ja, musst du schon sagen, in alten, was heißt in alten Folgen? In dieser Übergangszeit von den Crimebusters, dann die deutschen Folgen von Frau Henkel-Weidhofer, da ist ja Bob der Schlüsselmeister. Der hat da immer das Dietrich-Set für ein paar Folgen und dann wurde es irgendwie Peter.
Vielleicht hat das ihm einfach geklaut.
Vielleicht kurz zur Erklärung, laut Buch ist Harry übrigens 17.
Okay. Also jetzt gibt ihm Justus auch die Karte, nachdem er geöffnet hat. Jetzt kommt natürlich wieder die Kartenszene. Wieder mit Erklärung der Fragezeichen. Justus führt
ganz
den
kurz, ja. Ich spiele nach, wie es jetzt live war.
Ja, wie gesagt, Kultszene, kann ich total nachvollziehen. Justus führt ihm die Uhr vor. Das soll was Besonderes sein? Kommt mal mit. Er führt sie ins Zimmer von Mr. Headless. Lauter elektrisch.
Headless.
Ich habe Headless geschrieben.
Mr. Headless, ja?
Mr. Herkules.
Nee, na kopflos. Headless.
Ach so, Headless. Ja, jetzt macht's wieder Sinn. Das genauso, aber witzig, genauso habe ich es geschrieben. Headless, ja.
Gut. Hast du eine Autokorrektur?
Ach so, kann sein, dass. Aber Englisch.
Aber dann müsste eigentlich stehen, Mr. Hässlich.
Und dann eigentlich müsste stehen, bist du hässlich, ja.
Nee, da steht Olli, bist du hässlich.
Ich will ein Wort schreiben und er macht Autokorrektur ganz als Olli, bist du hässlich. Ja, das ist ein komisches Wort, was
das
ich habe.
So witzig, so. Du schreibst ein Wort und dann, ja, du bist ein Nichtsnutzer. So. Also das
und ich so da, tick, 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 da weg.
Fang noch mal genau, und witzigerweise, dann sagst du, jetzt reicht's mir und du kannst es nicht ausstellen.
Okay, also lauter elektrische Uhren, alle brüllen sie irgendwie rum. Aber sie erfahren, dass Mr. Headley fort ist. Aber das geht euch nichts an. Er war mir bis hierhin eh auf einmal ungewöhnlich kooperativ, als er zum zweiten Mal die Tür aufgemacht hat, ja. Finde ich. Ich meine, erstmal total abweisend und dann zeigt Justus die Uhr. Ja, kommt rein, ich zeig euch mal dieses Zimmer.
Fand
ja.
Ich auch so, als ob Harry Weinfort eine Wesensveränderung
ja, hat. Ja, auf jeden Fall, ja. Als wenn er es mit Slimfast sich auf einmal...
Man muss noch sagen, als die Uhren da alle klingeln und tönen, da ist auch der eine Schrei, den Justus durchs Telefon gehört hat.
Ja,
diesen,
ja sagt ja, er ja, er kennt es.
Genau, die Uhr, die kennt er. Und ich finde Justus' Frage witzig. Ist der Raum schallisoliert? Also ganz ehrlich, eigentlich ist es doch witzig, diese Frage. Ist der Raum schallisoliert?
Auf einmal geht eine Tür auf. Was tobt ihr hier rum? Das war Lothar Zibel. Und der ist meiner Meinung nach irgendwie an der Stelle ein Stimmzwilling von Andreas von der Meden. Der klang in dem Moment genau wie Andreas von der Meden.
Habe ich auch. Dachte ganz kurz, Knight Rider?
Wirklich? Ja. Witzig. David Hasselhoff, was brüllt ihr hier rum? Mit seiner Lederjacke von damals.
Der klingt wirklich ganz kurz.
Aber ähnlich. Auch nur an dieser Stelle, nur an dieser später Stelle. Gar nicht mehr. Ja. Ja. Und da dachte ich so, Und dann habe ich mir nämlich auch die Fakten ausgedruckt, weil ich dachte, das ist doch schon Andreas von der Meden. Und da war ich ganz enttäuscht, dass das nicht war.
Na, auf jeden Fall, bevor der Typ ja kommt, beschwert sich ja auch Harrys Mutter, sagt auch so, hört auf, das ertrage ich nicht. Und dann kommt er, was soll das, Harry? Und Bob fragt ja dann irgendwie so, was ist sein Problem, ist doch euer Haus. Nein, weil der Typ sagt, ich werde mich bei deiner Mutter beschweren. Harry erzählt, dass das Haus Mr. Headley gehöre und Harrys Mutter war als Haushälterin eingestellt worden. Und Mr. Jenkins wohnt oben, den haben sie wohl untervermietet. Nächste Szene? Weil der Harry schmeißt die jetzt raus.
Ja.
Als die drei Fragezeichen gerade wegfahren wollen, kommt Harry aus dem Haus und steigt in den Rolls-Royce ein.
Ganz schön frech.
Naja, pass auf, besser. Weil der hat das sind immer so die Momente, wo ich an dich denken muss. Pass auf.
Okay.
Der kommt an, Justus macht so die Scheibe runter und sagt, tut mir leid, dass ich so abweisend zu euch war. Und wenn du dabei bist, sagst, ja, du warst scheiße.
Ja.
Ja? Darf ich euch um eure Hilfe bitten, ihr seid Detektive? Nee, jetzt ist vorbei.
Bei mir wäre die Folge jetzt zu Ende. Der Fall wäre für mich abgewiesen.
Aber das ist ja eine Audiodatei. Vielleicht hat er ja so eine Herzgeste gemacht mit seinen Händen.
Also, okay, damit hätte er mich. Also dann hätte ich gesagt, okay, komm, steig ein, oder alles klar.
Und er hat ein Schrotgewehr in der Hand.
Dann sagt, Thomas, das ist auch steig ein. War das im Buch? War das da auch so schnell? Ich glaube nicht. Ein Tick.
Die haben einen Tick länger, glaube ich, dass er sie rausschmeißt.
Die unterhalten sich dann noch über ihn.
Ja, na, vor allem jetzt kommt ja auch wieder so eine große Änderung vom Hörspiel zum Buch, glaube ich. Harry bittet die Detektive, sie doch für ihn zu ermitteln. Er braucht dringend Hilfe. Der Vater von ihm sitzt im Gefängnis wegen einer Sache, mit der er nichts zu tun hatte. er bittet sie, die Unschuld des Vaters zu beweisen. Sein Vater ist Versicherungsvertreter und bei einem seiner Klienten wurde eingebrochen. Man hat 3 Bilder gestohlen und diese hat die Polizei bei Harrys Familie in der Küche unter dem Linoleum gefunden. Der Vater wurde verurteilt, sitzt jetzt für 5 Jahre im Gefängnis. Harry glaubt, ja, mein Papa ist unschuldig. Mr. Hadley habe sich damals für Harrys Vater in der Verhandlung eingesetzt. Das Urteil habe er mit großer Bestürzung aufgenommen. Danach verreiste er nach Südamerika und hat sich nicht mehr gemeldet. Und ein bisschen später zog Mr. Jenkins ins Haus ein. Hadley war übrigens Schauspieler und dann sagt Justus, ey, wir kennen doch einen, der sich mit Schauspieler gut auskennt. Wir gehen jetzt zu Alfred Hitchcock, um mehr über Hadley zu erfahren. Ganz kurz, ich will es nur noch zu Ende bringen, dann dürft ihr. Im Buch ist es natürlich wieder etwas ausführlicher. Vor etwa 3 Jahren war Harry mit seinen Eltern in Mr. Hadleys Haus gezogen. Die Mutter führte dem unverheirateten Hadley den Haushalt. Dafür durfte die Familie frei und gegen eine geringe Vergütung im Hinterhaus wohnen. Dann wurde der Vater zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist inzwischen 3 Monate her. Wird alles nicht gesagt im Hörspiel. Hadley hatte oft Besuch von allen möglichen Leuten, was den Kreis der Verdächtigen jetzt noch mehr vergrößert. Nach der Verhandlung hatte Hadley erklärt, er müsse aus gesundheitlichen Gründen ins Ausland reisen und Mrs. Smith sollte so lange im Haus nach dem Rechten sehen. Er hat Geld dagelassen, das ging langsam zur Neige. Da tauchte plötzlich Jenkins wie bestellt auf und Harrys Mutter hat ihm das obere Stockwerk vermietet.
So. Aber diese Kürzung ist ja nicht schlecht.
Ja, es ist ein bisschen ausführlicher natürlich im Buch. Da versteht man wieder so ein bisschen mehr die Zusammenhänge, weil ich habe hier noch eine schöne Fehlerauflistung. Die Frage ist, gehört das Haus jetzt zuerst Mr. Hadley im Hörspiel? So heißt es 2 Minuten später, ja, es sei das Haus von Harry Smiths Vater. Das wird gesagt. Dann sagt Harry, ja, unser Haus wurde durchsucht. In der 16. Minute des Hörspiels wiederum heißt es, die Bilder wurden in der Küche von Mr. Hadleys Haus gefunden. Ein paar Minuten vorher, in der 12. Minute, heißt es, wir, die Smiths, haben oben an Mr. Jenkins vermietet. Das kann aber nur der Eigentümer. Vielleicht meinte Harry, sie hätten an Jenkins untervermietet. Dann wären die Smiths die Mieter. Da die Untervermietung die Einwilligung des Eigentümers bedarf und dieser Mr. Hadley sei und der ist verschollen, ist also der neue Untermieter, der zieht ein, davon ist nirgendwo die Rede. Interessant, ne?
Ich bin verwirrt. Ja, aber so habe ich es gar nicht verstanden. Ich habe, ja, das Haus gehört den anderen, die Mutter arbeitet da, also hat es gemietet und weil die jetzt kein Geld mehr haben, haben sie noch Jenkins, das ist eine Zimmervermieter, dass sie das Geld kriegen.
Ja.
Punkt, fertig.
Aber ich erzähle es jetzt nicht nochmal, weil ich habe es ja gerade probiert aufzudröseln. Ja. Es ist ein bisschen verwirrend, weil beim Hörspiel wird erst gesagt, das ist das Haus von Harrys Papa. Ah, nee, es gehört doch Mr. Hadley. Und wir haben an Jenkins untervermietet.
Auf jeden Fall fahren sie jetzt zu ihrem Best Buddy Alfred Hitchcock, der ihnen ja ein bisschen mehr dazu sagen, zu dem Schauspieler sagen kann. Und der sagt auch, er war ein Profi, wie er im Buche steht. Er war ein Profi im Schreien. Bert Klock, das war sein Künstlername. Dann ist er wohl zu Geld gekommen. Und dann hat auch Alfred Hitchcock nichts weiter von ihm gehört. Mhm. Und das war eigentlich auch der Auftritt von Alfred Hitchcock diesmal, ne?
Jetzt muss man aber natürlich mal wieder beachten, wie alt das die Folge schon ist. Wie gesagt, Buch ist aus den 60er Jahren. Ja. Und früher, ab wann gab es Fernsehen in den USA? So ab den 50er Jahren. So, und das heißt, ganz früher, so in den 30er, 40er Jahren, da gibt es zum Beispiel einen schönen Tom und Jerry Cartoon.
Ich bin gespannt, auf was sie hinaus will.
Pass auf, da gibt es einen Tom und Jerry Cartoon aus den 40ern, wo sich Tom so ein Radiohörspiel, so ein Gruselhörspiel anhört und sich dann Jerry so in Mehl wälzt oder sich mit Milch übergießen lässt oder mit Farbe, damit er aussieht wie ein Geist.
Und 1880 gab es Pferdewagen und Kutschen. Auf was möchtest du hinaus? Ich bin gespannt.
Na, dass man das versteht, weil das ja wirklich altmodisch ist. Jetzt, pass auf, stell dir mal vor, deine Tochter hört jetzt das Hörspiel und jetzt erzählt ihr Onkel Hitchcock, ja, da war ein Schrei, für Radioproduktion war der ein Fachmann und so.
Ach so, Thomas will jetzt bloß darauf hinaus, dass wir jetzt nicht denken, da war einer, der war Profi im Schreien und das war ein Job damals oder was? Also gut, da ja.
Wir haben übrigens vergessen zu sagen, warum Harry zuerst so misstrauisch war. Das fand ich witzig, weil er denkt, sie seien von der Presse. Ich sage nochmal, da sind jetzt drei.
Genau.
Und bei Hitchcock ist doch noch eine wichtige Sache, dass der Hadley, dass der Künstlername Bert Cock ist.
Nicht Cock, ja, sondern Clock, Benjamin.
Clock und Cock.
Ja? So, jetzt müsste, jetzt würde Alfred Hitchcock wieder eingeblendet werden. Dem Englisch, dem Hörer, dem das Englisch nicht so mächtig ist. Cock heißt übrigens, egal.
Das wär so gut, wenn wir einen Hitchcock hätten, der
ja, immer
so, anscheinend ist Benjamin Kasper immer noch nicht der englischen Sprache mächtig. Cock, obwohl das so lustig wäre, Hitchcock so, Cock, ja, den kenn ich.
Ich kenn einen Bert Cock.
Der ist gerade nebenan.
Ja. Ja, der schreibt gerade einen neuen Vertrag. Wollt ihr gerade mit ihm sprechen?
Er dreht gerade, wollt ihr zusehen. Ach, du hast Glock gesagt.
Ja, dann mache ich die Tür mal wieder zu.
Ich finde übrigens eine Sache unfreiwillig witzig in dieser Szene. Justus fragt Alfred Hitchcock, war Bert Glock der Künstlername von Mr. Hedley? Und Hitchcock sagt so ganz trocken so, ja, das war er wohl.
Ja, eigentlich stimmt.
Also ganz Betonung. Echt. So ganz, und da merkt man wieder, dass der isoliert aufgenommen wurde. Irgendwie nicht mal so irgendwie, ja, das ist so gewesen, Justus, sondern so, ja, das war er wohl.
Weil die Frage auch ein bisschen dumm war, finde ich. Also,
na gut, er geht noch mal, er fragt noch, er hakt noch mal nach.
Am nächsten Tag treffen sich die Detektive mit Harry in der Zentrale.
Gut, war ganz kurz, Benjamin will was sagen.
Ja? Ganz wichtig, Olli.
Ja.
Jetzt kommt in der neuen Version die Baummusik.
Verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich mir nur die neue Version angehört.
Gut. Dann und das ist zum Beispiel so ein Kultmoment. Ich freue mich auf die Baummusik. Mhm. Ja. Ich freue mich wirklich auf die, dass du die nicht magst, Thomas.
Ja, ich habe so langsam Stockholm-Syndrom, damit ich gewöhne mich dran. So wie Belle aus Die Stunde des Biest irgendwann auch anfängt, das Biest zu lieben, wegen, es ist ja so Stockholm-Syndrom.
Ist es das Stockholm-Syndrom oder das Fähnchen im Wind-Syndrom?
Stockholm-Syndrom, okay, ganz sicher. So, bevor du weitermachst, im Hörspiel, andersrum,
im Buch
gibt es Zwischenszenen, die es nicht ins Hörspiel geschafft hat. Es fehlt eine Auseinandersetzung mit Mr. Jenkins. Die drei Detektive kommen nämlich jetzt nach dem Besuch von Hitchcock wieder auf den Schrottplatz an. Der lauert ihn da auf und will ihn den Wecker stehlen. Er reißt ihn auch an sich, dann werfen sich alle drei auf ihn, aber der ist schon so ein bisschen hünenhaft, glaube ich, kann die so abwerfen. Doch dann kommt Patrick, komm mal her, Benjamin.
Genau.
So. Genau, aus dem mache ich Hackfleisch, so ungefähr. Ja?
Ja.
Und dann prügeln die sich.
Ganz ehrlich, das ist eine Action-Szene, die hätte dem Hörspiel tatsächlich noch gut getan.
Nee.
So, doch, finde ich schon. Nee. Doch. Ich finde, hier fehlt es ein bisschen an so einen Szenen.
Also dann müsste man Dennis und Patrick.
Ja.
Und SpongeBob, nee.
Das, und Dagobert.
Nein, da müsste bestimmt noch mal der Erzähler erzählen, wer die sind.
Nee, das haben sie aber nicht gemacht.
Das wäre denn so.
Beim Phantomsee ist es doch auch so, da kommt Patrick dazu. Und
der verschwindet auch einfach nur wieder. Der
verschwindet wieder, aber sie sagen trotzdem, Patrick, bitte hilf uns. Oder war das so im Phantomsee? Ah, da ist Patrick, der Gehilfe von Onkel Titus. Da hinten ist Java Jim.
Sag Justus, das ist Patrick, der Gehilfe von Jonas.
Nee, ja, ist ein bisschen, also ich gebe Olli recht, dass vielleicht so eine kleine Action-Szene nicht verkehrt gewesen wäre.
Oh, wenn du ihm recht gibst, geht's mir gut. Dann weiß ich, dass ich recht darf.
Und, aber, wir wissen ja,
das ist großartig
hier, wir wissen ja, dass die keine Action-Szenen können. Und das wäre bestimmt wirklich nur so gewesen, irgendwie, hören Sie auf, und dann so Bob so, Patrick gewinnt, er hat ihn am Schlafittchen. Was soll ich mit ihm machen, Justus? Und das ist ja der Witz. Justus, also Patrick hat am Ende die Oberhand im Buch. Und Justus überlegt dann, na scheiße, wenn wir jetzt die Polizei rufen, dann wird vielleicht noch der Wecker als Beweismittel konfisziert.
Lass ihn gehen.
Genau, lass ihn mal gehen, dann schmeißt ihn so Patrick wie so einen nassen Sack auf den Boden.
Ich fand deine Action-Szene gerade mit den Geräuschen, das war alles.
Gar nicht so schlecht.
War wirklich gar nicht schlecht.
Ja. So einfach kann es
also
sein, oder?
So wird es, glaube ich, in Bud Spencer-Filmen auch gemacht. Also genau
gar nicht schlecht, aber wirklich nicht schlecht angehört.
Du machst jetzt mal den Schlagmann. Ja. Also nochmal, am nächsten Tag treffen sich die Detektive mit Harry in der Zentrale. Justus eröffnet fast feierlich die Sitzung und befragt Bob nach seinen Recherchenergebnissen im Fall Smith. Bob berichtet von zahlreichen Kunstdiebstählen in den letzten 10 Jahren und dass die Polizei versucht hat, Harrys Vater diese Verbrechen anzulasten und zu einem Geständnis zu bewegen. Mein Vater hat alles geleugnet. Toller Test. Irgendwie ganz komisch finde ich diesen Satz in dem Moment, weil mehr sagt er auch gar nicht.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, die Charakterisierung von Harry, der ist ja leicht aggro immer unterwegs und der meckert auch oft. Also ich finde Harry nicht sympathisch, sage ich gleich. Weil der immer so ein bisschen anti auch ist. Ah. Der meckert ja auch gleich irgendwie so,
was soll das? Ihr interessiert euch für so einen alten Scheißwecker? Hier geht's um meinen Vater.
Ja, also, später, hat er ja ein bisschen recht.
Ja,
Moment mal. Er engagiert 3 Detektive umsonst. Ja, also for free. Zahlt dafür nichts. Und stellt dann noch so eine Ansprüche. Das wäre ja auch ein bisschen. Okay, und dann noch mit so einer nervigen Stimme.
Okay, letzter Punkt gebe ich dir recht. Okay,
danke.
So, aber jetzt stell dir vor, dein Vater ist im Gefängnis, es geht um Leben und Tod, vielleicht elektrischer Stuhl, ja.
Ja, aber wie gesagt, mir helfen die drei Jungs, zu denen ich am Anfang total eklig war.
Achtung, jetzt gackt er eventuell.
Aber er sagt ja warum, er hat es ja gesagt, weil sie von der Presse sind.
Dann ist also er gut.
Gag, der jetzt eventuell rausgeschnitten wird. Was soll das? Während mein Vater sich im Gefängnis zum wiederholten Maler den Hintern mit Vaseline einspielen muss, beschäftigt ihr euch mit einem Wecker.
Würde ich drin lassen.
Gut.
Ja. Also ich fand nicht gut, aber es gibt schon einige Hörer. Einige finden ihn bestimmt klasse. Ja. Sowas. Wir müssen auch dieses Niveau bedienen, von daher lass ihn bitte drin.
Naja. Bob hat recherchiert, dass in den letzten 10 Jahren, wie viele Diebstähle? 5, oder?
Zahlreiche. 5 Bilder sind es
nachher. 5 Bilder, aber zahlreiche. Ja,
zahlreiche.
Was ich merkwürdig finde, so wie du ja schon gesagt hast, dass Harry, der Vater kann das ja nicht gewesen sein. Und sie sagen hier ja auch nochmal, weil er in San Francisco gewohnt hat.
Naja, die Diebstähle haben schon begonnen, als die Familie noch in San Francisco war.
Da fügt aber Justus noch zu Recht hinzu, vorausgesetzt, alle Diebstähle gehen auch auf ein Konto.
Ja, aber es ist ein bisschen merkwürdig, dass die Polizei ja sagt, ja, sie denken das.
Ja, die Polizei hat wahrscheinlich
keinen Reynolds.
Also, Reynolds hat keinen Bock gehabt, in dem Fall weiter zu ermitteln. Und das war ungefähr so. Also, da kommt so ein Commissioner rein oder ein Sergeant und sagt so, die Beweislage ist nicht erdrückend genug, um diesen Smith ins Gefängnis zu bringen. Sie reicht gerade aus, aber es sind noch ein paar Fragen offen. Na, ich würde jetzt gerne mal Feuer machen und wir haben doch einen Delinquenten, weg mit dem. Fall ja, gelöst.
Aber da war dieser Typ, dieser Smith war da noch nicht mehr in der Stadt. Fall gelöst.
Also in den letzten 10 Jahren, es sind 287 Diebstähle.
Und in 5 Häusern war dieser Smith, weil der ist der Versicherungsagent, der schon sein könnte. Naja, gut, dann können wir die 284 anderen Sachen ihm auch noch anlassen, oder? Ja. Jedenfalls, Harry erzählt auch weiterhin, dass Mr. Jenkins sich sehr merkwürdig aufführt. Der schleicht oft nachts durchs Haus.
Und klopft.
Genau. Weil er angeblich schlecht schläft. Klopft die Wände ab. Ja.
Dann schläft er besser danach.
Das ist für Peter natürlich ein Hinweis darauf, dass die anderen Bilder im Haus sind. Also versuchen jetzt die Jungen, die Botschaft auf dem Zettel, der sich bei dem Schrein im Wecker auf der Unterseite befunden hat, zu lösen. Harry hat eine Liste mit Bekannten von Mr. Hedley mitgebracht, den er mal Weihnachtskarten geschickt hat. Und darauf suchen sie jetzt nach den Namen, die mit der Botschaft vielleicht deckungsgleich sind.
Ja.
So, Mermin, es gibt ja eine Julie laut dieser Liste, hier diese Weihnachtskartenliste. Mhm. Dann gibt es 2 Geralds und 3 Marthas. Gibt es denn einen Rex?
Rex Gildo?
Ja.
Und Kommissar Rex,
das ist aber immer den, ja. Ganz gefährlich, Rex Gildo-Gags zu machen, weil dann bin ich immer ein bisschen dazu verleitet, diesen Spruch zu machen. Hossa, sprach Rex Gildo und sprang aus dem Fenster.
Ja. Also theoretisch mache ich ja nicht den Spruch, sondern du machst ja den Spruch.
Naja, weil du mich dazu.
Also animiere ich
animiere. Genau, weil ja. Ich glaube, vor Gericht würde das auch durchgehen. Hm.
Dass ich dich angestiftet habe.
Genau, weil sie kennen doch den Herrn Freitag und dass er so einen morbiden Humor hat und dass die Erben das nicht so toll fanden. Und allein durch ihre Präsenz und durch ihre Art, wie sie gerade mit ihm reden, haben sie ihn dazu angestiftet, so einen schlimmen Gag zu machen.
Also pass auf, sie merken, diesen Rex, den gibt's nicht.
Nein.
Und, sondern nur den König. Also Rex, den finden die nicht. Und jetzt überlegt aber Bob, dass ja Rex auf Lateinisch König heißt.
Denn der liebe Bob hat immer eifrig Asterix gelesen. Ne? Und kennst du noch früher in den Comics, dass da dann immer Lateinisch steht, dann wird es unten
und
so.
Und dann unten so mit so einem Sternchen.
Mit einem Sternchen übersetzt, genau.
So Ave.
Genau.
Auf alle Fälle ist es im Buch ein bisschen anders, bin ich mir fast sicher, dass das so war. Da recherchiert Bob auch darüber. Später bei den Rätseln recherchiert er ja ganz viel. Was ja im Buch so ein bisschen verkürzt ist alles, aber da kommen wir noch zu den ganzen Rätseln. Und hier ist es jetzt so, dass sie in der gleichen Szene gleich wissen, was Rex bedeutet. Und meines Erachtens, aus meiner Erinnerung, wurde da auch erstmal recherchiert dazwischendurch.
Ja, und da kann sein, dass ich da ein bisschen von Henning May genervt war und nicht so ganz zugehört habe, was er mir da erzählt hat. Ja,
das kann sein.
Wir gehen in die nächste Szene. Ich erspare mir jetzt den Hinweis, dass Justus eine Idee hatte, auf die er nicht eingeht.
Und da ist jetzt aber ein Riesenskandal, ist mir da aufgefallen, Thomas.
Echt?
Ja.
Du hast mal wieder einen Skandal?
Ja.
Warum spricht Leonie dafür nicht mal so ein
so Skandal.
Genau.
Der Skandal. Ich kann.
Vielleicht müssen wir das nur mal sagen.
Stimmt.
Und zwar in der,
aber
ja.
So.
Du willst jetzt meinen Skandal
wissen? Ich will den Skandal
wissen. Pass auf. Ich lese jetzt vor, was Justus sagt. Mhm. Bob, bei diesem King fährst du mit Harry hin.
Ja. Oh, mit Reim. Bei diesem King fährst du mit Harry hin.
Naja, bei diesem King fährst du mit Harry hin. So. Und alle anderen Sachen, Peter und er hier, Justus, ja, die fahren zu Julie,
ja.
Gerald,
ja.
Und Martha.
Martha.
So, in der nächsten Szene jetzt, ja.
Ja.
Fährt Bob zu King.
Genau, zu Mr. King.
Zu richtig. Mr. King. Mhm. Und danach fährt er zu Julie.
Benjamin, ja. Du weißt, ich bin ein herzensguter Mensch, der dir alles Glück dieser Welt gönnt. Und wenn wirklich jetzt der Hammer wäre, dass du so einen Skandal als erster Mensch von einem 42 Jahre alten Hörspiel aufdeckst, wirklich wäre das, glaube ich, der Hammer. Dann wären wir, glaube ich, auch in allen Charts, egal ob Spotify, Apple oder, weiß ich nicht, Podimo, auf Platz 1.
Ich habe schon öfter Skandale aufgedeckt.
Ja, richtig. Ja. Sie waren immer sehr fraglich. So. Werfen wir doch mal einen Blick auf die RockyBeach.com Fehlerseite. Ich hasse dieses Wort. Ja, das ist ein relativ langer Artikel. Also diese Folge hat sehr viele Fehler. Ja, manche haben nur so zwei Absätze. Die hier hat
1000.
12 oder so.
12?
Okay. Sind schon ein paar Punkte. Und ganz oben der erste Punkt unterm Thema Umsetzung. Bevor die drei Fahrzeichen Harry Mr. Clocks Freunde aussuchen, sagt Justus zu Bob, bei diesem King fängst du mit Harry an. Peter und ich klappern die Adressen von den Julies, Geralds und Marthas ab.
Genau, das habe ich ja gerade gesagt.
Genau. Nach dem Besuch bei Mr. King gehen Bob und Harry jedoch zu Julie Taylor, obwohl das eigentlich Justus und Peters Aufgabe gewesen wäre. Muss mal kurz gucken, ob wir aufnehmen, ja.
Wie heißt der denn, der das rausgefunden
hat? Ich weiß nicht, ob das unter Datenschutz...
Nein, wobei er hat es ja veröffentlicht.
Genau, Alexander Krotz.
So ein Rotz.
Muss ich mal. Witzig. Oh, wollen wir den mal einladen? Dann heißt es Krotz und Wasser.
Das wäre so witzig. Eine Folge heißt, wie heißt der, Krotz?
Alexander Krotz, ja.
Auch ein trauriger
Jetzt Name. Weiß man ja, dass die Webseite die Rocky Beach schon so alt ist. Das hat der bestimmt 99, 2000 eingeschickt. Hast du nicht selbst gesagt, ich bin ein Krotz am Bein?
Hast du nicht selbst gesagt, ich bin ein Krotz am Bein? So sehe ich mit Wort, denn muss man vorsichtig sein.
Was reden die
denn? Genau, wovon reden die denn?
Verstehen kein Wort.
Genau.
So. Na, auf alle Falle, Falle.
Auf alle Falle.
Ja, sie fahren jetzt zu den,
Bob fährt zu Mr. King.
Zu Mr. King, genau. Ich wollte Rex sagen, mir ist eben nicht eingefallen,
dass Rex. Ist ja Rex. King gleich Rex. Und das Ding ist halt, er fährt ja mit Harry und Harry hat im Buch ja ein Auto, was im Hörspiel nicht drin ist. Als sie bei Mr. Kings Adresse klingeln, öffnet Mrs. King. Der Mann sei seit ein paar Monaten im Krankenhaus. Sie erkennt den Wecker wieder. Ach ja, im Buch ist es auch wieder so kompliziert, was im Hörspiel komplett fehlt. Justus gibt Bob den originalschreienden Wecker, dass wenn die an der Haustür von diesen ganzen Leuten auf der Liste sind, dann sagen so, was willst du denn, du Pimpf, ne? Du kannst mir viel erzählen, dass man als Beweis den Wecker zeigt. Und dann sagt ja auch noch Bob, ja, aber wenn du uns den mitgibst, dann hast du den doch nicht. Und dann sagt er doch irgendwie, ja, ich nehme so einen anderen Wecker mit und tu so, als wäre das dieser Wecker.
Ist beides ein bisschen merkwürdig. Also erstmal, da ist die Szene, genau, das kommt nämlich genau im Buch vor, dass der Wecker ja eigentlich austauschbar ist. Mhm. Und es ist auch ein bisschen witzig, wenn der austauschbar ist und Bob zeigt dann diesen Wecker, er braucht ja noch eine Steckdose, weil ansonsten ist ja ein ganz normaler Wecker. Es ist doch eigentlich voll witzig, wenn er sagt, ja, gucken Sie mal hier und zeigt so einen Wecker. Und die dann so, hä, was willst du denn von mir? Genau.
Aber nee, als Beweis. Und Bob zeigt Mrs. King jetzt diesen Wecker. Sie erkennt ihn wieder. Hier schließt sich der Kreis. Wir erinnern uns am Anfang der Zentrale. Ich habe diesen Wecker in dieser Schachtel gefunden, der wurde weggeworfen. Jetzt wissen wir, wer diesen Wecker in den Müll geschmissen hat.
Nämlich
Mrs. King.
Mrs. King. Ja. Und die ist auch richtig sauer über Mr. Clock, weil ihr Mann ja wirklich schwer krank ist. Ich glaube, ich stehe gar nicht da, was er hat. Aber auf alle Fälle ist er im Krankenhaus und schwer krank. Und sie sagt, wenn der das gehört hätte, dann wäre der vielleicht sogar gestorben oder sowas.
Genau. Und das passt ja dann wieder zu dem Satz im Buch am Anfang, der es ins Hörspiel nicht geschafft hat, wenn gesagt wurde, vielleicht ein Mordanschlag. Weißt du? Genau. Und den King hätte es dann vielleicht dahin gerafft, ne? Wenn man, wie du schon meinst, man weiß nicht, was der hat, und dann hört er den Wecker. Herzinfarkt.
Wichtig ist noch, dass die Frau auch einen Zettel dabei hatte.
Ja.
Und ja, da stand dann drin, dass wenn der Mann aufmerksam zuhört, dass es dann ihm finanziell besser geht.
Genau. Ne. Auf jeden Fall, sie ist ja auch ein bisschen eklig und unfreundlich und will mich aber gar nicht aufregen, weil du kennst es ja manchmal, ich bin ja immer so anfällig, das hat mir schon oft das Thema, wenn jemand in einem Film oder im Hörspiel eklig ist, dass ich dann diese ganze Person und auch die Sprecher oder die Sprecherin eklig finde und du sagst immer, wieso, dann hat der Schauspieler seinen Job gut gemacht, ne?
Richtig.
Ja, und hier habe ich mal wirklich probiert zu denken, nein, es ist nur gespielt, die ist nicht in Wirklichkeit so.
Oh, und war das schwer für dich, oder?
Ja, ging. Jetzt schmeißt sie die Tür vor der Nase zu und Bob sagt freudig, wir haben eine Spur. Wir bleiben bei Bob und Harry. Die suchen jetzt die einzige Julie auf diesem Zettel auf. Denn es gibt auch nur eine im Adressbuch. Das ist Mrs. Taylor. Und sie hat einen Brief von Bert Klock. Diesen Brief soll sie demjenigen übergeben, der danach fragt. Und die ist ja so, oh, es ist doch die, ja. Die ist ja sehr amüsiert. Die hält das Ganze wahrscheinlich wirklich nur für einen Streich oder für ein Spiel.
Und was stimmt, was sie dann auch sagt, er hätte ja auch, wenn es jetzt so abgeht, dass die ja den Brief kriegen und so, hätte er ja gleich den Brief den Leuten schicken können. Warum zu ihr? Und sie sollen ihn weitergeben. Da wundert sie sich ein bisschen.
Ja, wird ja später eigentlich wichtig in dem
da
Sinne.
Da wird es ja wichtig, ja. Aber ist ja auch mal gut so. Könnte man sich ja auch mal fragen, was soll der Quatsch?
Wollen wir diesen Zettel, auf dem das Rätsel steht, jetzt schon vorlesen oder wollen wir uns das aufheben? Weil es wird ja definitiv noch mal im Hörspiel behandelt. Dann würde ich jetzt die Zeit sparen und das Rätsel später vorlesen.
Wir gehen die Rätsel, glaube ich, alle extra durch.
Genau, so.
Und dann kommen wir zu Justus und
richtig.
Peter, die zu Martha fahren.
Und ich habe eine kleine Ahnung, wenn wir uns jetzt über diese Szene unterhalten, mit dieser Katzenlady. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns gleich wieder einig. Denn diese Katzenfrau hat auch so eine tiefere Stimme und sagt auch so, Bert Klock, ja, oh ja, ich kannte ihn. Und dann, oh, komm her, meine kleine süße Kitty. Und so. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, es ging dir da ähnlich wie mir. Ich fand die ein bisschen unheimlich.
Ja, sowas finde ich immer unheimlich.
Ja, wie die so redet und so.
Ich habe mich auch in diesem Moment gefragt, man hört ja lauter verschiedene Typen, was eigentlich Klock für ein merkwürdiges Umfeld hatte. Ja. Oder?
Ja, gut, er war Schauspieler, wird ja auch gesagt.
Ja.
Er war Schauspieler und hatte immer so eine Schar an Menschen um sich, die, glaube ich, auch so ein bisschen extrovertierter waren und so alles.
Ja, ist ja bei mir auch so. Ich habe auch so ein Umfeld. Ich habe Olli.
Ja.
Ja. Dann habe ich dich, also ist auch witzig, und Sultan.
Oh, der
mein
lebt
Kater.
Noch. Wie alt ist diese Katze eigentlich?
19, 20 oder so. Und mein anderer Kater, der wurde auch schon 21 oder 22, ja. Weiß ich nicht genau.
Und schätz mal, wir kennen uns ja auch schon lange.
Ja.
Erstmal, wie hieß dieser Kater?
Katzi.
Super kreativ, Benjamin. Ja. Diese Katze habe ich, glaube ich, und ich habe dich ja früher sehr oft im Dropgeweg besucht. Ja. Ich habe eigentlich immer nur das Schwänzchen von ihr gesehen, weil sobald ich kam, ist sie unter der Wanne verschwunden. Ja? Also ich habe diese Katze wirklich immer nur, nie im Ganzen gesehen, immer nur so Körperteile. Mal den Schwanz, mal die Pfote, mal so die Hälfte vom Kopf.
Hast du mir überlegt, die hatte ich 2001 oder so.
Ja.
Und davor hat die schon woanders gelebt. Und ach, die ist vor zwei Jahren oder so gestorben.
Oh ja. Naja, Katzen können ja so.
Naja, das ist schon sehr alt.
Ich glaube, die älteste Katze oder so, also ich habe von Katzen gehört, die 28 geworden sind oder so. Und lass mich raten, der Klassiker Nierenversagen bestimmt, oder?
Weiß ich nicht, ist einfach so gestorben. Ja.
Also, ach so.
Boah. Das war ein bisschen traurig.
Ja, die Frau übrigens heißt Martha, diese Katzenlady, und übergibt jetzt auch einen Zettel. Und dann stellen die Detektive fest, dass sich da lauter Zahlen drauf befinden.
Fast wie Lottozahl. 3, ja. 27, 4, 36, die 5, 19 und die Zusatzzahl, die 48.
Ja. Aber es ist ja, Bayman ist ja Eurojackpot und der geht ja also, mal länger.
Ja, 12,
7, 11, 15, 9, 101, 2, 5, 16, bla bla. Ein Gerald ist jetzt die nächste Anlaufstelle von Peter und Bob. Nee, wie heißt der Justus?
Und da gibt es aber zwei.
Richtig.
Und sie fahren jetzt erstmal zu den Beschissenen.
Und jetzt, pass auf, wir hatten das Thema heute schon mal, als dieser Podcast begann. Und wie ich immer
gesagt habe, noch gute Laune.
Nein, dieses komplette Projekt, also, wo ich immer gesagt habe, ich mag die alten Folgen wegen diesen Fingerzeigen, wo du gesagt hast, so, ja, macht meine Immersion kaputt, alles Quatsch.
Also warum? Fingerzeig vom Hitchcock.
Vom Hitchcock, was ja eine reine deutsche Erfindung ist und so. Da haben wir uns am Anfang geprügelt, weil wir verschiedener Meinung waren. Ich hoffe, es ist dir aufgefallen, im Hörbuch, diese Fingerzeige vom Hitchcock ist ja ein anderer Sprecher. Axel Luther heißt der Mann. Wie findest du denn den, so von der Stimme her?
Ne, besser als Henning.
Ach so, ich dachte, du sagst besser als Passetti.
Nein.
Ja? Pass auf. Sie knobeln, glaube ich, im Buch, zu welchem Gerald gehen wir denn? Ja, wir gehen zu dem, der näher wohnt oder so, keine Ahnung. Und dann steht jetzt hier im Buch von Alfred Hitchcock mit dem nachdenklichen Gesicht. Soll ich euch etwas verraten? Steht man mit Blick gen Norden auf der Hauptstraßenkreuzung von Rocky Beach, so ist das 11. Haus in der 2. Querstraße ein Fischgeschäft und das 5. Haus in der 4. Querstraße eine Bäckerei. Und dann geht die Handlung weiter. Und ich höre das so morgens in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit und denke so, was ist denn das für ein Quatsch? Da habe ich habe wirklich gedacht, das ist ja ein toller Fingerzeig. Ich verstehe dahinter, was gemeint ist, dass quasi ein Fischgeschäft, Fisch stinkt, Bäckerei duftet gut und so, dass es so ein Meta, weiß ich nicht, Hinweis ist, dass sie sich für den falschen Gerald entscheiden und so. Und das fand ich richtig bescheuert. Muss ich leider so sagen.
Ich weiß nicht, das geht eigentlich so, die Immersion. So. So
das ist wieder das gut, ne?
Na, besser du? Als, sagen wir mal jetzt, das ist eine Folge, wo ein Dieb einen Apfel klaut.
Mhm.
Und der Typ einmal in den Apfel gebissen hat und den Mülleimer wirft und dann Fingerzeig kommt, da hat er ja den Apfel in den Müll geworfen, ob Peter und Bob den Weg finden.
Ja, so eine Fingerzeige gibt's
Dieb? Nicht. Aber so ungefähr.
Nee, ich fand den hier für richtig bescheuert.
Aber weil warum? Das ist doch für die Immersion nicht schlecht.
Nee,
so konnte ich mir vorstellen, so wie das aussieht.
Das war mir zu kryptisch und ja, ich hätte es als 8-Jähriger oder 10-Jähriger nicht verstanden, was der von mir will. Hätte ich gedacht, hä? Und weißt du was? Das hätte nämlich meine Immersion gesprengt, weil während ich das Buch...
Sprengt
pass auf, sogar. Ich hätte, sagen wir mal, ich habe das Buch mit 10 oder 12 gelesen, was nicht stimmt. Aber wenn ich es mit 10 oder 12 gelesen hätte,
ja. Hätte
ich wirklich seitenweise über diesen Kack nachgedacht und mich nicht mehr auf die Story konzentrieren können.
Oh Gott, und dann wärst du gestorben.
Genau, richtig. Weiter geht's.
Gut, wir sind jetzt bei dem Gerald Kramer.
Genau, und
ist das eigentlich,
pass auf,
das
Olli ist ja gerade irgendwie, hat er ja verlernt zu sprechen,
ja. Aber
ich sehe hier gerade seine Notizen und er hat hier einen Mega-Gag.
Ja.
Und der Gag ist, Michael Douglas macht die Tür auf und ist sehr sauer. Und das, was jetzt Justus und Peter von ihm wollen, lässt ihm sagen, er hat einen sehr, sehr schlechten Tag.
Oh.
Das ist ein Falling-Down-Gag. Olli wollte, dass wir den vortragen, weil er sich dort doch geschämt hat, dass dieser scheiß Gag aus seinem Kopf kam.
Ich habe eine andere
Frage. Ja, da hält Simon und Olli, ne?
Eine andere Frage.
Ja.
Gerald Kramer, ist das eingedeutscht? Heißt das im Englischen wirklich Gerald Kramer? Das hört sich so richtig deutsch an, oder?
Kramer heißt der bestimmt. Das wird nur wieder deutsch ausgesprochen. Aber pass auf, ein Name wurde definitiv eingedeutscht. Und zwar
Peter.
Mr. Jenkins heißt im Englischen Jeeters.
Cheetah?
J-E-E-T-E-R-S. Jeeters. Den haben sie in Jenkins umbenannt. Und ich sehe gerade, Miss Julie heißt mit Vornamen, ich kann sie aussprechen, Imogene oder Imogene. Taylor. Ist bestimmt wieder so ein Wortspiel, weil wahrscheinlich heißt Imogene sowas wie imaginär oder so.
Ja.
Und die anderen scheinen alle ihre, ja, sind die Originalen ab.
Auf alle Fälle sind sie jetzt an der Tür und da macht so ein komischer Gerald auf, der sagt, er kennt Bert Klock nicht. Kennt er nicht.
Nee, besser. Wie soll mit Bert Klock befolgen gewesen sein? Wer das behauptet, ist ein Lügner. Das ist noch besser.
Ja. Und erst als Justus so ein bisschen so von der Hintergrundgeschichte erzählt, warum sie da sind, wird so ein anderer im Hintergrund neugierig und sagt so, lass sie
Moment
doch mal,
ihr kennt Bert Klock, kommt rein.
Lass sie doch mal rein.
Genau. Ich wundere mich wirklich gerade für jemanden, der so lange The Witcher gespielt hat, bis die PlayStation 3 explodiert ist. Kein Gerald Gag?
Nein.
Ja?
Wie Jared.
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, wer seid ihr denn? Ja, wir sind die zwei.
Gerald von Riva, meinst
du? Ja, ne, wer ist denn The Witcher?
Ja, aber der heißt Gerald und ich Gerald.
Ja, ja,
der sagt auch Gerald.
Ja.
Gerald aus Riva.
Ich möchte hier noch gerne aus dem Hörspiel zitieren. Justus sagt nämlich, vielleicht kann uns Gerald helfen, die Texte zu entschlüsseln. Und Peter sagt, bis wir die entschlüsselt haben, sind wir längst alte Männer mit weißen Bärten. Dieser Spruch wurde für das Bühnenstück, also Seltsamer Wecker live, mit einem Meta-Gag von Bob fortgeführt, Denn der antwortet dann, das sind wir doch jetzt schon. Ach so, ich bin ja schon viel weiter. Das, was ich gerade vorgelesen habe, das ist ja bei dem richtigen Gerald. Ja,
ich habe mich schon gewundert, Entschuldigung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay, das ist bei dem anderen Gerald. Nein.
ich habe mich wirklich gewundert, aber ich dachte so, okay, warum sagst du das jetzt eigentlich?
Okay, andersrum. Gerald und der Freund, der gesagt hat, kommt mal rein, wollen jetzt die zuerst von den Detektiven gefundene Botschaft sehen. Ja, bevor er sagt, ich darf euch nur die Botschaft geben, wenn ihr mir die andere zeigt, ne? Justus zeigt sie ihm mit den Zahlen und hier, Michael Tucker sagt auch, lauter Zahlen, nur lauter Zahlen.
Und jetzt kommt zu einer Action-Szene.
Genau, die ist auch im Buch wieder viel expliziter. Da hat man auch wieder ein bisschen mehr Angst um die Detektive, wie ich finde. Hier ist es einfach nur so, komm her, Peter, wir müssen weg.
Das ist hier schon wieder... Da sage ich jedes Mal die Action-Szene, das ist schon wieder so schnell, dass man nicht ansatzweise das Gefühl hat, da wird jemand festgehalten, da wird richtig gerangelt oder so mit dem Zettel ziehen.
Man,
oder so.
Wir erfahren ja gleich, dass der Zettel nur die eine Hälfte ist. Man hört nicht mal das.
Warum macht man nicht sowas?
Nicht mal so, dass man merkt, da ist gerade was zerrissen oder so, ne? Weil nichts. Sie unterhalten sich, auch wie sie sich unterhalten während der Flucht irgendwie. Geht's dir gut? Ja, oh, ja. Aber, aber die Botschaft, sie ist zerrissen.
Das ist genau wieder so, wie ich das liebe, wie die Schauspielern.
Ich fand's auch schlecht. Ja.
Aber jetzt mal ehrlich. Du bist jetzt der Regisseur.
Ja.
Und da sitzen die und die sagen, oh, so, würdest du denn nicht sagen, Mensch, Action-Szene, hier, renn mal weg.
Du musst mehr Bobcast hören, weil Andreas Fröhlich ganz oft sagt, dass Frau Körting irgendwie zu lieb ist oder so, dass die immer eine Engelsgeduld hatte und wenn sie gemerkt hat, die Jungen sind zu überdreht oder so, hat sie gesagt, dann jetzt machen wir Schnittchenpause. Ja? Ja? Es gibt nur irgendwie eine Sache, das war beim Erzähler in der Folge vom Grünen Geist, da sagt er, das war so eskaliert, weil da war der Thorsten Sense-Sprecher dabei. Und der ist wohl so ein Witzbold oder so gewesen, dass sie nur gelacht haben. Und da war sie so das erste Mal irgendwie, jetzt ist auch mal gut. Sonst war sie immer nur, ja, ja, ihr macht es schon, ihr macht es schon.
Oh, oh, war er denn für den Thorsten Sensemann ein bisschen schrecklich, oder? Also der wird bezahlt und kriegt er doch auf den Deckel.
Fröhlich hat erzählt, das ist jetzt wieder so eine Kategorie, glaube ich nicht, dass der Thorsten Sense so ein Lachsack ist, er hat ein Mikrofon kaputt gespuckt beim Lachen. Das ist so viel Flüssigkeit aus dem Mund ins Mikrofon, dass das Mikrofon kaputt gegangen ist.
Glaube ich nicht.
Weil wollen wir das hier mal nachstellen? Dann wäre
Ollis Mikrofon auch schon kaputt.
Ja, eben. Aber ich finde es schön, Olli redet man nicht dazwischen.
Oh, ja? Mit seinen komischen Notizen da. Ja. So, ist ja auch schon mal aufgefallen, dass wir probieren, immer mehr freier zu sprechen.
Ja.
Und dass Olli noch so dieses Ables.
Der ist immer noch in diesem Ablesemodus,
ja, genau. Ja, und dadurch kommen wir so ein bisschen durcheinander.
Weil bei Olli ist immer das Problem, das ist eigentlich total scheiße, was wir machen.
Richtig, ne? Scheiße,
ich meine, er ist ja da, also er könnte ja jederzeit.
Wir reden ja nicht hinter seinem Rücken.
Genau, du könntest jetzt jederzeit Einspruch erheben, Olli. Hm. Aber irgendwie schmolzt du gerade, keine Ahnung warum. Dass wir irgendwann gemerkt haben, wir wollen uns so ein bisschen weiterentwickeln und dass wir freier sprechen wollen und nicht so akribisch die Notizen vorlesen wollen. Hm. Und während wir schon am Ende der Szene sind und Olli einsetzt, fängt er wieder von vorne an, weil er seine Notizen runterrattert. Ja?
Oder er rattert die schon runter und du kannst gar nicht mehr frei sprechen, weil er alles haargenau vorgetragen hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich mach das jetzt mal so ein bisschen nach. Ja. Also, sie versuchen es beim nächsten Gerald. Es ist ein Gerald Watson. Er ist der richtige Gerald.
Perfekt, das ist schon
und war
perfekt.
Früher ebenfalls Sprecher bei Detektivgeschichten im Radio. Auch hat er einen Briefumschlag mit einem Rätsel darin, den er den Jungen... was habe ich hier geschrieben? Nochmal. Auch hat er einen Briefumschlag mit einem Rätsel darin, den er den Jungen aushändigt.
Das war perfekt, Thomas. Das war so.
So, auch dieses Rätsel überspringen wir jetzt, ja?
Ich hasse dieses Rätsel.
Ich hasse sie alle. Vor allem, wenn man bedenkt.
Vor allen Dingen.
Vor allem, wenn man bedenkt, das Hörspiel ist so beschissen, dass es noch die Rätsel am Ende weglässt. So, zurück in der Zentrale, Benjamin. Geht's ans Rätsel lösen. Im Buch allerdings ohne Harry, im Hörspiel ist er dabei.
Was? Ich habe eben über Olli gemeckert, wie er die Notizen macht.
Ja.
Ich glaube, was ich bei dem Rätsel gemacht habe, einfach einen Strich.
Warum?
Weil ich das hasse.
So, ach, das ist so Rebellismus. Nee,
das ist so, ja, erzählt ein anderer.
Ah, guter Trick. Okay.
Weil, okay, jetzt kommen wir zu den Rätseln. Wenn wir jetzt schon ein bisschen Vergleich machen mit den Rätseln im Buch und, also sie sind jetzt in der Zentrale und fassen alles zusammen.
Ich habe sogar die englischen Rätsel rausgeschrieben. Weil die auf Deutsch ganz anders funktionieren als im Englischen. Okay,
wollen wir jetzt so anfangen, dass wir das erste Rätsel nehmen? Also das erste Rätsel wird ja, glaube ich, warte mal, im Hörspiel wird das erste Rätsel noch...
Das wird gelöst.
Gelöst, das zweite aber nicht mehr.
Nein, aber genau. Okay, da gehen wir gleich weiter. Aber wir machen es auch, pass mal auf.
Wie wollen wir das jetzt machen?
Diese Vorstellung.
Ja.
Ich lese jetzt das erste Rätsel einfach nur vor. Zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können es so gut wie übermütige Akrobaten. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Wenn wir jetzt die drei Detektive wären, das wäre jetzt hier schon so, ne, ist mir zu anstrengend. Ne, mach ich nicht. Das ist mir zu doof.
Ich würde irgendjemand anrufen, ich würde es weggeben, diese Aufgabe.
Nicht Moll bis aufs i-Tüpfelchen. Wann, dann, warum, darum, also was? Suche es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Eine Festung. Schnell, sag's laut. Das ist das erste Rätsel. Da würden wir wirklich jetzt sagen, das kann kein Mensch lösen. Wäre wirklich so.
Also, ganz ehrlich, selbst als Erwachsener schaffe ich nicht, das zu lösen. Und für ein Kinderhörspiel ist das doch total scheiße.
Mhm.
Jetzt wirklich, also ich benutze ja nicht so gerne das Wort scheiße, so, aber das ist doch scheiße.
Es gibt eine einzige 3-Fragezeichen-Rätselfolge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist die rätselhafte Erbschaft, Folge 17. Und das ist für mich die einzige 3-Fragezeichen-Folge, wo diese Rätselschnitzeljagd sehr gut und nachvollziehbar umgesetzt ist und auch spannend. Ich rege mich ja immer über so einen Autoren wie Marco Sonnleitner auf, der wirklich so sich, wir haben ja vor kurzem wieder eine Kurzgeschichte gesprochen, du und ich.
Das ist
ja
schlimmer.
Ja?
Und das ist ja schlimmer.
Das hier, so, hier fängt das an. Wir sind jetzt Folge 12. Selbst das Rätsel im Superpapagei ist noch interessant und lösbar. Aber jetzt hier, wobei man jetzt auch wieder die Übersetzerin loben muss, dass sie wirklich sich hingesetzt hat.
Das ist schon krass.
Und ein eigenes Hörspiel, also eingedeutscht hat. Denn ich lese jetzt das englische Rätsel vor. It's cried there even in a hurricane. Just a word of advice politely given. Old English bowman loved it. Bigger than a raindrop, smaller than an ocean. I'm 26. How old are you? Das macht mich fertig. It sit on a shelf like a well-fed elf.
Das ganz ist anders.
Komplett anders. Wir kürzen das jetzt ab. Die Lösung vom deutschen Rätsel ist, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Jetzt kommen nämlich so Sachen wie zwischen Rhein und Flughafen, ja, da liegt der Main. Wo ich so denke, kalifornische Jungen aus den 60ern kennen sich sehr gut in Deutschland aus. Ist jetzt wieder scheiße, das zu sagen, aber
auf so ein paar Wörter zu kommen. Ich lese ja auch Detektiv Conan. So, da ist es immer unlogisch, da kann man nicht drauf kommen. Aber das ist ein Zeichentrick.
Das ist ein Anime.
Manga oder ja. Anime. Und da ist mir das absolut egal. Aber das hier, weil 3 Fragezeichen haben ja immer so ein bisschen, dass die wollen ja realistisch sein.
Mhm.
Und es ist nicht realistisch, das zu lösen. Und sowas hasse ich. Das holt mich raus.
Ja, vor allem im Hörspiel wird es ja auch so schnell gemacht. Irgendwie so immer so, hör, such es bei Nacht, such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Wann wird denn die Nacht zum Tag? Bei Gewitter, ja. Bei Gewitter, da haben wir es ja. Und diese Nimrod-Scheiße mit dem Jäger, weißt du, so irgendwas so von 1700 noch was, was Bob wahrscheinlich, überleg doch mal, es gab kein Google zu der Zeit, es gab kein Internet. Wo hat Bob das gelesen?
Ja, aber da ist es ja so, das sagen die ja im Buch, dass er ganz lange in der Bücherei ist.
Ja.
Und ich glaube, die sagen auch, dass es mehrere Tage dauert und so.
Na, beim zweiten Rätsel wird es gesagt. Jetzt hier sind sie ja, sie haben sich jetzt getroffen, nachdem sie die ganzen Geralds und Martas abgegrast haben. Ja,
aber auch im Buch dauert das lange. Also im Buch ist es alles ganz schön ausführlich, wie die das lösen.
Ja, und da gibt es auch im Hörspiel eine Sache, die mich extrem nervt, wenn man das Buch kennt. Ich möchte nur noch gerne sagen, wie der Rätselvers die Lösung auf amerikanisch gemacht wurde. I suggest you see the book. Also der Spruch ist sehr nah dran, übersetzt. Aber das Rätsel muss natürlich ein anderes sein. Deswegen, wenn gesagt wird, it's quite there even in a hurricane. Ja klar, du weißt, in einem Hurricane, in einem Orkan, ja, innen drin, das Auge des Hurricanes, das ist ruhig. Deswegen I, Auge, aber du sprichst ja I auch wie I, also ich und so weiter und so fort.
Ja, das finde ich scheiße.
Ja, ne, hier die Lösung von diesem I'm 26, how old are you? Pass auf, im Buch, das löst, glaube ich, Peter. Let me try, Pete spoke up. There are 26 letters in the alphabet. Number 26 is the letter Z. Does that fit? It does if we just use the sound of it, Jupiter told him. Z sounds like Z, also T-H-E. And Z fits into the message. Now we just need the last clue. It I sits on a shelf like a well-fed elf. Any ideas, either of you? Und so weiter. Ihr seht, ich habe mir sogar die englische Übersetzung noch mal rausgesucht. Und ich finde es im Hörspiel, ich finde es super nervig.
Ich finde es auch im Buch, ich mag das nicht.
Auf der anderen Seite sage ich mir auch immer, aber wie hätten sie es sonst machen sollen, dass sie es irgendwie halbwegs spannend für das Hörspiel rüberbringen. Und sie lassen ja auch eine Menge weg. Es geht ja jetzt weiter, pass auf. Jetzt ist der richtig krasse Bruch, Hörspiel, Unterschied, Buch.
Mit der mit dem Weckerklau?
Genau.
Ja, man kann eigentlich sagen, das sind bestimmt so 10% vom Buch, die jetzt fehlen, oder?
Naja, pass auf.
Mindestens.
Jetzt muss ich auch wieder in diesen Ablesemodus gehen. Nachdem die Jungen das erste Rätsel geknackt haben, vergehen laut Erzähler mehrere Tage, in denen die Detektive sich fast die Zähne am zweiten Rätsel ausbeißen. Das sagt alles hier der Passetti. Obwohl es vom Lösungsansatz das zweite Rätsel und vom Aufbau her identisch wie das erste Rätsel ist. Das ist total bescheuert, dass er das sagt, sie beißen sich die Zähne aus und dann merken so, ach, ist ja genau wie das erste Rätsel. Das ist schon mal bescheuert. Im Buch werden jetzt, nachdem sie das erste Rätsel gelöst haben, werden sie von Tante Mathilda unterbrochen, die sie zum Abendessen ruft. Da die Detektive zuvor eine mehrstündige Arbeit auf dem Schrottplatz erledigt haben, sie wurden gezwungen, eine Inventur zu machen, glaube ich. Oder sie mussten irgendwas zählen. Okititos kam wieder von der Einkaufstour zurück und mussten das notieren. Ja, eine Stange Eisen, ein Duschwagen und so weiter. Und Justus, während die essen, er ist sehr müde und er gähnt und dann sagt auch Tante Mathilda irgendwie, oh Gott, du bist so müde, sie schickt ihn dann schon ins Bett. Was mich wieder so ein bisschen wundert, was die Zeit angeht. Denn es vergehen jetzt auch wieder mehrere Stunden oder so, keine Ahnung. Bob und Peter verabschieden sich nach dem Essen, gehen getrennt voneinander nach Hause, also Peter radelt in die Richtung, Bob in die andere. Jetzt wird im Buch gesagt, Bob wird allerdings von einem Lieferwagen verfolgt. Währenddessen liegt Justus im Bett, wälzt sich hin und her, sagt, ah, ich kann nicht schlafen.
Muss dann rätseln.
Genau. Dann steht er doch auf, geht nach unten, dann gucken doch Titus und Mathilda Fernsehen, so, was ist denn mit dir los? Und dann sagt er, ja, er muss noch mal kurz rüber hier in die Freiluftwerkstatt und so.
Da ist ein bisschen witzig im Buch, dass Tante Mathilda ja nicht denkt, dass sie an einem Fall arbeiten, sondern sie denkt, weil sie ja wohl in einem oder einen Knobelclub gegründet haben,
das ist richtig,
dass er einfach nur ein Knobel.
Zu diesem Zeitpunkt der Serie muss man sagen,
stimmt ja sogar,
gibt es, also da weiß Tante Mathilda noch nicht, dass sie Detektive sind oder hat es noch nicht wirklich mitbekommen. Sie geht immer davon aus, ah, die gehen wieder in ihre geheime Zentrale, wo ich nicht weiß, wo die ist, dass sie einfach so Rätsel knobeln. Also hier weiß man noch nicht, dass sie Detektive sind.
Und mir fällt auch immer auf, wenn ich die alten Bücher Entschuldigung, dass ich so ein bisschen unterbreche, aber in den alten Büchern wird viel mehr so auf die Geheimgänge eingegangen, ist mir aufgefallen.
Ja,
immer so diese Wege und wie das versteckt. Also in den neuen Büchern sagt man auch so Geheimgang 2 oder bla bla bla. Aber da ist es noch so richtig so, hast du das Gefühl, das ist richtig gut versteckt und so. Das habe ich in den neuen Büchern gar nicht. Da denke ich so, das ist so halb offen oder das sieht man so. Und in den alten Büchern ist das so ein bisschen so wie bei Clever und Smart.
Nur, dass sie da nicht irgendwie
durch brennenden Fahrstuhl.
Da sind so Gags irgendwie hier hinter dem Ziegelstein ist der Code versteckt, der ist auf was geschrieben und das müssen wir danach aufessen. Und dann ist es aber bei Clever Spark kein Zettel, das ist ein Elefant. wo der geheime Code steht. So. Und pass auf, Justus lässt ja das zweite Rätsel keine Ruhe, deswegen geht er jetzt nochmal in die Zentrale, alleine, und jetzt löst er das zweite Rätsel auch da komplett, also auch irgendwie in Bestzeit. Und am Ende ist ja die Lösung, ich werde das jetzt nicht nochmal alles aufknobeln, wo im Raune raunt die Zeit. Auf Englisch, only a room where Father Time hums. Und damit, hums, keine Mahamp. Nee, Hams. H-U-M-S. Damit kann nur der Raum mit der ganzen schreienden Uhr, mit den Uhren gemeint sein. Das ist auch im Hörspiel so billig, irgendwie, nachdem der Zähler sagt, ja, es geht jetzt Tage, Wochen ins Land. Und dann hört man so Justus, so, damit haben wir das zweite Rätsel gelöst, wo brauner raut die Zeit. Einerseits bin ich froh, dass sie es so kurz machen, auf der anderen Seite ist es billig. Und für alle, die jetzt schreien, ihr habt nicht das zweite Rätsel vorgelesen, ich mach's jetzt schnell auch noch. Das zweite Rätsel lautet
3 plus 6.
Frag nur nach dem Ort. 1 und 1000 mit 2 Zeichen. Einer und gegen 4. Kopf und Fuß verlier. Neuen Kopf, was gibt's? Rira Rumpelstilz. So bunt sind die Bäume im Herbst. Laura bunt. Nimmt der Wind den zwei Letzten das Laub? Was bleibt? Schwur im Spiegel. Ebbe und Flut zwischen Tag, Tag ist kurz komisch geschrieben, kleines T, kleines A, großes G und Nacht.
Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Rätsel kriege, also ich kriege jetzt so ein Rätsel von so einer Rätselgruppe und die sagen, ich kriege 100.000 Euro. Ich würde mir das durchlesen und sofort im Müll schmeißen, weil ich weiß, ich gewinne eh nicht. Ja. Scheiß auf die 100.000 Euro, was soll ich mich quälen? Ich schaffe es doch eh nicht.
Genau, so, dass man denkt, ich werde wahnsinnig, wenn ich probiere, das zu lösen und werde wahrscheinlich zum Massenmörder, weil ich mich so ärgere. Nee, es ist mir nicht wert. Möchtest du es auch nochmal auf Englisch hören?
Ja.
Take one, Lily. Kill my friend Eli. Positively number one. Take a broom. Broom ist Englisch für Besen. And swat a bee. What you do with clothes? Almost. Not mother, not sister, not brother. But perhaps father. Okay. Hymns, hems, homes, almost not quiet.
Auch im Müll.
Auch im Müll wirklich sofort. Und gleich das Buch hinterher. Gut. Auf jeden Fall, Justus hat das Rätsel gelöst. Im Buch alleine. Im Hörspiel ist er mit Peter in Zentrale. Jetzt ist der Moment, Peter sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Und das ist der Moment im Hörspiel, wo Peter aus der Folge verschwindet. Er ist jetzt einfach weg. Peter sagt, Peter ist weg. Peter taucht jetzt im Hörspiel nicht mehr auf. Finde ich auch sehr, sehr schade.
Stimmt der doch.
Der ist jetzt weg.
Du hast recht.
Ja.
Der kommt ja gar nicht mehr.
Nein, im Buch kommt er aber ganz am Ende nochmal. Aber hier.
Stimmt, der ist ja wirklich weg.
Ja, das
ist ja nicht aufgefallen, dass er gar nicht mehr vorkommt. Das ist ja wirklich weg.
Ja, er sagt, willst du nicht noch wissen, wie das Rätsel lautet? Ja, musst du mir morgen erzählen. Tschüss. Und dann ist er weg.
Stimmt.
Im Buch geht's aber noch weiter, nachdem Justus zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er das Zahlenrätsel nur mit Hilfe eines bestimmten Buches lösen kann, will er die Zentrale verlassen, doch sowohl im Buch als auch Hörspiel klingelt das Telefon und Bob ist am anderen Ende und sagt, ja, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Er wurde von Gerald Kramer und Mr. Jenkins entführt. Jenkins will jetzt die Rätsel haben und Justus soll sie ihm bringen. Ja, also er sagt auch so, wenn du deinen Freund wiedersehen willst, mit allen Ohren und Augen und Fingern.
Und natürlich soll er dann kommen, ohne Polizei, ohne Reynolds.
Genau, wir werden dich mit einem Auto vom Schrottplatz abholen, kein Wort zu niemandem. Oh Gott, ich muss jetzt leider ein bisschen viel erzählen, aber gleich kommt was wir beide zusammen besprechen können. Gut. Denn im Buch gibt es noch ein ganzes Kapitel, das sich auch komplett jetzt um Bobs Entführung dreht. Ja, er wird nämlich mit einem Lastwagen verfolgt. Da sitzt Gerald, genannt Giro oder Gero drin. Der war früher Jockey, ja, also Pferdejockey. Und der schneidet Bob den Weg ab. Im Wagen sitzt aber auch Harry. Dem tut das alles furchtbar leid, aber Jenkins und seine Männer hatten ihn gezwungen, den Detektiven eine Falle zu stellen. Und Harrys Mutter wird im Haus eingesperrt als Druckmittel. Dann fahren die zu einer Doppelgarage, wo Jenkins schon wartet. Und er will von Bob die Lösung der Rätsel erfahren. Bob kann aber nicht alle Antworten liefern, weil er sagt, ja, wir haben noch nicht alles gelöst, aber Justus ist so schlau, der kann ihm bestimmt helfen. Dann kommt ja noch diese Aktion mit der Lötlampe, ja, was ich extrem unheimlich finde, weil Bob doch sagt, ich kann ihm nicht helfen. Dann so,
genau, und dann kommt er mal näher mit der Lötlampe.
Genau, und sagt so, ja. Na, überlegst du es jetzt doch, deinen Kumpel anzurufen? Wie fandest du das? Weil du hast ja das Buch auch gelesen.
Ja, das war wirklich, also gerade als Kind stelle ich mir das vor, hätte ich Angst gehabt.
Es ist bedrückend, es ist unheimlich und es ist sehr finster. Und
man merkt ja auch, dass der Typ wirklich ernst meint. Weil es wird ja wirklich heiß so. Also
wie genau, das, genau. Wie er das sagt so ja,
beschrieben ist.
Er sagt ja auch irgendwie, na, wenn du jetzt nicht eine neue Frisur haben willst, solltest du vielleicht Kooperation zeigen. Und jetzt kommt etwas sowohl im Buch als auch im Hörspiel, worauf wir schon alle gewartet haben. Die Rückkehr einer großartigen Figur.
Von Uruguay.
Du hast, nee, du hast nicht Uruguay gesagt. Was hast du immer beim 24-Stunden-Podcast gesagt? Ugenei? Was hast du denn immer gesagt? Ich hab's vergessen, du hast immer so einen dummen Namen gesagt.
Bei mir ist er Ugenei.
Ugenei. Also Justus wartet draußen an der Straße auf dieses Auto.
Und dann kriegt er so eine Hand auf seinen Mund?
Genau.
Boah, du weißt das.
Wer ist das denn?
Der Ugenei. Und Ugenei sagt, naja, da wo gestohlene Gemälde sind und so, da bin ich nicht weit weg. Und er kann helfen. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir weitersprechen, ist es eigentlich sinnvoll, dass er das macht? Weil man kriegt ja raus, der weiß das ja gar nicht, was da jetzt gerade so ermittelt wurde und so. Er muss das doch eigentlich gar nicht machen. Weil, also weißt du, was ich meine?
Ich bin ehrlich, ich finde das alles bescheuert. Wie gesagt, das hier ist der zweite Auftritt von Eugenie in der Serie. Und wenn es keine deutschen Bücher gäbe, wäre es auch der letzte gewesen.
Ja.
Ja, er macht ja am Superpapagei mit. Da ist er schon, also im Hörspiel zumindest ist er am Ende so der Endgegner. Im Buch hat er einen bisschen größeren Auftritt. Und jetzt kommt diese Kultfigur Eugenie wieder, den ja eigentlich André Marx so ein bisschen aufgepeppt hat. Haben wir schon stundenlang drüber geredet. Hört euch unsere Folge über das Erbe des Meisterdiebes an. Hört euch unsere Folge über Feuerwehrmond.
Feuerwehrmond.
Der Feuerteufelmond. Ja. Über Feuermond an. Da haben wir, glaube ich, das Thema Eugenie komplett ausgereizt. Hier taucht er jetzt ein letztes Mal bei die Zentrale auf. Und ich bin nicht unglücklich darüber, dass wir danach nie wieder über Eugenie sprechen müssen.
Ist es die Originalstimme?
Es ist auch der Sprecher hier als Pseudonym Albert Giraud, aber es ist ja hier dieser, der ist jetzt übrigens vor kurzem gestorben, ne?
Okay. Der, ach so, das ist der gestorben ist, stimmt.
Genau, der ist jetzt irgendwie 90 geworden und er hat noch gelebt, als wir unseren 24-Stunden-Podcast gemacht haben. Und dann hat er den bestimmt gehört.
Aber ich finde, er spricht nicht so toll hier wie in der anderen Folge. Da spricht er doch so ruhig so.
Ja, weil er da viel älter ist. Hier ist er noch relativ jung. Und es gibt eine lustige Geschichte über den Mann. Und zwar auch im Bobcast. Wolfgang Kubach. Wolfgang Kubach war ja früher sehr oft in Europa-Hörspielen zu hören. Andreas Fröhlich hat so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, er hat schon so zugegeben, Wolfgang Kubach hat sich wohl nicht immer so an die Regieanweisung gehalten. Das hat Frau Körting wohl genervt. Wenn da jetzt irgendwie stand, irgendwie, jetzt bist du sachlich und bedrohlich, dann hat er so geredet. Ja, so ungefähr. Also, der hat sich nicht immer an die Anweisung gehalten, hat, war so ein bisschen, oder er hat nicht genau das gelesen, was da stand. Ja.
Ach, und dann sagt Andreas Fröhlich Hashimitenfürst.
Ja, also der war wohl nicht so ganz kooperativ oder was weiß ich, oder war so ein bisschen eigensinnig.
Ja.
Und hier stört mich schon mal, ich meine, Eugenie ist Franzose. Gut, sie haben nie ihm diesen französischen Akzent gegeben, auch später nicht mehr, hier Feuermond und so. Aber er kommt so ganz normal an und das hat mich schon wirklich bevor wir diesen Podcast hatten, gestört. Er kam bis jetzt nicht einmal in der Folge vor. Justus ist jetzt selber überrascht, um worum es geht, nämlich um Bilder, war nicht eine Silbe bisher in dieser Folge, dass es es ging ja um Bilder, die doch gefunden wurden.
Gesagt, die drei Gemälde.
Aber dass jetzt plötzlich Eugenie kommt, wirklich, mit dem rechne ich null. Und er schleicht sich von hinten an, legt Justus die Hand auf den Mund und Justus sagt sofort, lass mich los, Mr. Eugenie.
Na gut, es ist ein Überraschungseffekt.
Aber Justus weiß, wer er ist?
Nein, Moment. Folgendes. Man könnte ja denken, er hat die Detektive beobachtet.
Ja.
Und will mit denen zusammenarbeiten, um an die Bilder zu kommen. Ist ja jetzt auch gleich so. Ja. Aber ich frage mich, er hätte doch einfach erstens weiter beobachten können, was passiert. Mhm. Und er weiß ja gar nicht, wie man rauskriegt, dass Bob entführt ist. Also warum hat er denn das gemacht, wenn er es gar nicht weiß? Also was dachte er denn jetzt, was passiert? Er hält Justus den Mund zu und sagt dann, du verrätst mir alles.
Ne, ich glaube, er will jetzt den Überraschungsmoment ausnutzen.
Ja, weil, was denkt er denn? Also du musst mir jetzt erklären, was denkt er jetzt, was passiert?
Was ich immer alles erklären muss.
Na, was denkt er jetzt, was passiert?
Im Prinzip, die sind sich schon mal begegnet. Er ist kein Unbekannter für die Detektive. Justus ist in einer Notlage, weil Bob ist entführt. Und
Justus, ja, aber er weiß es nicht. Er weiß es nicht.
Wer also, weiß es nicht? Eugenie
weiß
nicht, dass Justus in einer Notlage
ist? Nein, ja, dass Bob entführt ist.
Ich könnte mir vorstellen, weil das wird ja immer so getan, wie er hat seine Schnüffler und Augen und Ohren überall, dass der vielleicht sogar jetzt einfach, vielleicht sogar das Telefon überwacht hat. Ist jetzt ein bisschen an Haaren herbeigezogen. keine Ahnung, ob er dieses Gespräch mitbekommen hat. Oder vielleicht beobachten ja auch Eugenies Männer den Jenkins und haben jetzt mitbekommen, irgendwie, ja, der hat hier seine Helfershelfer ausgesandt und die haben den Jungen entführt. Und dass jetzt Eugenie sagt, alles klar, ich fahre jetzt zu dem dicken Jungen, ja, und biete ihm meine Hilfe an. Aber er weiß, ja, pass auf, warte mal. Er weiß ja auch, was ja später bei Feuermond und so zelebriert wird, dass Justus schlau ist. Weil am Ende vom Superpapagei, ja, zumindest im Buch, ist er sehr begeistert von den Detektiven, besonders von Justus, und sagt,
ja, auch schon in den anderen Büchern ist er begeistert von
Justus. Das ist alles später. Vor dieser Folge, die wir gerade besprechen, gab es nur den Superpapagei. Und trotzdem weiß er schon, schon zu diesem Zeitpunkt, dass Justus ein gutes Talent hat, zu kombinieren und Sachen irgendwie durchleuchten und so weiter und so fort. Und ich glaube, sein Vorteil, den er jetzt sieht, Justus ist in der Notlage, er muss Bob befreien.
Ja, aber meines Erachtens weiß er das nicht, weil er sagt ja, ah, diese Narren, weil Justus ja erst erzählt, dass Bob entführt ist, und dann sagt er, ah, diese Narren. Und
okay,
wenn das,
ja.
Und wenn er nicht weiß, dass Bob entführt ist, dann frage ich mich, warum er das macht.
Ja, vielleicht wollte Justus einfach
mal. So,
huhu. Huhu, Genie. Huhu, Genie, ja. Da muss ich jetzt sagen, ich hasse diesen Punkt im Hörspiel, weil irgendwie einfach der kommt, der wird so aus dem Hut gezaubert. Und das ist für mich so lächerlich, weil man irgendwie nicht, er wurde ja nicht vorher einmal irgendwie angeteased oder so, wenn man schon gewusst hätte irgendwie, ja, da war ein komischer Franzose, der hier mal bei uns geklingelt hat und nach Mr. Hadley oder so gefragt hat. Und dann ist er wieder verschwunden oder so. Wenn das gewesen wäre, dass man merkt, oh, da ist noch eine dritte Partei im Hintergrund, würde ich nicht so meckern. Aber dass er jetzt hier wirklich so aus nichts erscheint und Justus ihn auch sofort, weiß ich nicht, an der Hornhaut in seinen, an seinen Händen erkennt, die er ihm über die Lippen streicht, das stört mich extrem.
Haben wir ein bisschen unterschiedliche Meinung. Als Überraschungseffekt und Freude, dass er so da ist, finde ich das gar nicht so schlecht.
Ja, toller Überraschungseffekt. Auch der Sprecher dann irgendwie, ah, mein Freund, wie geht's? Ich finde, die Sprecherleistung ist, ich mag den Wolfgang Kubach. Ich mag ihn als Patrick. Aber ich mag ihn nicht als Eugenie.
Patrick Swayze oder was?
Patrick, hier der Helfer auf dem Schrottplatz.
Das hat es auch.
Benjamin, hast du zugehört echt die ganze Zeit davon? Kein Wunder, dass Olli nicht mehr sagt, weil er jetzt einfach denkt, ich habe keinen Bock mehr mit dem
Podcast. Ich werde auch langsam müde.
Ja, ich auch. Ja, ich habe wirklich, heute ist mein einziger freier Tag in dieser Woche und ich muss mich mehr für den Scheiß hier machen. Keine Ahnung, ich finde den hier so, die Sprecherleistung von dem Wolfgang Kubach unterirdisch, muss ich wirklich so sagen.
Ja.
Aber er macht jetzt einen Deal, Justus hat auch keine andere Wahl. Er sagt, pass auf, ich kann die Unschuld von Harrys Vater beweisen, ich kann dir helfen, dass wir deinen Freund befreien. Du musst mir vertrauen. Wir arbeiten jetzt zusammen. Er erläutert auch noch, dass es gibt 5 Ölgemälde im Wert von 500.000 Dollar, um die geht es. Und dann sagt er, arbeiten wir zusammen, Justus stimmt zu, dann verschwindet Eugenie. Das Auto von den Gangstern kommt und die Fahrt endet in einer Garage.
Genau, und Uruguay sagt aber noch, er soll alles machen, was die Gangster sagen. Justus soll ihnen vertrauen.
Richtig. Im Buch. Man merkt, das Hörspiel geht zu Ende.
Ja,
und der Rotstift, wahrscheinlich von dem Skriptautoren, war jetzt sehr großzügig.
Das ist aber immer bei den alten,
genau,
Folgen.
Deswegen,
der Schluss ist so gehetzt immer.
Deswegen, da muss ich leider auch so langsam meine Meinung revidieren, weil man immer sagt, die alten Folgen sind der besten. Aber das ist mir so oft aufgefallen, dass gerade die alten Folgen so oft unlogisch sind.
Ja, aber der Anfang super.
Ja.
So Zeit lassen und so und der Rest.
Genau, wird durchgepeitscht. Im Buch werden Bob und Harry, nachdem sie ihren Besuch bei Mrs. Taylor beendet hatten, von Eugenie in den kurvenreichen Straßen in den Bergen von Santa Monica verfolgt. Ich war ja da, das stimmt, ist sehr kurvenreich. Dabei werden sie fast von der Straße gedrängt. Das fehlt ja, diese Verfolgung gesagt. Die war auch schon vorher. Ich erzähle die jetzt, weil die jetzt Sinn ergibt. Weil Eugenie ja dieser Verfolger war.
Genau, man muss sagen, im Buch weiß man das aber nicht.
Richtig. Deswegen,
man weiß es erst ganz spät, dass er das war.
Na jetzt, nämlich nochmal der Hinweis. Jetzt wird erst Eugenie als dritte Partei aufgedeckt. Ja. Er braust ja auch dann davon, nach dieser Verfolgung gesagt, weil da kommt ein Streifenwagen, der hält Bob und Harry an und nimmt mit die Jungen zur Wache.
Und da ist er schon bei Reynolds.
Genau, und der ermahnt die beiden. Und während die in dem Polizeirevier sind, klaut Eugenie den seltsamen Wecker aus dem Auto von Harry, weil wir erinnern uns, Justus hat gesagt, hier Bob, nimm du den Wecker mit.
Obwohl das schon ein bisschen spannend ist, wer ist denn diese Person? Weil man hört ja auch irgendwie die zwei Räuber da zwischendurch mal und die haben ja den Wecker auch nicht. Mhm. Also fragt man sich ja schon, wo ist der eigentlich?
Ja.
Wie witzig wäre das eigentlich? Der ist einfach war irgendein Dieb. Also der Wecker taucht nicht mehr auf.
Genau.
Ja, das ist dann aber was Gutes.
Einfach so. Na, vor allem im Hörspiel taucht der Wecker ja auch nicht mehr auf. Und das wird aber auch nicht mehr kommentiert. Hier wird wenigstens gesagt, uns wurde der Wecker geklaut. Jetzt wieder kleines Zitat hier. Jared Kramer sagt, ah, da ist ja auch Mr. Jenkins, dann kann es ja losgehen. Nachdem die jetzt aus dem Auto gestiegen sind mit Justus. Und dann sagt Justus, sie gehören also auch dazu. Ja. Er hat doch gerade mit ihm telefoniert. Ja. Der hat ihm gesagt, ich schneide deinem Freund das Ohr ab.
Aber vielleicht hat er die Stimme nicht erkannt. Stimmt, ich glaube, er hat ja sogar telefoniert, nicht mal Carlos, oder? Das war doch sogar
Mr. Jenkins. Bob sagt, ich wurde von Jenkins und seinen Männern entführt.
Ach so, das sagt ja Bob sogar. Witzig.
Ja. So. Justus verrät jetzt den Gaunern die Rätsel und er gibt die Vermutung preis, dass die Lösung wahrscheinlich im Zimmer von Mr. Hadley zu finden sei. So, Jenkins hat die Bibliothek von Mr. Hadley schon durchsucht. Ich weise, also das ist jetzt die Hörspielhandlung. Er hat sogar die Wandverkleidung entfernt. Das sagt er jetzt alles. Dann taucht plötzlich Eugenie auf mit zwei Helfershelfern, die stumm sind in der alten Abmischung. Ganz am Ende in der neuen Abmischung bei Spotify hat man da, ist es dir aufgefallen? Ganz am Ende gehen die doch. Also wenn Eugenie sagt so, ja, sie können mir nichts nachweisen. Kommt, Jungs, wir gehen. Und ich glaube, in der Neuabmischung hat Minninger sich gedacht, nee, da muss ich nochmal rübersprechen. Da hört man so im Hintergrund so, ah ja,
Wirklich? Ja. Diesen Unterschied habe ich nicht, ich habe ja jetzt nicht direkt gehört.
In der Originalabmischung sind die stumm. Ja. Und wenigstens ganz am Ende bei der Spotify-Version hörst du so noch so zwei Männer schon.
Witzig, ich denke dann so ganz oft, was man noch so zusätzlich ändern könnte. Ja. Und dann diese.
Aber das ist doch gut.
Ja, aber ich meine, das könnte man viel öfter machen.
Ja, na klar. Vielleicht hat Minninger nur so ein Wurstbrot und 10 Euro in die Hand bekommen. Hier, das ist dein Budget.
Ja, du darfst eine Szene, die 2 Sekunden geht, ändern.
Mehr haben wir nicht das Geld.
Stimmt, das haben wir viel zu wenig gefragt im Interview, wie gerne er vielleicht was in alten Folgen ändern würde.
Ja, na, er hat doch auch damals erzählt, dass er persönlich diese ganzen Musikstücke ausgetauscht hat, ne?
Na, das schon, aber wie gerne würde er vielleicht noch Geräusche einbauen? Oder
Ursula Mon nochmal neu aufnehmen.
Ursula Mon, wie der da gelacht hat.
8 Minuten. So. Jetzt ist auch jetzt so witzig. Eugenie, seine Männer kommen rein mit Maschinenpistolen, sie überwältigen die Gauner. Jenkins isst den Zettel mit den Zahlen auf.
Ja, aber du musst es schon so erzählen, dass sie reinkommen als Polizisten.
Habe ich gesagt.
Ja.
Sind als Polizist verkleidet.
Ja, sie kommen als Polizisten verkleidet rein. Mhm. Und Justus erkennt ihn ja zuerst auch nicht. Ja. Und ja, dann ist Jenkins den Zettel auf. Du hast recht.
was habe ich falsch gemacht, Damien? Im Buch verbrennt Jenkins das Papier mit der Lötlampe, mit der er kurz zuvor Bob bedroht hatte. Eugenie schauspielert schlecht und ruft, nein, nicht! Wenn der sagt, aber der Jenkins ist auch schlecht. Der sagt so, den Zettel mit den Zahlen, ja, den esse ich auf. Nein, nicht!
Das ist wirklich schlecht. Wie findest du es eigentlich besser, mit der Lötlampe oder mit dem Essen?
Die Lötlampe hat eine viel größere Bedeutung. Bedrohung. Und das ist so, den esse ich auf.
Aber dadurch, dass die ja vorher nicht vorkam, ist es ja logisch, dass
er... Ja, natürlich, dass man sagt, okay, wir haben die Lötlampe rausgestrichen mit der Bob ins Gesicht.
Und ja, aber da habe ich, schon als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da hätte man jetzt so ein Gasgeräusch so von der Lötlampe, das ist doof.
Wieso, das wäre gut so, Feuerzeug und so, super Geräusch.
Ja, das ist super.
Ja. Minninger, würdest du das nachträglich auch nochmal ändern?
Ja. Dann vielleicht so, das ist heiß.
Lass uns das jetzt hier zu Ende bringen, weil es kommt noch ein bisschen was.
Ja, also du warst jetzt Polizei. Er hat den Zettel gegessen.
Ja, du bist mir zu wenig aufgegangen auf das schlechte Schauspiel von dem Wolfgang Kubach. Nein, nicht!
Ich finde, die ganze Szene ist ein bisschen. Also auch da hätte man. Da sind wir beim Sound viel mehr mit Sound und Musik machen können. Mir ist sie zu unspektakulär eigentlich, was da passiert.
Es ist auch so steril wieder. Oder? So.
Das meine ich doch. Da kommen welche als Polizisten mit.
Ja.
Was für Gewehre?
Ich glaube, nicht. Zumindest ein Glas splittert, oder?
Ja, aber so.
Dass die so durch die,
wieder
durch
so
die
Fenster doof, springen. Also so, nicht doof, sondern so.
Schlecht.
Unspektakulär.
Ja, das ganze Ende. Seit Peter die Zentrale verlassen hat, ist das Hörspiel schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist dir nicht.
War jetzt vorher auch nicht besser.
Aber, ja, aber ist dir nicht aufgefallen, dass es so System hat? Dass ganz oft das Ende so.
Ja, man denkt ja, als Kind fand man das so faszinierend, jetzt merkt man so, wie billig das eigentlich produziert ist. Bei diesem Hörspiel zumindest.
ich will gar nicht mal sagen billig, aber ja, immer nach dem gleichen Schema.
Ja, ich will das jetzt einfach zu Ende bringen. Ja, Jenkins und die Kumpanen werden gefesselt, zurückgelassen. Und Eugene macht sich jetzt mit seinen Leuten und den Jungen zum Haus von Bert Klock auf. Weil sie da nach den Bildern suchen wollen.
Ja, und die befreien auch die Mutter und Harry, ja, und Bob. Und das erzählt im Hörspiel nur der Erzähler.
Genau.
Also das ist so mit einem Satz, sind genau, die befreit und sie suchen eigentlich die Wohnung jetzt ab.
So, und jetzt wird es wirklich sehr lang. Die Unterschiede vom Hörspiel zum Buch sind jetzt wieder extrem.
Boah, jetzt ist wirklich viel.
So, denn jetzt kommt raus, Eugene, der sagt jetzt, pass auf, ich erkläre euch die Zusammenhänge. Bert Klock war der Kopf einer Diebesbande, die seit Jahren wertvolle Gemälde gestohlen hat. Der schmuggelte sie nach Südamerika. Eines Tages geriet aber Harrys Vater in den Verdacht, der Täter zu sein. Bert Klock hatte jetzt Angst, dass die Polizei zu viel über ihn herausfinden würde, ja, weil das ja sein Haus war, und hat die drei Bilder so versteckt, dass die Polizei sie bei Harrys Vater finden musste. Krass. Das heißt also, der Klocki
vorsätzlich
Harrys Vater auf die Abschussliste gebracht.
Wir erinnern uns nicht, wenn wir diesen Podcast hier nochmal von vorne anhören. Wir haben gar nicht erzählt, dass der Klock, glaube ich, ein bisschen entsetzt war, dass der Vater.
Doch, haben wir.
Haben wir gesagt?
Weil er sich ja explizit für Harry vor Gericht eingesetzt hat. Das haben wir gesagt.
Ja, aber dann ist gut.
Dann tauchte Mr. Hedley nach Südamerika ab und verstarb dort. Genau, das sagt alles Eugene. Vorher hat er aber noch die Botschaft und den Wecker an Mr. King geschickt. So, jetzt gehen alle in das Zimmer, in das Uhrenzimmer. Die Jungen schalten alle Uhren gleichzeitig an. Das ist alles Hörspielhandlung, weil sie eine geheime Tür da vermuten. Dann stellen sie auch fest, Mensch, der Jenkins hat ja hier alles von den Wänden gerissen. Durch die Lautstärke zerspringt ein Spiegel und dahinter sind die Bilder versteckt. Bis hier in die Hörspielhandlung.
Ja.
Jetzt kommen wir zum Buch. Wie da der ganze Aufbau ist, wie die Bilder finden.
Okay, dann erzähl erstmal davon und dann können wir ja mal vergleichen und was besser oder schlechter ist. Ich kann schon mal sagen, es geht jetzt sehr viel hin.
Und das nervt mich extrem. Im Hause von Bert Klock angekommen, im Buch, suchen sie zuerst nach diesem Buch, mit dem man das Zahlenrätsel knacken kann.
Was im Hörspiel auch überhaupt keine Bedeutung hat.
Nee, ist jetzt einfach wirklich. So, in der Bibel.
Warum lässt man es nicht im Hörspiel raus und baut dann dafür, wenn vielleicht wieder Wecker geklaut wurde?
Ja.
Also warum lässt man es mit dem Zahlenrätsel drin, was überhaupt keinen Sinn macht im Hörspiel?
Ja, weil dann der Jenkins keine Mahlzeit gehabt hätte in Form von diesem Zettel. Hier, die esse ich auf!
Hat er ja auch noch gegessen, die Zahl, was total unsinnig ist im Hörspiel.
Na gut, jetzt zerstört sie aber auch im Buch. Nur dieses ganze.
Ja, aber.
Dieses ganze scheiß Zahlenrätsel hätte man, gebe ich dir recht, komplett weglassen können, weil es wird ja gar nicht darauf eingegangen.
Gar nicht aufgelöst, was das war.
Nicht mal Peter, der nicht dabei ist, könnte jetzt sagen, was ist eigentlich mit diesem Zahlenrätsel?
Nichts.
In der Bibliothek gibt es zu viele Bücher. Da fängst du schon an. So, nee, können wir nicht alle durchforsten. So. Die Rätsel wurden aber ursprünglich für den Rex, alias Mr. King, gemacht, ja? Denn der weiß ich nicht,
weil er krank im Krankenhaus.
Ja, weil Klock meinte irgendwie, ich helfe dir für einen warmen Geldregen. Genau. Also ruft jetzt Bob. Da frage ich mich auch, wie spät ist es eigentlich? Justus war schon im Bett, er hat die Rätsel gelöst, er hat sich mit Eugenie unterhalten, er ist da hingefahren.
Da bin ich auch nicht mehr mit der Zeit klar gekommen.
Ja, ist es jetzt 11, weil jetzt ruft Bob die Mrs. King an.
Mir kommt es vor wie 4 Uhr nachts.
Naja, so 11, 12.
Nee, und das muss später sein.
Ja, und da wundere ich mich, dass die Mrs. King nicht sagt, du schon wieder, du scheiß Bengel, ich schlafe. Ich
sitze hier gerade auf meinem Mann, nee.
Ja, so, jetzt fragt er sie, um welches Buch könnte es sich vielleicht handeln. Dann antwortet sie, na, das müsste das Buch Der Schrei um Mitternacht sein. Den hat der Bert selber geschrieben, als er noch beim Rundfunk gearbeitet habe. Und jetzt gehen sie in die Bibliothek, da ist das Buch, komm, wir entschlüsseln das Rätsel. Wie sie das entschlüsseln, Benjamin, weißt du noch?
Nee, warte mal.
Ich glaube, die erste Zahl steht immer für die
Buchseite. Buchseite und dann Buchstabe. Wort.
Wort und davon der erste Buchstabe, genau. So ein Kack, ne? Am Ende kommt raus, das Rätsel lautet, stelle dich eine Minute vor Mitternacht in die Mitte des Raumes. Zwei Polizisten und zwei Reporter müssen dabei sein. Fasst euch an den Händen, steht im Kreis und bleibt eine Minute lang ganz still. Genau um Mitternacht muss die Uhr, die ich dir sandte, zu schreien beginnen. Der Wecker muss pünktlich und auf volle Lautstärke eingestellt sein. lasst den Schrei so lange hallen, bis mein Versteck sich euch darbietet. So, Eugenie, haben wir schon erzählt, hat den Wecker kaputt gemacht, weil er dachte, da ist eine Botschaft drin. So, das heißt, der Wecker mit dem Schrei ist für immer verloren. Statt Jenkins im Hörspiel zerlegen sie jetzt das Zimmer. Macht Eugenie komplett mit seinen Männern. Er fragt ja, glaube ich, auch noch hier die Frau, die Mutter von Harry nach Erlaubnis. So, von den gestohlenen Bildern keine Spur.
Genau, man muss jetzt auch sagen, dass die Mutter natürlich aufgeklärt ist, dass der Uruguay helfen will, den Mann aus dem Gefängnis zu holen, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Die, genau. er sagt zu der Frau, ja, darf ich die Wohnung kaputt machen? Ja.
dann wird auch ihr Mann wieder frei sein. Ah ja, gut. Also keine Spur von den Bildern. Jetzt sagt Justus, wir können ja Gerald Watson anrufen, der alle Hörspiele der Radioshow Schrei um Mitternacht, wo Mr. Clock mitgewirkt hat, auf Tonband gesammelt hat.
Das ist also langweilig.
Genau. Watson weiß genau, um welchen Schrei es sich handelt, denn der hat ja Bert Clock berühmt gemacht und willigt ein. Jetzt schickt Eugenie einen seiner Männer los, wird immer später. So, der soll jetzt das Tonband holen, inklusive Gerät. Dann spielen sie das Band ab und dann zerspringt die Scheibe des großen Bandspiegels.
Bam.
Und da muss ich sagen, wir meckern immer ganz oft, so im Hörspiel ist immer alles ein bisschen billig, runtergekürzt oder zu simpel. Hier finde ich die Kürzung extrem gut.
Ich fand eigentlich, also erstmal hat ja, okay, das war ja noch nicht Minninger, aber man darf ja nichts verändern, was im Buch war.
Ja, ich kann doch nicht das komplette Buch kürzen und umschreiben.
Aber hier finde ich das sogar sinnvoller, dass der Jenkins, so im Hörspiel wird ja, glaube ich, auch gesagt, dass das richtig verwüstet ist. Mhm. Dass er da richtig, und das finde ich auch gut, er hat die gefangen und nimmt das jetzt da auseinander.
Ja.
So, finde ich gut. Anstatt Eugenie da alles auseinander und kaputt macht, das, ich weiß nicht, das passt nicht. Ich finde es besser, dass es der richtige Bösewicht die einsperrt und kaputt macht, finde ich.
Mhm.
Viel besser die Handlung und außerdem viel kürzer, anstatt dieses Hin
und Her. Durch dieses Hin und Her wird natürlich dieser ganze Showdown auch extrem gestreckt. Und das Problem ist, durch dieses Hin und Her geht auch so ein bisschen Atmosphäre verloren, finde ich. Weil das so irgendwie, so, normalerweise ist ja so ein Showdown so zielgerade auf einen Höhepunkt, ne? Und durch dieses, was machen wir jetzt? Na, ich ruf mal die Alte an. Ja, und so, ich finde, es nimmt so Geschwindigkeit aus.
Allerdings hat das die Buchfassung eher Logik, muss ich sagen, weil im Hörspiel, wenn die den Spiegel da sehen, können die auch einen Hammer nehmen.
Aber es ist auch so witzig, weder jetzt der Jenkins im Hörspiel noch Eugenie und seine Männer im Buch kommen auf die Idee, den Spiegel zu zertrümmern.
Na, ich weiß gar nicht, ob die den Spiegel, also da ist doch der Spiegel im Buch gar nicht so im Fokus, oder?
Ja, aber es ist schon ein großer Wandspiegel.
Ja, es ist ein Wand, natürlich. Aber pass auf, der Unterschied ist im Buch, dass der einfach da ist, der Spiegel, und die gar nicht auf die Idee kommen. Und erst durch die Wecker, bla bla bla, geht der kaputt.
Ja.
Aber im Hörspiel wissen die ja, dass es der Spiegel ist.
Nee,
umgekehrt. Genau,
die
umgekehrt.
Die wissen das nicht, die machen einfach alle Uhren an. Das ist so laut, dass dann der Spiegel zerspringt. Das wissen die nicht. Die wissen nicht, wo die Bücher sind. Weder im Buch noch im Hörspiel.
Ach so, und dann sind beide unlogisch.
Plötzlich taucht der Star der Folge auf, nämlich Hauptkommissar Reynolds.
Ach so.
Ja, du auch. Justus hat ihm eine, ist auch so dumm jetzt die Reaktion von Eugenie. Der kommt rein, hallo meine Herren, sind verhaftet. Und ja, Reynolds, da sind sie ja. Und Eugenie wirklich so, du hast die Polizei verständigt?
Bevor du den Schrottplatz verlassen hast?
Wie hast du das gemacht, ne?
Da denke ich aber auch, er ist jetzt der schlauste, tollste
Dieb der Welt.
Der Welt.
Genau.
Wird überall gejagt und die können ihm nichts nachweisen, weil er so, ja.
Der kann aus dem dritten Stock einen Salto auf eine Markise machen.
Das ist immer noch unvorstellbar, dass das der ist.
Wie witzig das im Nachhinein ist, dass das seine erste Begegnung mit Eugenie war, oder? Ja. Und wie wir das jetzt so aufgezäumt haben von hinten. Ja? Das hier ist der Markisenmann.
So. Aber ihm ist nichts nachzuweisen. Der muss richtig intelligent sein. Das muss einer der schlauesten Menschen der Welt sein.
Generell dieses ganze Gespräch jetzt. Nur noch kurz als Einschub. Ja. Im Buch ist es Peter, der Reynolds benachrichtigt hat, weil der kann nicht schlafen, guckt doch irgendwie, vorher guckt er irgendwie Fernsehen mit seinem Vater. Dann will er Justus unbedingt was Dringendes erzählen, konnte ihn aber nicht erreichen. Dann fuhr er zur Zentrale. Also es muss wirklich 4 Uhr nachts sein.
Ja.
Und findet, weil Justus, haben wir auch vergessen zu erzählen, hinterlässt im Buch nachdem er mit Bob telefoniert hat, eine Botschaft in der Zentrale, da steht drauf, sucht uns im Raum mit den Uhren. Und das findet Peter im Buch und deswegen benachrichtigt er den Kommissar.
Ja, okay, aber das fand ich im Buch auch scheiße. stell dir das jetzt mal vor, ich will jetzt mal die 110. Ja, hallo? Ja. Und zwar möchte ich eine vermisste Person melden. Die ist seit circa 45 Minuten weg. Und sie hat mir eine Nachricht hinterlassen. Sucht im Raum mit den Büchern nach. Ja, okay, wir schicken Kommissar Reynolds vorbei.
Es ist alles so. Obwohl, schade, du hast nicht das Hörspielskript offen, ne?
Doch.
Ja, hast du das Hörspielskript mit dem, also das ganze Skript? Das hast du dabei? Ja. Eigentlich müssten wir jetzt mal wieder das so in verteilten Rollen vorlesen, den ganzen Schluss jetzt mit du darfst auch gerne Kommissar Reynolds sein. Ja. Um das, bevor das...
Ab wann denn?
Warte, pass auf, ich lese das noch kurz vor. Weil Reynolds will jetzt Eugenie festnehmen, doch der kann sich rausreden und geht einfach mit seinen Leuten aus der Tür raus, ne? Habe ich schon erzählt. Jetzt ist der Moment, wo man in der Neuabmischung Stimmen hört von diesen Männern. Hörst du in der alten Folge nicht. In der ganz alten hörst du es nicht. Der ist allein. Kommt mit, Männer, wir gehen.
Da hörst du wirklich nichts.
Da ist nichts im Hintergrund. Gut, ab wo lesen wir jetzt? Warte mal, du hast die Polizei verständigt.
Eugenie sagt, bitte sag mir, welche strafbare Handlung sie mir zur Last legen. Also Reynolds will ihn jetzt festnehmen. Also okay. Ich fange jetzt an mit Reynolds. Ja. Anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen, um die Diebe mit der Beute zu ertappen.
Bitte sagen Sie mir, welche strafbare Handlung sie mir zur Last legen.
Fürs Erste reicht wohl Besitz von Diebesgut. Dazu kommen Entführung, vorsätzliche Sachbeschädigung. Oh, wir können Ihnen eine ganze Menge nachweisen.
Haha, bitte keine vorschnellen Anschuldigungen, Herr Oberkommissar. Ich bin hier im Interesse der Allgemeinheit auf der Suche nach gestohlenen Kunstwerken, die Albert Klock versteckt hat. Justus wird Ihnen sagen, dass er und seine Freunde freiwillig bei der Suche geholfen haben. Den Schaden hier habe ich nicht angerichtet, sondern Mr. Jenkins.
Entschuldigung. Gleich. Sie tragen Polizeiuniform?
Ja, als Schauspieler dürfen wir geliehene Uniform tragen. Hier, der Schauspielerausweis.
Ja, ja, aber so geht das nicht.
Besser. Ja, ja, aber so geht das nicht. So musst du das sagen.
Ja, ja, aber so geht das nicht.
Nun sage du ihnen, dass es die Wahrheit ist, Justus.
Warte, ich bin jetzt auch Justus.
Ja. Auch witzig, im Hörspiel ist Justus jetzt der fröhlichste Mensch der Welt.
Freiwillig, es stimmt alles, was Mr. Eugenie gesagt hat. Und im Buch ist Justus, der ist fertig mit den Nerven. Ist mir auch eine Sache aufgefallen, das möchte ich jetzt an dieser Stelle explizit erwähnen. Wir wissen, Justus Jonas ist immer rätselfreudig und wenn er einen Fall wittert, ja, spielt er sogar manchmal mit dem Leben der Jungen und so, weißt du? Und es gab hier in dem Buch eine Passage, wo er das bereut, sich überhaupt mit dem Wecker beschäftigt zu haben und so überlegt, vielleicht sollte man nicht immer jedem Rätsel nachgehen.
Ja, fand ich auch gut, weil, na, was heißt gut? Und theoretisch war es ja dann ein ganz toller Fall.
Mhm,
eigentlich, den er ja gut finden müsste, so wie wir Justus kennen. Aber trotzdem war das mal so, ich mag das, wenn die so ein bisschen zweifeln oder so.
Ja.
Das kommt ja im Hörspiel nicht rüber. Genau. Oder gibt's nicht.
Aber Spoiler, er hat nichts daraus gelernt. So, okay. So. Warte, jetzt hat Justus meint irgendwie, es stimmt alles, was er sagt. Ja.
Aber wir kennen ihn doch. Er ist ein internationaler Kunstdieb.
Ansichtssache, beweisen können sie es nicht. Kommt, Leute, hier werden wir nicht mehr gebraucht.
Halt! Bleiben Sie!
Dazu gibt es keinen Grund. Justus, du bist ein tüchtiger Junge. Wir werden uns sicher noch häufiger begegnen. Bis dann.
Also, diese ganze Szene. Erstmal ist es witzig, dass Reynolds ist für mich der größte, also er ist wirklich der größte Kommissar der Welt. Uruguay sagt, als Schauspieler dürfen wir geliehene Uniform tragen. Hier der Schauspielerausweis.
Mhm.
Und die Antwort von so einem Kommissar, so geht das nicht.
ja, aber so geht das nicht. So, weil er so merkt irgendwie, oh, scheiße, der ist mir über.
Vor allen Dingen auch, er wird überall so gesucht und weiß ich, größte Kunstdieb und so. Und dann sagt er so, für das Gemeinwohl oder was sucht er die Gemälde oder sowas, sagt er doch. Hier, ich bin im Interesse der Allgemeinheit auf der Suche nach gestohlenen Kunstwerken.
Genau. Er setzt sich quasi für allgemeine Interessen ein.
Und überleg mal, er sagt so, sie vorher, Reynolds, so, er ist ein Kunsträuber und bla bla. Mhm. Und er sagt, er macht das für die Allgemeinheit. Und Reynolds sagt nichts.
Dann noch.
Ist völlig fertig.
Noch besser, ist ja auch wieder ein Fehler. Eugenie, erst ist er ein international gesuchter Kunstdieb, laut Hörspiel. Dann ist er später, als der Kommissar kommt, nur noch ein internationaler Kunstdieb. Also er ist gar nicht mehr gesucht.
Ja, stimmt.
Ja? Es ist mir zu billig, wie der davon kommt.
Es ist ja auch, hier im Hörspiel hat ja Justus die Polizei gerufen. Jetzt frage ich mich, warum hat denn, also er will ja wahrscheinlich auch, dass Uruguay festgenommen wird, eigentlich. Aber einen Satz später sagt er, nee, stimmt alles, was Uruguay sagt.
Eben, das ist es ja. Aber Justus, es stimmt ja auch. Er hat ja jetzt irgendwie, er hat ja weder Justus noch die anderen bedroht. Er hat sie befreit, hat ihnen geholfen. Und er hat sich daran beteiligt, die Bilder zu finden. Er hat ja jetzt keinen irgendwie eine Waffe vors Gesicht gehalten. Und Junge, wenn du die Bilder nicht findest, schieße ich dir in den Kopf oder so.
Ja, aber wo sind eigentlich die anderen? Im Keller eingesperrt?
Die waren im Keller eingesperrt, im Haus. Ja. Aber achso, du meinst halt im Hörspiel jetzt?
Ja.
Na, Bob, also wie gesagt, Peter ist ja nicht mehr da. Der ja, ist, aber der hier, kommt wo, im wo Buch ganz am Ende.
Konstantin
kommt,
und wie die heißen.
Weiß ich doch nicht, interessiert mich auch nicht.
Na hier, Jenkins und so. Na, sind die im Keller?
Nein, die haben sie gefesselt zurück in dem Unterschlupf gelassen.
Na also doch.
Ja, die sind gefesselt.
Ja,
gut. Und dann hat Eugenie gesagt, wir fahren jetzt zum Haus, wo die Uhren sind.
Na gut, aber dann ist es doch noch unlogischer. Justus ruft die Polizei und sagt, es ist alles gut. Weißt du, was ich meine? Ich
verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Weil in Gedanken habe ich schon Feierabend.
Ich male das auf. Wir haben jetzt einen Raum. Ja.
Ja.
Hier ist der Raum. Mhm. Hier ist Justus und da ist Uruguay.
Ja.
So, Justus hat die Polizei
und gerufen. Und da ist Brasilien.
Ja, pass auf. Justus hat die Polizei gerufen. Die kommt durch diese Tür. Hier ist Kommissar Reynolds.
Ja.
So.
Genau.
Er nimmt jetzt, weil Justus angerufen hat, Uruguay fest.
Ja.
Und Justus sagt, ach Quatsch, Reynolds geht wieder.
Ja, wir haben ja gerade vorgelesen, ich habe diesen Raum nicht verwüstet, sagt Eugenie.
Ja, aber dann hätte er doch die Polizei nicht rufen müssen, Justus, wenn er sagt,
dass... Die Polizei hat Justus gerufen, weil er da ja immer noch, da war ja immer noch die Situation, Bob entführt, die Mutter von Harry im Keller eingesperrt, Harry selber in Gewalt der Gangster, diese Situation war. Und Justus hat die Polizei von mir gesagt, Herr Kommissar, ich stecke in Schwierigkeiten, hier ein Gerald Kramer und ein Mr. Jenkins bedrohen mich und meine Freunde.
Ja, also kommen Sie lieber in den Wohnraum anstatt zu dem Unterschlupf.
Du erinnerst dich,
ja.
Im Buch findet Peter die Botschaft, sucht uns im Raum mit den Uhren. Und im Hörspiel wird wahrscheinlich Justus eine ähnliche Botschaft an den Kommissar gegeben haben, dass egal was passiert, da werden sie mich finden.
Nein, man hört ja die Botschaft nicht, die Peter hinterlassen hat im Hörspiel.
Peter hat die hinterlassen. Ja. Gut, pass auf. Eugenie ist ein freier Mann, verlässt das Gebäude.
Jetzt kommt ja noch so ein Abschlussgag.
Jetzt kommt noch ein kleiner, super Abschlussgag, weil...
Genau, weil Justus erzählt das jetzt mit den Uhren.
Na, Reynolds ist sauer und sagt, verflixt doch mal, ich will jetzt wissen, was ist hier eigentlich geschehen.
Hat der ja eigentlich recht.
Genau.
Oder? Ja. Er kommt da an, die Wohnung ist zerstört.
Mhm.
Justus sagt, ist nix.
Vor allem, wie die Geschichte beginnt. Das war so, Herr Hauptkommissar. Bert Klock hatte einen schreienden Wecker und jetzt Reynolds.
Du bist doch ganz gesund. Okay. Komm, da ist jetzt noch der Kommissar. Der sieht Gefangene und hat es gehört und weiß ich nicht. Ja, was ist
jetzt? Nee, warte, pass auf, besser. Jetzt wirklich jetzt mal in die Situation von Reynolds versetzen. Der kommt rein, er sieht einen international gesuchten Prinzip, der ihm jetzt einfach erzählt, alles, was du sagst, ist Schwachsinn. Und geht einfach. So, er sieht Justus Jonas, auf den er generell nicht so gut zu sprechen ist. Er sieht einen komplett zerstörten Raum, er sieht 5 geklaute Bilder und fragt, was ist hier eigentlich passiert? Na, das war so, Herr Kommissar, Pert Klock hatte diesen Wecker hier.
Also, die Frage ist ja auch, ob Reynolds überhaupt Pert Klock kennt. Er nennt einfach, genau. Das ist so, ich hole jetzt die Polizei.
Ja, deswegen ist diese Antwort, bist du auch gesund, perfekt, ne? Und dann mischt sich Harry ein und sagt, ja, bestimmt, Herr Kommissar, so war es, hören Sie nur. Und dann macht er alle Uhren an und dann sieht es so lustig auch, wie der Reynolds jetzt, Ruhe, das ist ja nicht zum Aushalten, Ruhe!
Sind es im Hörspiel nicht nur 4 Uhren, die angemacht werden?
3 oder 4 Uhren? Es sind irgendwo sicherlich spielen? Mehr, aber so weit kommt Harry ja nicht, weil irgendwann schreit die Mutter, hör auf.
Weil das schon so schnell geht, wenn bei 3 Uhren ja, der Spiegel schon kaputt geht. Aber der Spiegel war ja wahrscheinlich dann hinter dem Schallschutz eingebaut oder was?
Nee, der ist mitten im Raum. Aber stimmt, nein, er geht ja nur kaputt, wenn alle Uhren an sind. Sonst macht man ja immer nur eine Uhr an. Na,
aber überleg doch mal, wie viel hier Harry Weinfort vorhin angemacht hat, wo die Detektive es erstmal da waren.
Jetzt verstehe ich erst den Gag, dass Harry Weinfort ist. Den Gag hast du vor 3 Stunden gemacht.
Gut, hast du darüber mal nachgedacht?
Ich will nicht mehr, wie so vorgedacht.
Er hat doch schon vorhin alle Uhren einmal angemacht.
Ja, aber hintereinander, nicht gemeinsam.
Na, dann hör dir mal das Hörspiel an. Das
hab ich und werde ich jetzt erstmal eine Weile nicht mehr hören, weil wir haben jetzt eigentlich unseren Auftrag erfüllt, indem wir für unsere liebe HörerInnen, die sich diese Folge so sehr gewünscht hat, besprochen hat, es fehlt eigentlich nur noch ein Fazit.
Olli.
Und Olli. Olli, möchtest du mit dem Fazit beginnen, nachdem du jetzt stundenlang die Fresse gehalten hast? Olli? Olli, Benjamin, ist ja aufgefallen, dass Olli seit 1,5 Stunden nichts mehr gesagt hat.
Oh, deswegen ging das jetzt hier so gut durch.
Richtig. Und nochmal so strukturiert wieder. Okay, Leute, ihr habt es vielleicht gemerkt, Olli ist weg. Folgendes. Während wir aufgenommen haben, hat Olli einen Anruf bekommen. Er musste leider kurzfristig zur Arbeit fahren, weil er immer so auf mehr oder weniger auf Abruf ist. So. Ja, aber er hat uns versprochen, er möchte noch ein kurzes Fazit separat aufnehmen, was entweder jetzt oder wenn Baby und ich gleich hier nach Hause gehen, eingespielt wird. Jetzt das wissen wir nicht. Nie. Jetzt oder nie, Olli.
Weil wir wollten jetzt nicht schon wieder die Aufnahme abbrechen.
Richtig, so jetzt werden wir wieder eklig, aber ihr habt es ja bestimmt sowieso mitbekommen laut Social Media. Wir wollten eigentlich heute vor 2 Wochen schon aufnehmen, es ist gescheitert, weil Olli arbeiten musste.
Jetzt ist fast so was Ähnliches passiert während der Aufnahme und da dachten wir, nee, wir ziehen das jetzt durch.
Das Fazit.
Die Folge fängt gut an mit dem Schrei. Mhm. Ich finde diesen Schrei wirklich unheimlich gut. Der ist laut, der ist intensiv. Das macht leicht Spaß, die Folge zu hören. Fängt richtig gut an. Also der Einstieg ist für mich fast eine 10 von 10. Auch wenn es nach 30 Sekunden ein bisschen doof ist, weil Justus ja dann rauskriegt, Wecker auf Alarm gestellt, dann schreit er und nicht auf Alarm, denn nicht. Und ich finde, es fängt gut an, hat trotzdem noch so eine gewisse Spannung mit dem Wecker und bricht dann aber ein, wenn die Rätsel anfangen, weil diese Rätsel, die sind wirklich in meinen Augen so gut wie nicht lösbar. Man hat keine Lust, also ich jedenfalls nicht ein bisschen Lust mit zu rätseln, wirklich nicht. Ich habe keine Lust. Auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich das einfach so gelesen und nicht, mein Kopf hat nicht mal probiert, das zu lösen.
Nee, du hast es so. Ja, so oberflächlich. Also
der erste Satz und dann war vorbei.
So oberflächlich zur Kenntnis genommen.
Und dadurch ist die Folge für mich voll Mittelmaß. Sie fängt gut an, richtig stark und fällt aber ins untere Mittelmaß. Mhm. Und ich finde die Folge, bis auf den Schrei und so, von der Soundkulisse richtig schwach. Die bietet fast nichts. Also sie bietet nicht so Vögel, Windgeräusche, die Kellergeräusche richtig.
Das sie ist steril. Alles
so.
Sie wirkt so. Sie so wirkt,
Studio, so ja, Studio aufgenommen.
Sie ist sehr abgespeckt. Jetzt überleg mal, die Folge, die hier vor erschien, Gespensterschloss. Erinnerst du dich noch an diese Folge?
Ja.
Überleg mal, was da so ist. Da ist so Hallengeräusch, wenn die in diesem Schloss sind. Genau. Da sind knarzende Türen. Da sitzen sie auch ab und zu mal im Auto. Dann dieser, wenn sie verschüttet werden fast in dem Berg und so. Oder diese Sittiche. Das ja, ist
die
ein,
ist viel
Also, die ist viel belebter und hier ist alles, wie wir so schon gesagt haben,
steril.
Steril und dadurch auch so langweilig.
Aber die Musik finde ich dann doch gut. Die hat ein gutes Thema, einmal das Orchester-Ding,
ja.
Was auch in der Neuabmischung ist. Und die Carsten-Bohn-Musik hat auch so ein Thema in der Folge. Finde ich gut, die Neuabmischung kann man sich auch anhören, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Und deswegen sage ich insgesamt wirklich 5. Die Sprecherleistung ist dann auch so im Großen und Ganzen ganz gut, aber dann gibt es doch die Szenen so wie zum Schluss so mit dem Zettel essen und das ist so.
Ja, es ist so schlecht geschauspielert.
Und hier, Harry ist auch nicht der weltgrößte Sprecher, finde ich, oder?
Der ist keine Offenbarung, sagen wir mal so.
Also 5. Ich gebe es eine mittelmäßige 5. Okay. Also so genau Mitte.
Das ist schon krass. Ich hätte weniger geschätzt, aber dazu kommen wir gleich.
Ja.
Mein Fazit. Okay, ich probiere es auch kurz zu halten.
Das war schon kurz.
Also ich kann mich erinnern, ich weiß, das ist eine Folge, die ich als Kind maximal ein, zweimal gehört habe, weil das war eine Folge, die immer in der Bücherei ausgeliehen war.
Echt?
Lustigerweise ja, die war immer weg. Deswegen habe ich die nur ein oder zweimal irgendwie gehört. Du weißt, wir reden hier oft immer über Verklärung und so, was man früher gehört hat. Da hat sich so ein Mark und Bein gebrannt und so. Man hat es geatmet. Aber auch später, als ich dann wieder angefangen habe, 3 Fragezeichen zu hören und mir so diese ganzen Folgen in den Originalabmischungen zu holen, hat mich diese Folge nie gereizt. Ich wusste immer, das ist die Folge mit diesem coolen Schrei. Und der Schrei ist super. Er ist super kultig. Es ist ein super Einstand für ein Hörspiel. Ich mag auch noch so dieses Geplänkel am Anfang in der Zentrale, wenn so die Jungen so, ein Rätsel und das muss man lösen. Und weil das einfach toll ist. Kinder, die ein Geheimnis auf die Spur kommen. Und ich gebe dir recht, gerade jetzt auch aus jetziger Sicht als Podcaster, ich sehe, oh Gott, da ist ein Rätsel. Oh Gott, dieses Rätsel ist mir zu kompliziert. Ich habe keine Lust, da jetzt aktiv zuzuhören. Wenn noch dieser Miträtselfaktor schwinden geht und wenn besonders in diesem Fall, in diesem Hörspiel, dieses ganze scheiß Zahlenrätsel keinen Sinn mehr gibt, beziehungsweise es wird einfach weggelassen. Es wird so großartig aufgemacht, nach dem Motto, jetzt ist der Zettel zerrissen, was machen wir jetzt? Und später redet kein Mensch mehr über dieses Rätsel und du erfährst als Hörer auch nicht, was war jetzt eigentlich mit den Zahlen?
Total unlogisch.
Es wird nicht aufgelöst. Es wird nicht gesagt irgendwie, man hätte jetzt mit diesem Code irgendwie mit einem Buch eine Botschaft entschlüsseln können. Erschließt sich die als Hörspielhörer nicht. Am Ende ist es egal, weil sie drehen die Uhren auf und finden so die Bilder. Dann für mich, ich habe es jetzt hier schon öfter mal erwähnt, ja. Eugène. Ich finde Eugène hier in dieser Folge unnötig und total auch deplatziert. Liegt aber auch daran, dass ich nicht der größte Eugène-Fan bin, haben wir schon jetzt öfter gesagt. Ich finde den am Ende so, der wird so reingebracht und ich finde ihn so unnötig. Der muss nicht sein, finde ich. Und dann, ja, ich gebe dir recht, so Atmosphäre und so alles lässt diese Folge vermissen. Und jetzt war das damals auch noch so, als die 3 Fragezeichen auf Tour gegangen sind mit dem seltsamen Wecker. Ich war damals ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, ich will die mal live sehen. Ich habe sie auch live gesehen. Aber ich habe so gedacht, aber die Folge, die mag ich nicht. Am Ende fand ich den ganzen Live-Kram und so, war ein schönes Event. Aber schon damals habe ich die Folge nicht verstanden. Und das war jetzt zum Beispiel auch in der Vorbereitung. Benjamin, du hast vorhin schon mal gesagt, wir haben wirklich sehr viel, weil es so viel für über diese Folge gibt, irgendwie mit einbezogen, Hörbuch, Buch, auch die Live-DVD. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, diesen kompletten Live-Auftritt mir bis zum Ende anzugucken, weil ich hatte einfach keinen Bock. Ich mag diese Folge nicht. Für mich ist diese Folge ja mit so einer der schlechtesten Klassikerfolgen, weil sie mir nichts gibt. Ich finde sie einfach öde, unnötig und nicht spannend. Die ist unaufregend für mich. Und deswegen ist es auch eine Folge, die ich nicht gerne höre. Und ich habe jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt, wie sehr mich diese Folge genervt hat. Ich verstehe jeden, der die Folge mag, weil er die da irgendwie was rauszieht für sich oder so. Meine Wertung: 2 von 10.
2 von 10?
Ja. Ich mag die Folge nicht. Ich finde sie wirklich schlecht.
2 von 10?
2 von 10. Ich mag sie nicht. Und ich glaube, ich habe noch nie so schlecht eine alte Folge bewertet.
Nee, definitiv nicht.
Ja, aber stehe ich zu. Nicht, dass du, wenn jetzt gleich das Mikrofon aus ist und wir nächstes Mal aufnehmen, dann so, ja, da hast du zu mir gesagt, aber ich bin ein bisschen hart, ich gebe dir doch 5. Ja. Nein.
Ich möchte noch
Ich bleibe dabei, ja. Ich gebe dieser Folge 2 von 10 und ich stehe dazu.
2 Ergänzungen noch. Im Buch wird viel mehr die Geschichte mit dem Vater rausgearbeitet.
Das stimmt.
Das fand ich übrigens besser im Buch. Die ganze Vatergeschichte. Das ist hier auch so. Was passiert jetzt? Also,
ja, das ist so unspektakulär. Ja. So irgendwie, ja, mein Vater ist übrigens Gefängnis. Also am Anfang probiert Harry ja immer so, ja. Übrigens mein Vater, hier der Wecker ist egal und so.
Aber im Buch ist es noch traurig so ein bisschen. Also,
genau, ich fühle da nicht mit, das ist mir auch so scheißegal.
Gar nicht im Hörspiel. Ja. Das wäre der Vater so wie so der Rand, so völlig egal. Eigentlich ist mir auch die Mutter egal.
Ja. Es gibt ja in dem Buch am Ende noch mal so einen 3-seitigen Abschluss von Alfred Hitchcock. Da erzählt er noch mal so, was danach passierte.
Das fand ich gut.
Da wird auch noch mal gesagt mit Bert Klock, dass er wirklich der Anführer von dieser Gangsterbande war. Also dass der Gerald und der Jenkins, das waren eigentlich seine Bandenmitglieder. Und der hat die irgendwie beschissen oder so und deswegen waren die jetzt auf der Suche nach diesen Bildern.
Das war gut, das hat mir gefallen. Die letzten Seiten, weil das hatte noch mal so einen traurigen Abschluss.
Ja, es ist auch irgendwie finde ich, in dem Moment hat es was, wenn Alfred Hitchcock so am Ende noch mal das aufliest.
Und jetzt ein Fun Fact. Ich habe heute Morgen die Folge mit einem Sechsjährigen gehört, mit dem Sohn von meiner Freundin.
Achso, ich dachte, du fährst irgendwie am Bahnhof und suchst so irgendwie so Kinder, die da rumhängen.
Pass auf. Und der fand die Folge richtig gut, bis zu den Rätseln. Da hat er gefragt, können wir was anderes hören. Und der hört die drei Fragezeichen übrigens.
Und das ist interessant. Das war ein schönes Experiment. Du hast ihm bestimmt vorher nicht gesagt, die Folge ist scheiße.
Nichts habe ich gesagt.
Das finde ich sehr interessant. Und wobei, man muss aber auch sagen, dass gerade viele jüngere Menschen, auch jetzt so Kinder, oder habe ich schon oft erlebt, Leute, die mal 20 Jahre jünger sind als wir und jetzt erst so drei Fragezeichen entdecken, dass da ganz viele mal sagen, ich mag die alten Folgen nicht.
Also, er fand die Rätsel langweilig. Hm. Ich glaube, weil er sie nicht verstanden hat. Aber den Schrei und alles mit dem Wecker, was ist das für ein Wecker und so, alles spannend, fand er alles gut.
Ja, okay, interessant. Ja. So,
also
möchten wir jetzt auflösen, was
was hat denn Olli gesagt, was er uns gibt?
Olli gibt der Folge 5.
Okay.
Also ist da eigentlich punktgleich jetzt mit dir. Dich hat er eingeschätzt mit einer 6. Ja, okay, ich habe auch schon 4 preisgegeben, muss ich sagen. Thomas 3. Er ist sehr nah dran. Also hat er gut zugehört, weil ich ja vorher schon mal gesagt habe, ach, die Folge.
Ich habe Thomas, Buch und Hörspiel 5,5. Olli 6,5. Und Buch und Hörspiel ganz schwierig.
Ganz kurz, Olli 6,5, wieso 6,5?
6,5.
Ach so, vielleicht solltest du das Komma sagen.
Und Hörspiel 5 und Buch war ich ganz lange am Überlegen, ob 6 oder 5, aber da das, also mir gefallen Sachen im Buch besser, aber dadurch, dass das noch verworrener ist mit den Rätseln und so, habe ich auch nur eine 5.
Ich habe dich eingeschätzt mit einer 6 und Olli mit einer 7.
Das geht ja.
Ja, ist trotzdem. Also bei dir ganz knapp und bei Olli eigentlich 2 daneben ist schon krass. Weil er hat ja vorher schon gesagt, dass er das Ende mit Reynolds so gut findet.
Deswegen habe ich mich
ein bisschen hinreißen lassen, ihm das so gut bewerten zu lassen, weil ich so dachte, vielleicht findet er die Folge ja doch gut. Ja. Aber auf der anderen Seite, er wird ja hoffentlich nochmal ein Fazit aufnehmen. Ich denke mir mal, dass mit den Rätseln wird er auch alle scheiße finden. Und ich glaube, wahrscheinlich nur das mit Reynolds, weil das eine 10 von 10 für ihn ist, hat er dem Ganzen noch eine 5 gegeben. Sonst würde er dem bestimmt auch nur eine 2 oder 3 geben. Das
Merkwürdige ist, er hat mich irgendwie auch beeinflusst, weil ich habe ihm ja auch eine 6,5 gegeben, weil er die ganze Zeit gesagt hat, so im Vorgeplänkel, so ein bisschen so, ist ja nicht so schlecht und gibt schlechtere Folgen und
Ja. Achso, meine Wertung ist aber jetzt nur rein fürs Hörspiel. Das Buch habe ich jetzt nicht mit einbezogen.
Ja, was ist denn da?
Würde ich eine 4 geben. Dem Buch würde ich eine 4 geben. Weil dann doch besser Sachen erläutert werden und wie gesagt, das mit dem Vater und so, auch mit der Verfolgungsjagd Eugenie und so, da sind dann ein paar Details interessanter.
Stimmt, ist schon besser, aber du hast gesagt, das Buch zieht sich irgendwann und ich fand das Buch auch zu lang zum Schluss.
Ja, das Kapitel, wenn Bob entführt wird, fand ich super, weil das richtig bedrohlich und spannend ist.
Das ist genau. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass sich so ein Buch so zieht bei den drei Fragezeichen. Und das ist hier schon so am Ende.
Gut, wir sind durch. Das Schönste, ich sag's immer wieder nach so einer Besprechung, ist, wenn man dann alle Fenster und Reiter, die man auf dem Laptop hat, schließen kann. Und wir schließen jetzt die Casa, der seltsame Wecker. Und wir müssen nie wieder über Genie sprechen. Hoffe ich zumindest.
Doch, der kommt noch mal vor mit einem neuen Sprecher.
Stimmt, der alte Set Dode. Ja. Schade.
Genau. Schade, oder?
Ja, aber irgendwann müssen wir alle gehen. Bin 40 geworden.
Oh Gott.
Ja.
Wir sind vielleicht 50.
Hör auf. Gut, wir müssen jetzt auch an dieser Stelle schließen, weil wir sind noch verabredet.
Merkt man, dass wir gerade fertig und depressiv
sind. Ja, wir hoffen, dass euch trotzdem die Folge gefallen hat.
Wir machen jetzt so nach und nach die Patreon-Folgen.
Ja, wir haben noch ein paar auf dem Zettel und das Problem ist, wir sagen es jedes Mal, weil wir ja auch merken, wir haben dieses Jahr ein bisschen wenig veröffentlicht und so. Wir probieren da zeitmäßig wieder was vorzuproduzieren.
Bei dir ist das Problem dadurch, dass du einen Dienst hast, der genauso Mitte des Tages ist bis abends also du bist 21 Uhr hier, wo ich schon schlafe.
Genau. Kriegen wir alles hin. Deswegen, wir probieren wieder ein bisschen Struktur reinzubringen.
Bald kommt ja wieder der Adventskalender. Ja.
Oh.
Halloween Special.
Deswegen, ich glaube, ohne Witz, das war, glaube ich, die vorletzte reguläre Zentrale dieses Jahr. Weil es kommt jetzt noch eine und dann ist schon Adventskalender und Halloween.
Dieses Halloween Special, wo kommt das eigentlich? Hier, oder?
Zentrale. Natürlich. So, ich lege jetzt wirklich auf. Tschüss. Macht's gut. Vielleicht hört jetzt noch Olli und wenn nicht, kein Verlust.
Halt, da darf ich vielleicht auch noch mein Feedback abgeben? Hier erst heimlich mein Mikro abstellen und jetzt, wo ich es gemerkt habe, darf ich nicht mal mein Feedback abgeben? Kein Wunder, dass ihr über meine super Witze nicht gelacht habt. Ja, ihr, jetzt geht doch nicht. Hallo? Ja, kam das glaubwürdig rüber? Nicht so richtig, wa? Haben doch so ein bisschen im Hintergrund die Soundeffekte gefehlt. Das, daran liegt's. Warte mal, ich hab noch eine Chance. Benjamin, hör auf mit deinen Unterlagen zu rascheln. Ich glaube jetzt, ja, jetzt ist auch vorbei. Ja, ich, wie viel Beiträge habe ich schon begonnen mit? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Darum mache ich es diesmal nicht. Dennoch ein paar kleine Worte dazu. Wie ihr wisst, sind wir alle drei ja nebenbei noch sehr hart arbeitende Menschen. Ich nicht mehr als die anderen. Das Einzige, was mich von den anderen beiden unterscheidet, ist, dass meine Arbeitszeiten sehr unberechenbar sind. Daher bin ich da auf euer Wohlwollen sehr angewiesen, denn das kann tatsächlich öfter mal passieren. Jetzt nicht bei den ganz wichtigen Events, aber bei so einer Folgenbesprechung, die dann wirklich auch fertig werden muss, kann das tatsächlich schon mal passieren. Ich fände es aber schade, wenn ich deswegen sage, ich steige aus dem Projekt aus. Von daher müssen wir das irgendwie so hinbekommen und hoffe, dass ihr mir das hin und wieder mal verzeiht. Übrigens höre ich gerade meine Stimme über dem Kopfhörer. Benjamin, bitte kümmere dich um ein neues Mikrofon für mein kleines Studio zu Hause. Dankeschön. So, nun aber zur Sache. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, muss ich euch was Trauriges erzählen. Durch meinen Ausfall sind euch hier, wenn ich mir das Skript angucke, echt ein Haufen guter Gags entgangen. Daher wäre dieses Skript tatsächlich mal was vielleicht zum Verlosen für die Hardcore-Fans. Aber das muss ich mit den anderen beiden nochmal besprechen und mir vielleicht selbst nochmal überlegen. Aber einen Gag durfte ich mir hier raussuchen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich glaube, die beiden haben versucht, den schon ganz, ganz schlecht nachzustellen. Also bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, habe ich denen meine Unterlagen hingeschmissen und habe gesagt, Leute, diesen Gag hier müsst ihr machen. Nur dafür bin ich eigentlich heute hier. Und ich glaube, die haben den so verhunzt, dass ich den hier nochmal nachstellen werde. Es ist natürlich nicht so gut wie live, aber ich gebe wirklich mein Bestes. Und ich glaube, das wird jetzt auch überhaupt nicht lustig, aber ich muss das jetzt einfach, es ist eine Sache, die muss gesagt werden, die muss auf die Bühne und deswegen steige ich jetzt einfach mal in einen kurzen Teil der Folgenbesprechung bei meinen Unterlagen ein. Und zwar, als sie bei Gerald Kramer ankommen, habe ich geschrieben, wie ihr wisst, ist ja, wird der Gerald Kramer, jetzt komme ich gerade, das ist, wenn man nicht in der Folgenbesprechung drin ist, kommt man mit dem Namen nicht mehr klar. Da kann ja Benjamin Lied von singen. Der wird ja gesprochen von Volker Brandt und das ist ja die Synchronstimme von Michael Douglas. Und da habe ich mir folgenden Hammer-Gag einfallen lassen. Also, fühlt euch zurückversetzt in die Folgenbesprechung vor circa 90 Minuten oder so. Und ich konnte mich tatsächlich durchsetzen und diesen Part übernehmen. Dort angekommen, öffnet ein schlecht gelaunter Michael Douglas die Tür, als hätte er einen wirklich scheiß Tag gehabt. Ja? Versteht ihr? Schlechter Tag? Michael Douglas? Falling down? Jetzt hätten natürlich die beiden noch irgendwie interagiert. Benjamin hätte sich gerollt vor Lachen. Thomas hätte mit den Augen gerollt. Und ich hätte mich wahrscheinlich einfach gefreut. Und weiter hätte ich erzählt, die beiden Detektive sind auf einmal wirklich in dem Film Falling Down. Da die Szene im Film keinen Sinn ergibt, wurde sie dort einfach rausgeschnitten. Aber in der Uncut-Version von dem Film kann man diese kurze Szene tatsächlich sehen. Ja, das war tatsächlich schon der ganze Gag. Später gehe ich nochmal kurz drauf ein und Justus ungewohnt, unvorsichtig. Hier ist ein Zettel mit Zahlen. Michael Douglas, der wie gesagt einen wirklich beschissenen Tag hatte, reißt ihm den Zettel aus der Hand. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das war wirklich der beste Gag aus meinen Unterlagen. Warte mal, hier ist noch. Nee, der ist schlecht hier aber. Nee, der ist auch nicht so gut. Nee. Nee, das war's tatsächlich. Deswegen kann ich mir, glaube ich, aus Verlosen dieser Unterlagen sparen. Aber jetzt habt ihr es gehört. Nun aber zu meinem Fazit. Machen wir es relativ kurz. Ich gebe der Folge 5 Punkte. Sie ist absolut durchschnittlich bis minimal unterdurchschnittlich, möchte ich fast sagen. Es fehlt der Folge wirklich an Action. Wir haben hier einen Eugene. Ich bin generell kein Eugene-Fan, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber hier wirklich Wolfgang Kubach mit seiner, meiner Meinung nach, schlechtesten Schauspielleistung in der Eugene-Karriere. Übrigens, haben die beiden bestimmt schon erwähnt, da war ich, glaube ich, noch dabei, als sie es erwähnt haben, das ist unsere letzte Eugene-Folge, die wir besprechen. Ja, damit ist die Sache vom Tisch, finde ich gut. Aber natürlich einem Kommissar Reynolds at its best, wie ich ja, glaube ich, Anfang der Folgenbesprechung schon gesagt habe. Ach ja, da ist ja noch ein super Gag von mir, aber den habe ich ja im Instagram-Video schon verkündet. Wir werden jetzt nie herausfinden, ob ich den tatsächlich hätte unterbringen können. Aber ihr habt den gehört, von daher ist er nicht verloren. Ja, Action fehlt absolut. Schauspielerische Leistung von dem Rest der Mannschaft absolut in Ordnung. Was hat mir an der Folge gefallen? Es hat, dieser schreiende Wecker macht schon neugierig. Leider verpufft seine Wirkung am Ende der Folge, wenn man merkt, dass es einfach nur, oder wenn rauskommt, der ist einfach nur dazu da, um die Scheiben zerspringen zu lassen. Wirklich mit einem ganz grottenschlechten Soundeffekt, wie ich finde. Es ist so, als wenn ich mein Ei auf dem Frühstückstisch zerschlage. Mein Frühstücksei auf dem Tisch zerschlage, nicht mein Ei auf, obwohl Frühstückstisch kann man auch sagen, ne? Ja. Von daher brauche ich das nicht rausschneiden, das kann ich so stehen lassen. Ja, aber 5 Punkte hat die Folge definitiv verdient, weil man will trotzdem wissen, wie geht's weiter. Leichter Spannungsbogen ist ja drin. Von daher auch die 5 Punkte. Musik, klassische Musik, wunderbar, wunderschön. Die Baummusik fehlt leider. Die gibt's nur in der neuen Abmischung mit der neuen Version, so wie ich erfahren habe. Ansonsten habt ihr es geschafft. Auch diese Folgenbesprechung ist, glaube ich, jetzt zu Ende, weil das wird hier, glaube ich, ans Ende der Folgenbesprechung geschnitten. Somit habe ich die Ehre, mich im Namen meiner beiden Kollegen von euch zu verabschieden. Das war die Folgenbesprechung, die Zentrale und die 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker. Einen schönen Abend noch.